찾아봤어요. 이거.
So, genug der Musik, oder?
Mm-hmm.
Andreas sagt, das ist zu laut.
Ich fand die Musik, den Ping, fand ich immer ziemlich laut. Den hatte ich laut im Ohr.
Du kannst dich ja hier leise drehen.
Ich weiß aber nicht, ob das an mir liegt.
Na, du kannst
ich habe mich eben zwar schon mal abgemischt,
du
aber...
Du kannst es so machen, wie du gerne hättest und dann passt es auch.
Okay.
Gut. So, herzlich willkommen zur Channelcast Folge 9, die wir heute aufzeichnen. Wir sitzen heute, wir melden uns heute aus der Fischfabrik, würde ich mal sagen.
Ja, live aus
der Fischfabrik ist schön.
Das war jetzt aber ein Insider-Joke, ne?
Wir haben es ja schon mal veröffentlicht, diese Geschichte mit jeden Tag ein Fisch. Und wir sitzen hier tatsächlich an meinem Fischproduktionsstandort.
Genau, an einem wunderschönen, quadratischen und ausreichend großen Tisch.
Also beim Andreas.
Beim Andreas. Wir haben hier wirklich, wir haben ein neues Domizil aufgeschlagen. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir einen Standortwechsel durchführen müssen. Und wir haben jetzt die Gelegenheit wahrgenommen und sitzen jetzt hier eben ganz bequem beim Andreas. Sehr schön alles und ganz wunderbar. Und jetzt versuchen wir uns hier mal eben, was versuchen wir denn?
Wir versuchen zunächst einmal das Bedauern darüber zu verschmerzen, dass wir keinen Club Mate haben.
Richtig.
Ja, sondern, aber das ist auch ein ganz leckeres Gesöff, glaube ich. Bionade Holunder.
Jo.
Jo. Ne? Ja, sowas Exotisches wie bei dir auf dem Land gibt es bei mir in der Gegend nicht so.
Ja, das werden wir noch ändern.
Wir ändern das dramatisch.
Lass uns mal anstoßen. Zum Wohl, Jan.
Zum Wohl.
Prost.
Mhm.
Ja, auch gut.
Mal so für zwischendurch auch ganz lecker.
Genau.
So, schon machen.
Also begrüßt haben wir alle. Schön, dass ihr wieder da seid. Und vielleicht ganz zu Anfang mal eine Neuerung, die hoffentlich viele freut. Und jetzt nehme ich das Ding auch gleich mal in die Hand. Viele Hörer haben den Wunsch geäußert, immer wieder mal, ob wir es denn nicht irgendwie hinbekommen würden, weil wir so ganz kurze Sendungen immer machen.
Das war Ironie.
Ob wir nicht irgendwie so Kapitelmarken oder so Zeitmarken irgendwie einfügen könnten, damit man auch sich ein bisschen orientieren kann in diesem Podcast. Das wird man ab heute können. Wir haben ein neues Aufnahmegerät angeschafft. Ich habe den guten Ediroll weitergehauen auf eBay und jetzt haben wir hier ein schönes Trumm von Sony. Und da gibt es tatsächlich eine Fernbedienung dazu. Und ich bin jetzt hier der Herr dieser Fernbedienung und da gibt es einen Knopf drauf, einen silbernen, der heißt Index. Und da drücke ich drauf und dann wird während der Aufnahme so eine Marke gesetzt, die ich dann in dem Programm, das ich dann für die Postproduktion verwende, sehe. Mhm. Und weiß also ganz genau, zu welcher Zeit wir über welches Thema sprechen. Und das werde ich jetzt dann einfach so in die Shownotes direkt reinschreiben und dann kann man sich da ein Stück weit dran orientieren und sagt, mich interessiert jetzt Thema XY ganz besonders und kann das dann ansteuern. Das werden wir heute mal probieren, ob das funktioniert. Und ja, genau. Jetzt schaue ich gerade mal, der zeichnet hier eigentlich, zeichnet er überhaupt auf? Nee, der zeichnet gar nicht auf, ach du Scheiße. Das ist natürlich schlecht. So, jetzt machen wir mal, drücken wir mal hier drauf. Macht er immer noch nicht. Drücke ich mal auf Play, jetzt zeichnet er auf. Ah, er hat schon die ganze Zeit nicht aufgezeichnet. Gut, das werden wir aber irgendwie hinkriegen, da ich parallel auch noch auf dem Rechnerrekorde und ich denke, das haben wir dann hoffentlich mit im Kasten.
Das ist auch nicht so schlimm, sonst sprechen wir das Intro einfach am Sonntag nach.
Telefonisch machen wir das dann oder per Skype
Irgendwie
sowas. Genau, das ist eine gute Idee.
Das geht total
gut. Aber jetzt zeichnet er auf, sollte eigentlich alles funktionieren. Ja, das mal zum Einstieg für alle, dass wir jetzt eben diese Kapitelmarken haben und wir werden mal versuchen, das umzusetzen. Bitte da noch ein bisschen Nachsicht, wenn es von Anfang an nicht so richtig klappt, aber wir arbeiten uns dort langsam hin. Dann noch eine Korrektur, ein Erratum, ist das die Einzahl? Ja, ne?
Mhm.
Ein Erratum, also eine, ich habe in der letzten Folge Mist erzählt. Und zwar hatte ich behauptet, dass der Naunin der fürs Mittelstandsgeschäft bei der SAP zuständig war,
der Geschäftsführer
zur Business Alpha wechselt. Dem ist nicht so. Also der Naunin wird Geschäftsführer von der All for One.
Ja.
Hat mit dieser ganzen Stäb-Geschichte und so weiter zu tun, aber das hat wahrscheinlich jeder soweit verfolgt. Jetzt hätte ich schon drücken müssen, ne?
Ja.
Das wäre das erste Thema gewesen.
Muss ich mich echt noch dran gewöhnen.
Wir brauchen eine Praktikantin.
Praktikantin, man kann sich bei uns bewerben.
Ja, als Praktikantin. Als
Praktikantin. Yes.
Als Index-Markenpraktikantin. Das ist eine gute Idee, ja.
Wir müssen noch die formalen Voraussetzungen definieren.
Die müssen wir mal noch definieren, ja. Die werden wir bis zum nächsten Mal erarbeiten.
Genau, aufzeichnen.
Genau, dann kommen wir vielleicht zum ersten Thema. Jetzt habe ich mal gedrückt und es schaut auch so aus, als würde es funktionieren. So, wir kommen zum ersten Thema, über das wir sprechen wollten. Und zwar, was ja derzeit den Markt schon sehr beschäftigt, ist das Thema Allokation bei Festplatten. Wir alle wissen ja um die fürchterliche Flutkatastrophe in Thailand. Dort steht ja so ziemlich alles unter Wasser und die Leute dort sind jetzt natürlich mit allem anderen beschäftigt, nur nicht mit der Produktion von Festplatten. Geht auch überhaupt nicht. Die ganzen Fabrikationsanlagen, die dort gebündelt sind, steht alles meterhoch unter Wasser. Man versucht, die Maschinen zu retten. Und das führt eben dazu, dass es zum großen Produktionsausfall kommt.
Ja, das finde ich das eigentlich Überraschende, muss ich sagen. Also das war für mich eine neue Information, dass Thailand in Bezug auf die Produktion von Festplatten so ein wichtiges Land ist, global gesehen. Wusste ich nicht, dass dort so viel
Also die Festplattenindustrie, wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt im Zug der Übernahmen, die es gegeben hat im Laufe des Jahres. Die Festplattenindustrie ist wirklich hoch konsolidiert. Und die Fertigungsstätten sind an ganz wenigen Orten weltweit. Mhm. In Thailand und Malaysia ist ein Teil. Ich glaube, der große Rest ist mittlerweile in der VR China. Mhm. Und was auch hoch konsolidiert ist, ich glaube, fast noch stärker als die Festplattenindustrie, ist die Zulieferindustrie.
Ja.
Und die sitzen dann zum Teil mit auf dem Gelände. Die, dass die WD-Fabrik unter Wasser steht und ausgefallen ist.
Western Digital
ist eigentlich ein Problem, aber die andere Seite des Problems ist, dass die Fabriken des größten Motorenherstellers, der so einen Marktanteil hat von 75-80%, ebenfalls unter Wasser steht.
Ja.
Und bei Festplatten ist schon immer so gewesen, die Fertigungssteuerung hat sehr lang gedauert. Das ist wie so ein Tanker, wenn man den um die Ecke fahren will, dann muss man halt Kilometer vorher drehen, bevor der schwenkt. Das hat früher schon immer sehr lang gedauert und dann gibt es ja auch nicht so viele strategische Komponenten in der Festplatte und damit nicht so viele Hersteller. Das ist schon ein Riesenthema.
Ja.
Ich habe irgendwie zwischendurch mal geschrieben, es gab ja mal die Festplattenindustrie weiter verteilt. Es gab Produktionsstandorte in Irland. Mhm. Es gab sogar in Deutschland 3 Produktionsstandorte für Festplatten. Mhm. Das ist in der Nähe von Freiburg gewesen, das war BASF. In München war es die Siemens und in Mainz war es die IBM. Mhm. Die IBM hat dann als nächstes verlagert nach Ungarn und ist dann irgendwann dann halt nach Fernost gegangen. Das ist halt ein Problem dieser ganz massiven Konsolidierung. Und jetzt ist es ja so, die Einspareffekte, ist ja alles irgendwie sehr schön durchdacht. Es wird dann billiger zu produzieren, muss man auch. Es wird integrierter und so. Man rutscht in der Supply Chain ja zusammen, es wird effizienter. Die gute Frage ist, wie viel Geld wird jetzt im Zuge dieser Geschichte gebraucht und verloren bei den Festplattenherstellern, um das wieder alles auf die Reihe zu bringen? Und ist das nicht so ähnlich wie in der Luftfahrt, wo durch ein Flugverbot über Amerika nach dem 11. September so viel Geld vernichtet worden ist, wie die gesamte kommerzielle Luftfahrt in ihrer gesamten Geschichte nicht verdient hat?
Mhm.
Also die gute Frage, was passiert da jetzt gerade und muss man für Konsequenzen draus ziehen?
Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt, ob man da Konsequenzen draus zieht, ob man das nicht gleich ganz woanders wieder aufbaut, um sowas in Zukunft zu vermeiden. Und die Abhängigkeiten, das ist halt schon wirklich interessant. Also wenn man jetzt mal die Samsung nimmt, noch als dritten großen Festplattenhersteller neben Western Digital und Seagate, viel mehr gibt es ja schon gar nicht mehr.
Die Samsung sind verkauft, der Toshiba meinst du?
Samsung wird gerade verkauft, richtig.
Genau.
Und aber die hängen halt schon deswegen alle mit drin, wegen diesen Motoren, also wegen diesem ganzen Zulieferproblem. Und nach den letzten Informationen, die ich zumindest habe, wird also bis Ende des Jahres ist das Geschäft mehr oder minder gesichert, um es mal so zu sagen. Also es ist noch nicht so ganz dramatisch. Aber die richtig großen Auswirkungen, die werden im ersten Quartal des nächsten Jahres dann richtig zu spüren sein. Und zwar richtig heftig. Und das zieht sich natürlich echt durch, ne? Ganze PC-Produktion Notebook-Produktion, Unterhaltungselektronik.
Die Auswirkungen sind größer als die nach Fukushima.
Für die IT-Industrie.
Für die IT-Branche.
Ja, das ja, mit Sicherheit.
So,
ne?
Das, das ist schon ja. so. Ja. Wobei ich habe heute einen Bericht gelesen, der kam aus Taiwan, wo dann einige große OEMs gesagt haben, das ist alles gar nicht so schlimm, die Beeinträchtigung ist gar nicht so massiv wie gedacht. Das klang aber eher wie Pfeifen im Wald. Also das mag ich nicht so richtig zu glauben. Wobei die Jungs ja deutlich dichter dran sitzen, aber die haben natürlich auch Sonderinteressen, wie wie halte ich meinen Aktienkurs hoch, wenn ich nicht mehr so viel produzieren kann.
Ja.
Das klang nicht so richtig überzeugend. Und es gibt tatsächlich auch Einschätzungen, die sagen, okay, die gröbsten Probleme werden vielleicht gelöst sein bis April oder Mai. Aber bis dann die Produktionen wieder laufen und das aufgeholt ist, kann das durchaus August werden.
Ja, oh, Wahnsinn. Das ist wirklich eine lange Zeit.
Und eine Prognose, das hatte mir jemand unlängst in Soest erzählt, wo er Kirmes von Aktivis zur Kirmes geladen hatte, hatte mir jemand gesagt, na ja, wie schlimm das wirklich ist, die Auswirkungen, wird sich auch erst rausstellen, so Ende November, Anfang Dezember. Also dann so in Kürze, weil man bis jetzt die Lage gar nicht so überblickt. Nee,
also es ist ja teilweise noch jede Menge Ware im Lager, die man aber derzeit nicht rausbekommt aufgrund der Verhältnisse, dann ist natürlich Ware noch unterwegs. Schlicht und einfach auf irgendwelchen Schiffen, auf irgendwelchen Containerschiffen unterwegs, die noch anlandet. Dann gibt es natürlich Spekulationen darüber, wie viel Ware haben die einzelnen Distributoren noch auf Lager. Ja, da gibt es ja auch keine wirklich transparente Auskunft darüber.
Nein, man bunkert ja
auch. Man bunkert, man ist ganz vorsichtig, man versucht zuzuteilen. Teilweise werden natürlich die Kunden, die guten Kunden bevorzugt, ist vollkommen klar, die anderen bleiben auf der Strecke. Die Preisentwicklung ist aber bereits schon massiv spürbar.
Ja, das
ist also massiv. Die Preise sind sofort hochgeschossen und da tun sich dann natürlich sofort allerlei Verschwörungstheorien auf. Also viele Händler sagen, ja, das wird jetzt natürlich ganz bewusst ausgenutzt, um die Preise hochzuziehen und so. Und damit sich die Hersteller hier eine goldene Nase verdienen und die Distribution sich eine goldene Nase verdient.
Also wer über.
Das sind natürlich schon Argumente, die da hervorgebracht werden.
Also es gibt da schon massive Spekulationen mit Festplatten, mit Komponenten ja generell.
Ja.
Das ist ja überhaupt auch nicht neu. Und in Verknappungssituationen, die immer wieder auftreten, natürlich nicht so heftig, aber immer wieder natürlich auch. Und derjenige, der am meisten Bargeld hat, gewinnt. Und man hält jetzt so lange die Luft an, wie es geht. Es ist ganz interessant, bei den Distributoren, bei den Großen, ist das schon ein Top-Management-Thema gewesen. Ich habe neulich mal gesprochen mit dem Gerhard Schulz von der Ingram. Der hat gesagt, da haben sich also blitzartig irgendwann des Nächtens die europäischen Ingram-Geschäftsführer in der Telefonkonferenz beraten und gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir müssen sofort entscheiden. Und dieses Sofortentscheiden ist ganz wichtig, weil es sind noch andere Dinge vorgekommen. Als es passiert ist und als dann schon klar war, es wird eine Knappheit geben, hatte Mediamarkt noch Festplatten in der Werbung und zwar erheblich stark runtergesetzt. Und die konnten es nicht mehr stoppen. Und jeder, der es gewusst hat, und viele Händler sind dann wirklich
kilometerweit
schubkarrenweise, würde ich mal ein bisschen überspitzt sagen, mit Festplatten da raus. Sie sind dann zum Mediamarkt, haben alles gekauft, was es gab. Und das Ding war innerhalb kürzester Zeit durch. Bloß man konnte es nicht mehr stoppen. Was natürlich irgendwie ein mittleres Debakel ist.
Hier schickt uns gerade noch ein Zuhörer im Chat, hat gerade noch einen Link dazu geschickt, wo auch ein bisschen Zahlen drin stehen bei Western Digital beispielsweise. Die haben im ersten Quartal 58 Millionen Laufwerke produziert und werden jetzt dann im kommenden Quartal nur noch zwischen 22 und 26 Millionen fertigen können. Das heißt, es ist mehr als eine Halbierung.
Ja.
Der Kapazität. Das ist schon ganz, ganz
ordentlich. Das ist massiv, ne?
Das ist wirklich massiv, ja. Gut, wir werden da sicherlich auch in nächster Zeit nochmal drüber sprechen, denke ich, ne? Also, wollen wir da mal schön.
Interessant wird ja sein, wie wird die gesamte Auswirkung auf die Festplattenindustrie, also auf die verbleibenden drei Player werden? Das heißt, wer wird das am besten wegstecken können? Und wie wird sich der Festplattenmarkt auch danach generell
entwickeln? Das wollte ich mal fragen.
Setzt man dann mehr auf SSD
oder genau.
Wobei die Technologien noch nicht so weit und so günstig sind wie Festplatten. Also Festplatten sind, die Vorteile von der Festplatte liegen auf der Hand.
Das ist der Preis.
Preis, es ist schnell, zuverlässig, das ist schon gut. Aber wir sind hier schon an einem sehr interessanten Punkt angekommen, wo man sich mal grundlegend die Frage stellen muss, wie geht das hier eigentlich weiter?
Naja, gut, Flash ist halt auch nicht im Übermaß auf dem Markt verfügbar.
Das
weiß man ja.
Es ist in den Mengen auch nicht wirklich, also in diesen Größenordnungen, also so terabyteweise wie Festplattenplatz, ist das auch noch nicht erschwinglich. Nee.
Und den Rest kauft Apple auf.
Also das ist noch weit hin.
An Flash verbraucht, das ist unglaublich.
Ja, und den Rest kaufen dann jetzt noch Amazon und Barnes & Noble was, glaube ich,
auf. Ja, also da ist auch wenig zu erwarten. Aber gut, muss man mal sehen. Für mich stellt sich ja dann die Frage, wie sich das, wenn dann die Werke wieder hochgefahren sind sozusagen, wie schnell dann die Preise runtergehen oder auch nicht. Also ob man das ein Stück weit dahingehend auch ausnutzt und sagt, na, jetzt haben wir mal eine vernünftige...
Nein, das kannst du vergessen. Christian, diese Situation hatten wir schon ganz oft. Okay. Das hat nie gehalten.
Sofort wieder runter,
das meinst du? Das kracht sofort wieder runter. Also wenn die,
auf
wenn die
Niveau Produktion wie richtig... Dann auch, ja.
Vielleicht ein bisschen drüber, aber langfristig mit Sicherheit auf das Niveau. Mhm. Das wird sich erst dann ändern, wenn von den dreien, sagen wir nur noch zwei da sind. Mhm. Denke ich mal. Also die Preise werden runtergehen und sie werden auch runtergehen müssen, selbst wenn es noch weniger Festplattenhersteller werden, weil ja die SD- und Flashpreise auch runtergehen. Und die Festplatten brauchen diesen Vorsprung, sonst ist die Technologie ratzfatz obsolet. Mhm. Weil irgendwann ist dann auch Schluss mit Miniaturisierung. Mhm. Naja, also stimmt. Kleiner als ein Atom geht es dann halt nicht mehr.
Gut, dann drücke ich und wir kommen zum nächsten Thema, über das wir sprechen wollen. Und zwar ist in der Zwischenzeit auch Klarheit, gibt es inzwischen auch Klarheit darüber, was mit der PSG passiert?
HP. Auch
nicht passiert?
PC-Abteilung. Genau.
Also stand ja eben zur Debatte, ob die PSG ausgelagert wird oder verkauft wird oder zugemacht wird. Keine Ahnung, gab ja wilde Spekulationen drüber. Jetzt ist ja der Leo Apotheker dann sofort rausgeschmissen worden und die Mac Whitman, spricht man so aus, ne?
Mac Whitman, würde ich mal sagen.
Ehemalige eBay-Chefin, steht ja jetzt HP vor und die hat dann nach relativ kurzer Zeit sich hingestellt und gesagt, also man hätte jetzt alles nochmal auf den Prüfstein gestellt und sei also zu der großartigen Erkenntnis gekommen, dass das PC-Geschäft doch weiter bei der HP bleiben soll. Also ich habe mir dann am Anfang nur gedacht, das finde ich hier irgendwie schon interessant, weil genau diese Dame vorher im Aufsichtsrat war und eigentlich der Auslöser dafür war, mal darüber nachzudenken, ob dieses ganze PSG-Geschäft noch Sinn macht und sozusagen den Apotheker da ein Stück weit auch beauftragt hat. Ne? Das fand ich dann schon irgendwie komisch, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt haben wir nochmal alles analysiert. Also
man hat ja.
Es ist einfach von der Kommunikation her und wie das abgelaufen ist, ein Desaster. Ja. Also anders kann man es nicht nennen.
Also ich glaube, es ist ein Desaster bis zur letzten Minute gewesen. Ich habe mir es war ja die Pressemitteilung raus.
Ja.
Und dann gab es einen Analysten-Call, da war die Whitman drin, dann war der PSG-Chef drin.
Mhm. Todd Bradley.
Genau, dann der Investor Relations-Mann, also so eine, und die CFO. Also es war eine sehr elitäre Runde. Mhm. Und in dieser Runde, das Interessante an dieser Runde war, man hat also wortreich betont, wie wissenschaftlich und fundiert diese Analyse war. Man sei ja schwer beeindruckt. Es waren bis zu 18 Teams, die also da wirklich überall reingeschaut haben. Und in Wirklichkeit ist in dieser Telefonkonferenz aber nichts Substanzielles gesagt worden. Die Argumente, die gekommen sind, liefen dann immer so, na ja, die PSG ist innerhalb der HP besser aufgehoben als außerhalb. Aber das Umgekehrte wurde nicht so richtig belegt. Also wie geht's denn der HP, wenn man die rausschmeißt? Mhm. Dann haben sie geredet von ominösen Einspareffekten in Höhe von 1 Milliarde. Durch die Verflechtung der Unit und die Einkaufsmacht bei Komponenten etc. pp. Wo man dann sagt, oh, okay, wenn man das dann so wissenschaftlich untersuchen muss über viele Wochen mit 18 Teams, warum weist man denn im Geschäftsbericht diese Units schon einzeln aus? Mhm. Ich meine, was ist denn die Aussagekraft? Und wenn da Ergebnisse zugeordnet werden, dann müsste es ja eigentlich sagen, okay, das ganze Ergebnis von HP ist so gar nicht darstellbar. Das ist eine akademische Übung.
Ja, ja, sicher.
Also was soll denn das wieder? Und auch diese Finanzchefin hat sich doch sehr gewunden. Das war ein Analysten-Call über etwa eine Stunde. Und das waren alle namhaften Analysten, Investmentbanker, Häuser drin. Und es wurde nichts gesagt. Mhm. Ich war bass erstaunt. Mhm. Und das
ich habe mir nur gedacht,
das war bitte, so ein,
warum
ein heftiges
haben die,
Zurückrudern.
Ja, und bitte, warum Wahnsinn. Haben die denn diesen Prozess nicht im Vorfeld gemacht? Also das ist etwas, was ich nicht verstehe. Also, dass man sagt, wir stellen mal
ja, einen Unternehmensteil ja
auf Prüfstein, ist ja in Ordnung. Ja. Aber dann mache ich das doch intern und versuche das mal irgendwie zu bewerten, komme dann zu einem Entschluss und sage, so, das ist die Entscheidung und die geben wir jetzt bekannt. Aber das, was da
also
abgelaufen
ist. Ich möchte mal nicht wissen, wie tief diese Analyse wirklich gewesen ist. Denn was die da veröffentlicht haben, ist sehr, sehr dürftig gewesen. Und dann verstehe ich nicht, wenn man eine sehr tiefe Analyse gefahren hat, dann könnte man ja wenigstens 3-4 interessante Resultate nach außen geben. Aber das ist ja nicht gewesen.
Nee,
da denkst du, ja, man hat keine Ahnung, was man gemacht hat.
Ist denn da im Endeffekt der Leo Apotheker einfach ein Stück weit vorgeprescht und hat sich gedacht, naja.
Das wissen wir ja alles nicht.
Ich mache das jetzt, aber was hat denn den geritten?
Ja, er hat das mit Sicherheit, auch das ist, was heißt mit Sicherheit, das ist ja alles nur Vermutung, sagen wir mal, hochherrschaftlich aus eigenem Gutdünken, dass er morgens aufgestanden ist und hat gesagt, so, jetzt habe ich es, jetzt verkaufen wir die PSG.
Ja.
Sondern das ist ja vorher, so steht es zumindest ganz fest zu vermuten, mit dem Aufsichtsrat abgestimmt worden. Ja, und der Aufsichtsrat hat dann gesagt, so, genau so machen wir es.
Ja.
Und insofern ist das alles eine ganz, ganz erschreckende Entwicklung und Geschichte in Bezug auf eine Strategielosigkeit bei HP oder eine ich weiß auch nicht so genau, was ich tun soll, Strategie bei HP. Ganz, ganz seltsam. Jetzt auf jeden Fall haben sie ja, ich hoffe jetzt mal wirklich dann definitiv beschlossen, es bleibt jetzt so, wie es ist. Und die deutschen Systemhäuser, also einige davon, die sich geäußert haben, haben sich ja dann auch dementsprechend geäußert. Sie haben gesagt, wir wissen, wir können auch nicht beurteilen, ob das klug ist, PSG rauszulösen oder drin zu halten. Das wissen wir alles nicht. Müssen wir ja auch nicht einschätzen und beurteilen. Für uns ist aber wichtig, und das ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht. Mhm. Ne? Also das ist für die Systemhäuser gut, also die HP-Händler, das ist für die Kunden gut. Insofern ist das jetzt vernünftig, dass das jetzt bei HP
auch schnell kommuniziert wurde.
Ist, aber die haben natürlich eine ganze Menge Porzellan zerschlagen. Das muss man sagen. Das ist nichts, auf das man stolz sein kann. Also,
nein, nicht wirklich.
Nee, und die Art und Weise, wie es dann kommuniziert worden ist. Also der Verbleib im Unternehmen ist irgendwie, da hast du so den Eindruck, amerikanische schöne Welt in Kalifornien.
Ja. Hier im Chat schreibt noch jemand, könnte es sein, dass das alles ein abgekartetes Spiel war, um Apotheker loszuwerden?
Nein, das
kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das ist ein bisschen teuer, was der Apotheker da mitgenommen hat.
Da hätte man noch einfach rausschmeißen können.
Ja.
Wie viel hat der nochmal mitgenommen?
In der Probezeit.
40 Millionen? Oder?
Ich glaube, es war ein bisschen
oder 30?
Weniger. Also es war jedenfalls, ich glaube, im letzten Folge haben wir es mal genannt.
Ja, mit Umzug
wie viel und war? Ich glaube, 28 Millionen zum den Dreh.
Ist auf jeden Fall mächtig.
Also es ist ausreichend viel Geld, um nicht mehr arbeiten gehen zu müssen.
Auf jeden Fall.
Aber der schlägt
sich das halbe Jahr.
Der schlägt wahrscheinlich wieder irgendwo auf, oder?
Weiß ich nicht.
Ja, der ist ja nach dem SAP-Rauswurf und da ist er rausgeflogen.
Ist er nicht, jetzt ist er doch schon zum zweiten Mal in kürzester Zeit wieder dürfte seinen Hut nehmen. Also ihn jetzt nochmal zu nehmen, das wird sich jeder gut überlegen. Weil den kriegst du ja auch nicht, sagen wir mal, für ein Jahresgehalt von 70.000 Euro.
Und jetzt, wo er so viel Geld hat, mein Gott.
Da kann er auch für symbolisch. Ne?
Kannst du auch für einen symbolischen Euro.
Ja, richtig, dann deine Firma zu gründen.
Genau, da würde er sagen, 70.000 Euro ist ja prima. Kann ich dann auch tun und lassen, was ich will?
Ja, genau.
Und dann legt er los. Ne?
Und dann macht er das auch noch.
Und da wir gerade über HP sprechen, da gibt es noch zwei Personalien, über die man kurz berichten kann, ne, Andreas?
Richtig, eine Personalie sollte man zumindest kurz erwähnen, weil der Betreffende schon sehr bekannt ist, ist Rainer Drees, der Direktor Inkjet und Web Solutions bei HP war, wechselt im Vertrieb ins Key Accounting und wird als Account Executive Carl Zeiss betreuen. Interessant deswegen, der Rainer Drees ist ja recht bekannt, der war ganz früher, und da müsste mir helfen, entweder bei Schad oder bei Parcom, da habe ich den kennengelernt, vor 18 Jahren.
Rein assoziativ bringe ich den immer noch mit Fujitsu in Verbindung, und zwar mit dem Hoffmann.
Also das wäre mir neu, aber das müssten wir mal recherchieren.
Da man recherchiert.
Aber ich habe ihn, ich habe ihn kennengelernt. Da war also entweder Schad oder Paco. Mhm. Und Reinhard Rees war ja auch derjenige, der vor, ich glaube vor 2 Jahren war das, die Mediamarkt Small Office Store in Store für HP eröffnet hat, was was ja ein sehr interessantes Konzept gewesen ist. Mhm.
Und die zweite?
Das ist die eine Personalie. Und die zweite Personalie ist jetzt aus dem Umfeld HP, nämlich der ehemalige HP Channel-Chef, PSG Herbert Schönebeck, ist wieder in Amt und Würden. Und zwar hat der einen neuen Shop und ich habe es mir eben
aufgeschrieben.
Let's go live. Oder das heißt Let's Connect.
Let's Connect.
Ja. Let's Connect. Da muss der gerade eben angefangen haben. Er hat nämlich ganz, ganz aktuell vor einer Dreiviertelstunde sein
Xing-Profil. Zeit gehabt, sein Xing-Profil zu ändern.
Sagen wir es mal so.
Pünktlich zu unserem Webcast. Was kann ich denn noch alles erledigen am Wochenende, vor dem Wochenende?
Let's Connect ist, ist ein europäischer Anbieter von Mitarbeiter-PC-Programmen. Die vermitteln wohl, die machen wohl so Programme, wo Mitarbeiter dann sehr günstig PCs kaufen können über den Arbeitgeber für Homeoffice. Mhm. So, da weiß ich aber noch nicht so richtig viel dazu.
Also ich habe von der
Let's Connect noch nie was gehört. Ich habe es noch nie gehört, ich habe es auch nachgeschaut und ich denke, das könnte man zum nächsten Mal auch recherchieren, das ist eine ganz witzige Geschichte, okay. Weil der ist ja in der IT-Branche, aber im ganz anderen Umfeld unterwegs.
Weißt du, wo die sitzen oder so? Auch nicht, oder?
Die sitzen...
Oder ist das eine deutsche Company?
069. Nee, ist wohl eine englische Company.
Eine englische Company.
In Deutschland 069.
069 ist Osten.
Nein.
069,
Hamburg, nicht Postleitzahl. Frankfurt.
Frankfurt ist das 069, Vorwahl. Ja, okay, Vorwahl. Alles klar. Jetzt falsch verstanden.
Ist ja Osten.
Gut, das haben wir vielleicht zum Thema HP, oder?
Genau. Thema HP und HP-Umfeld.
Gut, wunderbar. Dann können wir übergehen zu einer Veranstaltung, die vor einigen Tagen stattgefunden hat. Genauer gesagt vor einer Woche, ne?
Letzte Woche Donnerstag.
Genau, und zwar das ehemalige sogenannte Fujitsu Oktoberfest, was dann nach dem Oktoberfest zur Fujitsu Visit wurde und jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren Fujitsu Forum heißt.
Nein, dieses Jahr neu.
Ist dieses Jahr neu?
Dieses Jahr neu.
Ah ja, ist dieses Jahr neu, richtig. Fujitsu Forum, also das ist das große Partnertreffen von Fujitsu, das alljährlich stattfindet.
Partner und Kunden,
mhm. Richtig. Und waren ungefähr 10.000 Besucher da, habe ich gelesen. Ich war selber nicht vor Ort, aber ihr beiden habt euch das angeschaut, ne?
Ja, Riesenveranstaltung. Offiziell mehr als 10.000 Besucher aus 85 Ländern. Es war auch proppenvoll. Es fand ja hier im Münchner Messegelände, in dem Kongresszentrum. Ja. Im Kongresszentrum fand es statt. Und die Keynote zum Beispiel vom Rolf Schwierz, also vom CEO, die war so gut besucht oder der Andrang war so groß, ein Großteil der Zuhörer konnte gar nicht rein. Obwohl es in dem Audimax war, der sehr, sehr groß ist und viele Leute fasst. Die mussten halt eben draußen bleiben. War aber schon Vorsorge getragen, da waren Monitore extern, weil es im letzten Jahr wohl schon ähnlich gewesen ist, wie ich anschließend gehört habe. Und es war sehr, sehr
gut. Es war ja seine erste große Ansprache, oder?
Ja, im letzten Jahr, er war gerade im Amt.
Da war er gerade im Amt.
Ja. War gerade im Amt im letzten Jahr, da hat er auch schon mal Hallo gesagt, ich bin's und ich komme jetzt öfter. Mhm. Und heute war es dann, in der letzten Woche, da war dann sozusagen seine erste große Ansprache, wenn du so willst, wo er wirklich gesettelt ist und schon mal wirklich substanziell auch was sagen kann. Und ich weiß nicht, Andreas, wie dein Eindruck war. Ich fand, die Keynote war echt super gelungen.
Ich habe die Keynote, muss ich gestehen, nur in Auszügen mitgekriegt,
weil
wir standen vor dem Audimax
und
wollten rein und 20 Minuten vorher haben die Tür
zugemacht. Siehst du, dann gehörst du zu den
Betroffenen. Und es war wegen Überfüllung geschlossen und wir standen so ein bisschen blöd zu der Leinwand, also wir konnten es nicht wirklich gut mitkriegen. Also. Aber ich habe sehr gutes Feedback von der Keynote bekommen. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren wirklich sehr begeistert.
Ja, also muss ich auch sagen, ich habe auch anschließend mit einigen gesprochen und ich war ja auch selber dabei. Das Ganze fand in Englisch statt, weil es international war, aber auch die Deutschen oder wer halt eben nicht so gut Englisch sprechen konnte, der konnte dann simultan übersetzen, hat sehr professionell alles gemacht und Schwirz hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Der war total locker. Mhm. Also vorher, vor ihm war irgendwie so ein Australier, der ganz wichtig bei Fujitsu ist, also irgendwie aus so eine offizielle Funktion im Headquarter einnimmt, der war fast zum Einschlafen. Mhm. Ja, und dann kam der Rolf Schwirz. Mhm. Und der war ganz, ganz locker. Er hat das wirklich toll gemacht. Hat dann immer auch noch wieder ein paar andere Leute auf die Bühne geholt und mit ihnen so einen Dialog geführt. Es war unterhaltsam, es war informativ und es war auch total interessant.
Ja, wollte ich gerade fragen, was kam denn inhaltlich so rüber? Also hast du irgendwie ein paar Kernpunkte, die man vielleicht mal erläutern kann?
Also was zunächst einmal sicher sehr bemerkenswert war, war das absolute Bekenntnis zur Hardware. Mhm. Ne? Während andere Hersteller ja, sagen wir mal, die Hardware am liebsten nur noch mit der Kneifzange anfassen würden, ja, und am liebsten gar nichts mehr damit zu tun haben. So zumindest gewinnt man ja oft den Eindruck, weil alle immer von Service und Software und so weiter reden, hat Schwirz gesagt, wörtlich gesagt, wir lieben unsere Hardware. Mhm. Ne? Und er hat dann auch noch ein paar Details dann geäußert. Er sagt, Fujitsu, nicht nur Fujitsu Technology Solutions, sondern Fujitsu Global, hat derzeit das breiteste, kompletteste Hardware-Spektrum aller Anbieter, aller Hersteller. Niemand hat so ein breites Spektrum wie Fujitsu.
Ist das so?
Vom Leistungs-, die haben dürfte angeblich haben, den leistungsstärksten Supercomputer.
Haben sie, die haben den jüngsten Rekord aufgestellt,
ja, kann ich mich erinnern.
Das hat er auch.
Stimmt, ja. Und sie verkaufen Großrechner, was HP nicht mehr macht.
Mhm. Also sie haben die
komplett. Ich glaube, das Einzige, was sie zumindest in Deutschland nicht machen, ist Thema Drucken. Aber ansonsten. Und drucken könnten sie in Japan, könnten sie auch noch Drucker machen.
Die müssen sogar Smartphones haben.
Sie machen auch Mobiltelefone in Japan, ja.
In Japan.
In Japan, ja.
Mhm. Also so weltweit haben die sicher das vollständigste Portfolio, glaube ich auch.
Und die haben auf der Produktseite hat er dann auch ein paar Geräte nur ganz kurz vorgestellt. Das konnte ich jetzt relativ wenig beurteilen, ob das jetzt irgendwie was Aufregendes ist oder nicht. Schien mir so, dass es halt ganz toll war.
Hat das Publikum geraunt?
Hat das Publikum
Ich war nicht drin.
So wie bei den Apple Keynotes, dass dann das Publikum hier Standing Ovation.
Nee.
Das war nicht der Fall.
Nee, da ist das Fujitsu-Publikum, glaube ich, auch ein bisschen anders. Das sind ja auch alles so Business-Leute. Ne? Und das Geschäft bei ihnen scheint sehr, sehr gut zu gehen. Also er sagte, die haben einen Rekordergebnis im ersten Halbjahr eingefahren, also von April bis Ende September, haben noch nie so viel Umsatz erzielt wie in diesem Halbjahr. Die sind halt in ganz EMEA sehr stark unterwegs.
Haben die das auch kurz begründet, in welchen Bereichen sie gewachsen sind? Also kommt es durch verstärkten Hardware-Umsatz oder Service-Geschäft?
Hardware-Umsatz
oder?
Läuft super. Mhm. Also Hardware-Umsatz läuft super, auch hier in Deutschland. Ich habe eigentlich noch mal eine Zahl mitgebracht hier. PC-Markt,
ja.
Ne, wo ja Fujitsu doch im letzten Jahr ein bisschen unter ferner Liefen ging und man hatte den Eindruck, die verlieren dann den Anschluss. Aber jetzt habe ich hier die Zahl Q3 2011 hier in Deutschland. Da hat der Fujitsu immerhin 26,4% zugelegt an Stückzahlen. Der Gesamtmarkt ist 7,9% zurückgegangen.
Der Gesamtmarkt ist rückläufig, ja.
Ne? Und da haben die um über 26% zugelegt. Am stärksten von allen, haben natürlich kräftig Marktanteile hinzugewonnen. HP übrigens hat auch ganz gut zugelegt.
Trotz alledem.
21%. Wer richtig nochmal verloren hat, ist Acer mit 42% minus.
Ja gut, Acer hat natürlich diese dramatische Lagersituation
immer noch
gehabt.
Ja.
Wobei, bis das alles bereinigt ist und bis die Lagerstände vernünftig zurückgefahren sind, dauert schon lang. Und bei Acer darf man nicht vergessen, Acer hat die ganze Zeit Sell-In abgerechnet und haben jetzt anscheinend umgestellt auf Sell-Through. Das heißt, was die anderen schon lange gemacht haben, alles, was im Channel ist, gilt demnach nicht mehr als verkauft. Und vorher haben die ja in den Channel wild reingeliefert und haben das als Verkauf gebucht.
Mhm. Ja.
Also das ist, das muss man da sicher berücksichtigen.
Mhm. Eine andere
Effekt siehst du nicht so schnell gerade.
Eine andere Sache im Fujitsu sollten wir unbedingt nochmal erwähnen, was vielleicht auch mit ein Grund ist, weshalb das bei denen relativ gut läuft. Und zwar haben die, wie mir der Didi Visuva erzählt hat, der ja vielen bekannt ist als ehemaliger Deutschland-Geschäftsführer und Channel-Chef weltweit, die haben bei Fujitsu TS haben die größte Reorganisation durchgeführt ever, seit Bestehen der Firma. Was bedeutet das im Konkreten vor allen Dingen? Die haben alle Vertriebe unter eine Leitung gestellt, und zwar die von Didi Visuva. Mhm. Das heißt, alle
Product Sales Group Chef,
genau. Alle liegen jetzt unter dem Didi Visuva.
Auch Direktvertrieb?
Metaphorisch gesprochen. Ja, natürlich. Also der Partnervertrieb, alle berichten an den Didi Visuva. Und das ist natürlich gerade aus Channel-Sicht, aus Partnersicht eine sehr gute Nachricht. Mhm. Ne? Weil der Didi, der kommt zwar nicht unbedingt aus dem Channel, der hatte früher auch eine Direktvergangenheit, als
er bei Fujitsu war. Der beste Direktvertriebler bei Fujitsu, beziehungsweise anschließend bei Fujitsu Siemens ist er gewesen, bevor er Indirektvertriebschef wurde.
Genau, richtig. Aber der hat mittlerweile natürlich auch Indirektvertrieb eingeatmet und so weiter und so fort. Und der versteht und genießt da ja auch absolute Akzeptanz. Also wie fast kein Zweiter in der Branche, und der hat jetzt da so den Hut auf für die gesamte Abteilung, und das ist natürlich sehr, sehr gut. Der hat auch noch eine Keynote gehalten, die Visuva.
Und die hat mir gut gefallen.
Die übrigens. Fand ich
da auch. Da war ich auch.
Da warst du dann.
Da durfte ich dann auch. Das
war auch nicht ganz so voll.
War
nicht ganz so voll.
Hat mir ganz gut, denn das Intro fand ich ein bisschen komisch, aber mir hat das insgesamt gut gefallen.
Okay. Ja. Und er meinte auch, also die machen 80% des Umsatzes, des Produktumsatzes machen über Partner, sagte ja. die wachsen derzeit sehr stark. Die Fujitsu will von 4,3 Milliarden auf 6 Milliarden in 2 Jahren steigern. Ja. Und dann hat dann halt eben auch die anwesenden Partner, nicht nur Fujitsu-Partner, die da saßen, sondern auch, da waren HP-Partner und IBM, der Heinz-Paul Bonn. Ah,
ja. Heinz-Paul Bonn auf einem
Fujitsu-Forum,
finde ich.
Wahnsinn.
Echt mal den Hammer.
Der war ja früher, also Mr. IBM-Partner persönlich.
Absolut.
Der lief ja auch immer nur im blauen Anzug. Jetzt trägt er ja eine rote Brille. Ja.
Vielleicht, vielleicht ist das ein deutliches
der Anfang, oder? Die montiert langsam rein.
Die Kampffarbe von Fujitsu ist ja rot, und er hat jetzt schon die rote Brille aufgehabt, und da hatte Didi Visuva halt die aufgerufen, Leute, wir wachsen stark und tut euch selber einen Gefallen und wachst mit uns.
Ja.
Und mittlerweile, also inzwischen sieht es sehr gut aus, die Fujitsu-Leute können vor Kraft kaum laufen, und beim Didi Visuva habe ich den Eindruck, ist es nicht nur metaphorisch.
Also ich enthalte mich aus Gründen hier eines Kommentars.
Ich auch.
Und dann ist noch eine Sache bei Fujitsu interessant, was die machen, da ist der Einstieg in die Anwendungssoftware. Applikationssoftware, ja. Also die haben jetzt auf ihrer Homepage, sind sie dabei, es ist noch nicht live geschaltet, glaube ich, machen die so ein, das ist so ein Portal für Applikationssoftware, da können ISVs, können da ihre eigenen cloud-basierenden Anwendungen anbieten, aber es gibt auch zum Start eine CRM-Software von Fujitsu. Mhm. Und es soll nicht nur bei dieser CRM-Software bleiben, sondern das soll ausgebaut werden, und es soll es auch nicht nur auf Cloud-Basis.
Das ist interessant.
Geben. Das können die Partner dann mitverkaufen.
Ja,
sozusagen.
Natürlich. Ja, und Fujitsu verkauft die Partner-Software. Fand ich sehr schön, wo der Didi auf der Bühne stand und gesagt hat, geben Sie uns Ihre Software, wir tragen sie in die Welt hinaus. Mhm. Fand ich wirklich toll. Mhm. Und das war jetzt nicht so dahergeredet.
Ja.
Und ich halte diese enge Verzahnung mit Software auch für interessant. Und was ja auch ganz interessant ist aus der Historie, gibt es schon. Es gab von Fujitsu schon ewige Zeiten, ich glaube, eine E-Mail-Archivierungslösung, die immer auf einer komplett anderen Schiene vermarktet worden ist.
Das kann gut sein. Das heißt, die machen dann da schon aber einen gewissen Revenue-Share wahrscheinlich, oder? Also wenn die verkauft wird, bekommt ein Teil Fujitsu.
Ich denke, das wird über Marge geregelt, ja.
Vermutlich, ja. Ja, im Prinzip ist das ja das...
Revenue-Share, ist richtig. Das hatte der Schwirz, glaube ich, noch gesagt. Es kostet nichts, die Software da
reinzustellen.
Mhm. Ja, aber Fujitsu,
wenn sie dann verkauft möchte
natürlich gerne auch ein bisschen Geld dann haben.
Ja, im Prinzip ist das ja das, so wie es der iTunes-Store letztendlich vorlebt. Also die Entwickler und Anbieter von Software, in dem Fall Apps im iTunes Store, können das dort reinstellen, das kostet alles nichts.
Ja.
Aber Apple macht dafür das Marketing für dich sozusagen, genau. Stellt die Hardware-Plattform dafür, übernimmt die Abrechnung,
genau.
Dieses ganze Zeug und will dafür dann eben 30% beim Verkauf
also,
haben.
Ne? Ja. Also ich denke und auch.
Das hat sich ja als sehr erfolgreich erwiesen.
Das ist ein gutes Beispiel, weil er hat dann natürlich auch mal gezeigt, wie diese Seite aussehen wird. Mhm. Und die sieht auch so ein bisschen aus wie so ein App Store.
Ah, ja, ja. Ne?
Also da glaube ich, ist der Vergleich, der ist nicht schlecht. Mhm. Ja, und wenn man da mal, wenn man das vergleicht, das Erscheinungsbild, was Fujitsu heute zeigt, mit dem, was im vergangenen Jahr dort war, da ist schon ein sehr deutlicher Unterschied. Also im letzten Jahr war schon der Eindruck, dass Fujitsu da doch recht stark lethargisch unterwegs ist.
Ja, das erklärt sich ja jetzt, wenn die so eine starke Reorganisation hinter sich haben.
Ich meine, bevor der Schwärzer kam.
Bevor, ach so.
Gut. Da die dämmerten da irgendwie so vor sich hin, war mein Eindruck. Mhm. Das hat sich jetzt innerhalb dieses Jahres also doch sehr stark gedreht. Mhm. Auch wieder mein Eindruck, aber ich denke, dass ich da nicht ganz falsch liege.
Aus dem Umfeld kann ich das unterstreichen. Mhm. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, also die Stimmung ist recht gut. Ich habe einen Jörg Hartmann getroffen, der wirklich total gut drauf war. Mhm. Und dann ist das Allgemeine, was gesagt wird, ist, der Schwirz hat den Laden richtig in Schwung gebracht. Der kann auch auf die Leute eingehen, der nimmt die auch mit. Mhm. Und es geht wirklich in die richtige Richtung, es geht nach vorne. Mhm, was ich schon wirklich gut und was ich auch überfällig fand. Mhm. Weil eine Zeit lang war das doch sehr, also im Umgang mit Fujitsu sehr defensiv, wo man dann den Namen gewechselt hat und immer wenn man dann zu den Fujitsus gesagt hat, ja Freunde, was ist denn jetzt? Dann kam irgendwas
defensiv. Ist ja schon zurück. Erstaunlich, wenn von der Historie vom Schwirz her, der ja vorher bei Oracle war,
ja.
Und dann ein Jahr das bei ein ganz SAP, anderes, ne? Ja, und das ja ein ganz anderes Geschäft ist, ne? Also Softwarelösungen zu verkaufen, ja. und so und jetzt bei Fujitsu.
Ja
so.
Gut, ja,
in gewisser ja, Weise schon. Es zeichnet aber ihn natürlich schon aus in Sachen Managerqualitäten.
Ja,
ne?
Das meine
das
ich.
Wollte ich damit eigentlich
absolut.
Und ich glaube, es war ja immer ein Problem bei Fujitsu im Vertrieb, in dem noch sehr viele Leute dann aus Nixdorf-Zeiten oder aus Siemens-Zeiten saßen und das dann wirklich in die Gänge zu bringen. Mhm. Und ich denke, der Schwirz wird da am Anfang auch nicht eine ganz einfache Zeit gehabt haben. Das sind dann auch Versammlungen, von Versammlungen wird dann auch berichtet von vorm Jahr oder was, wo er dann gesagt hat, pass auf, Freunde, ihr müsst ja nicht hier arbeiten, ich zwinge euch da nicht zu. Wenn ihr das nicht wollt, dann geht doch einfach und sucht euch was anderes. Mhm. Was natürlich so einfach nicht möglich ist, aber was doch wirklich sehr kennzeichnend ist.
Ja, ja. Und den Jörg Hartmann hast du kurz getroffen, der ja von RIM
praktisch zurückgekommen ist, den habe ich aber nur ganz kurz zwischen Tür und Angel, aber der war gut drauf.
Naja,
habe mich auch gefreut, ihn zu sehen, aber der war dann hinten dran wieder in irgendwelchen Meetings. Aber der ist ja wieder zurück und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja,
ich glaube, bei RIM hat der dann in letzter Zeit da auch keinen großartigen Spaß mehr
gehabt. Na, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Und Uwe Neumeier war der auch zu sehen?
Habe ich nicht gesehen.
Uwe Neumeier habe ich einmal laufen sehen, aber nur so ein bisschen aus Entfernung, glaube ich jedenfalls.
Dass das der war. Macht das Servergeschäft. Oder?
Der ist unter dem Didi aufgehangen fürs Servergeschäft. Ja. Und ich glaube,
der macht Kleingeschäft.
Ja. Genau.
Ja.
Wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann, wie der Uwe Neumeier in so eine Organisation wie die Fujitsus passt. Gerade mit einem Didi Vesuva, der jetzt so sehr ja ganz unpolitisch ist und eher so zupackend und sehr schnell. Und der Uwe Neumeier ist ja jemand, der eher so distanziert rüberkommt, was der Didi ja gar nicht ist. Mhm. Eher so distanziert und eher so jemand, der politisch ist und sehr überlegt und analytisch. Und
ein Hamburger eben.
Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das zusammenpasst. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Naja.
Also ich weiß nicht, was...
Ich sehe es genauso.
Ich habe es bei Actebis aber auch immer nicht so richtig sehen können, wie das zu dieser westfälischen Actebis-Mentalität, sag ich mal, passt.
Ich war mal mit dem Didi Vesuva vor ein paar Wochen oder vielleicht ist es jetzt auch schon Monate her, war ich mal zum Abendessen verabredet und habe ihn genau daraufhin angesprochen und habe ihm gesagt, der Kollege Neumann, passt der denn in
der Didi Vesuva hat ihn doch eingestellt.
Ja, er sagte, gerade deshalb passt er gut. Sagte, erstens hat er Kompetenz im Bereich Server. Ja.
Die hat er sich bei HP
erarbeitet. Bei HP. Ja, er ist strukturiert in seiner Vorgehensweise. Ne? Und er wollte auch nicht, dass das Team zu homogen ist. sondern dass das, also
ja, was da natürlich einfach eine, was auch eine sehr andere, legitime Überlegung ist.
Ne?
Ja.
Und er war also damals jedenfalls sehr überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist. Das hat er sich ja auch nicht getroffen.
Klar, das ist richtig.
Wie es heute ist, keine Ahnung. Also,
ich finde es schräg. Ich finde es, sage ich jetzt mal so, ich finde das schräg und ich würd mal gern die beiden zusammen im Meeting erleben.
Okay.
Ja, das ist wie Yin und Yang.
Ja, irgendwie schon, oder? Also ich kann es mir nicht richtig vorstellen, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren.
Wie fandst du denn die neue Channel-Managerin da, die Belgierin? Wie heißt sie nochmal? Werle sowieso. Ja, den Nachnamen habe ich jetzt vergessen.
Habe ich dummerweise auch vergessen.
Das ist quasi die Nachfolgerin von
Didi? Die Nachfolgerin von Super.
Als Channel-Chefin auf Europa-Ebene.
Ja.
Die hatte auf der Bühne, hat er die auch dann auf die Bühne geholt und dort nochmal ja nicht nur kurz, sondern sogar etwas länger vorgestellt.
Sie hatte ja auch
was hat die für eine Historie?
Die ist schon ewig anscheinend
in seinem Team.
Ich habe mir das auch angehört, was du sagst. War auch jetzt alles ganz okay. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt dann auch mal Leute angesprochen und habe mit jemandem gesprochen, der bei Fujitsu sehr, sehr tief drin steckt. Mhm. Und der hat gesagt, die ist schon sehr lang dabei. Die macht den Job auch schon recht lang. Also jetzt nicht diesen, aber den, also im Channel. Mhm. Muss im Channel sich sehr gut auskennen und muss sehr akzeptiert sein, sowohl bei den Partnern als auch in der eigenen Organisation.
Mhm. Naja.
Gut, der hätte mir jetzt sicher auch nicht erzählt, komplette Fehlbesetzung.
Nee, das ist alles grauenhaft.
Aber das war schon nicht so dahergesagt. Also das klang schon sehr fundiert. Mhm. Und ich meine, das Paar Schuhe, was man vom Didi übernimmt als Channel-Chef, würde ich mal sagen, ist schon ein sehr großes aus mehreren Gründen. Ja.
Auf jeden Fall, die Frau, die spricht ganz viele Sprachen.
Ja, die spricht irgendwie 5 oder 7 Sprachen, ne? Oder sowas.
Ja. Ja, die Belgier kennen Deutsch von Haus aus auch. Quasi schon mal Französisch Belgisch. Kennen die doch meistens, Belgisch.
Deutsch spricht sie, Italienisch.
Ne? Italienisch auch noch.
Französisch und Spanisch versteht sie, glaube ich, hat sie gesagt. Ne?
Wahnsinn.
Also schon.
Und sie hat sich auf der Bühne wirklich sehr souverän bewegt und also das konnte man schon lassen. Das war jetzt nicht irgend so ein Haschel oder was.
Kam ganz
gar
gut
nicht.
Rüber,
ja. Gar nicht.
Ja.
Okay. Ja. Also ich bin wirklich gespannt. Ich bin mal gespannt aufs Partnerfeedback.
Ja,
es gibt ja so ein paar deutsche Partner, die da immer sehr genau hinschauen, wer dazu kommt.
Wobei die deutsche,
muss man sich dann anschauen.
Die deutsche Konstante, Jörg Brünig, bleibt uns ja erhalten. Das ist auch gut so.
Ja. Gut, der ist ja auch sehr gut gelaunt, weil bei ihm die Dinge auch recht gut laufen und die Partnerzufriedenheit.
Gab es da übrigens was Neues zum Thema mit ihrem Systemhausverbund?
Nein.
Die haben doch dieses, wie heißt
F-Net.
Das? F-Next?
F-Next.
F-Next da F-Next. Gründen wollen oder waren
da nochmal so. Das gibt's.
Es ist gegründet, ja, aber da gab es noch so ein paar Formalien, die zu erledigen sind. Da gab es aber jetzt keine näheren Informationen darüber.
Nee, das war nicht so.
Aber das ist richtig, Christian, da müssten wir mal nach. Die wollten ja eine AG gründen und eine AG hatten in der Regel einen Vorstand und so.
Ja,
da sollten wir nochmal nachfragen.
Das meinte ich mit diesen ganzen.
Ja, ich habe neulich auf die Webseite geschaut und der Vorstand ist auch jemand prominentes System aus. Damian, weißt du es noch?
Nein, ich weiß es nicht.
Schuster und Walter?
Schuster und Walter?
Schuster und Walter, glaube ich.
Könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube.
Mhm. Das könnte gut sein.
Das kann sein,
ja. Den habe ich auf meiner To-Do-Liste auch noch stehen zum Anrufen.
Mhm.
Gut, sonst noch was?
Zu Fujitsu im Moment nicht.
Aber es war eine wirklich sehr gelungene Veranstaltung.
Und abends der Show-Act. Niemand Geringeres als Anastasia. Und anschließend, als sozusagen als B-Movie, ne? Als
die
B-Movie.
B-Seite.
Die B-Seite, genau. Immerhin noch Anke Engelke. Ne? Allerdings, wie ich anschließend, ich war selber nicht
da. Hat die da gemacht Comedy oder was?
Nee, die hat nur gesungen.
Gesungen?
Ja, wegen Comedy, da hätte ich mich geärgert. Dass ich gesagt habe, hätte ich das gewusst, dann wäre ich hingegangen. Aber gesungen. Weiß ich nicht.
Ich habe es noch nie singen gehört.
Ich habe
mir Anastasia eigentlich nicht angehört. Ich hab mir ein paar Lieder mal Probe gehört vorher und dann habe ich gedacht, nee.
Anastasia?
Nein.
Ach, super. Ich habe die mal in der Olympiahalle gehört. Also es war sehr laut zwar, aber war auch trotzdem gut.
Schreibt der Chick gerade witzig, Anastasia ist auch bei der Discover von HP in Wien zu hören.
Ach nee.
Nein.
Die geht gerade günstig her.
Das scheint so.
Die Dinge gerade in Europa. Hey,
das ist ja mal ein Ding.
Das ist ein Ding. Also ich habe nur ein paar Fotos gesehen, die hier ein paar Besucher getwittert haben oder auf Facebook veröffentlicht haben. Ich hätte die Anastasia nicht mehr wiedererkannt.
Nicht mehr wiedererkannt? Nee.
Nein? Überhaupt nicht, nee.
Wieso?
Ich weiß nicht, ich hab die irgendwie völlig anders in Erinnerung.
Ist sie dick geworden?
Die hat doch immer so... Ja, das auch.
Echt?
Ja, finde ich schon. Oh. Und die hat doch immer so ganz markante Brillen aufgehabt, ne?
Ja, ja.
So markante Sonnenbrillen irgendwie.
Hat sie nicht mehr?
Ich habe es zumindest auf dem Foto nicht gesehen.
Also ich so.
Und
ich
die hat
kürzere Haare, glaube ich, auch noch. Also die hat irgendwie.
Müsste mal den Michael Frey fragen, den habe ich nämlich da gelassen.
Ach so.
Er sagt, Michael, du den Abend-Act. Ich bin ein alter
die
Mann.
Die Musik war einfach klasse. Also die Musik für Pay My Dude und so weiter, das war einfach tolle Musik, die,
ja, die hat
damals echt gemacht.
Super tolle Stimme.
Super, also, ja, die Stimme markant, absolut. Also ich bin ein Fan von ihr.
Ja.
Hm?
Die Musik finde ich schon
auch. Okay, ihr meint, ich sollte mir das nochmal anhören.
Ja, gib ihr nochmal eine Chance.
Echt? Ich höre ja immer so Sachen wie Motorhead und sowas eher.
Ach so, ja, dann wird
aber
das
passen. Aber das ist ja auch so Veranstaltungen nicht so opportun, glaube ich.
Ist nicht so mehrheitsfähig.
Ja. Ach, sehr gut. Gut, dann schließen wir mal das Thema Fujitsu ab, oder?
Mhm. Jo, drückst du den Knopf?
Ich drücke den Knopf jetzt.
Ah, super Sache.
Genau, und wir kommen zum ganz anderen Thema.
Vorher allerdings, ja. Christian, muss ich unseren Hörern was erzählen. Und zwar sitze ich nicht nur gegenüber vom Christian, sondern ich sitze auch gegenüber der Wand. Und an der Wand, da hängt der Stoiber. Der Stoiber als Hampelmann. Also sehr schön getroffen, Andreas. Ich muss da nicht mal hingucken.
Ich mach mal ein Foto
für die Website.
Funktioniert der auch?
Oh, und ich lese gerade.
Der funktioniert auch, ja.
Ich habe 5 Euro im Lotto gewonnen. Danke.
Glückwunsch. Klasse.
Der Stoiber. Wie kommt denn der Stoiber hierher, Andreas? Erklär mal.
Du, den Stoiber hat mir ein Bekannter geschenkt. Vor Jahren, als diese Diskussion um die Pauli war, da gab es dann
welche plötzlich Diskussion?
Um die Pauli, um diese Landrätin
aus
Fürth,
ja.
Die ja von der Staatskanzlei dann bespitzelt wurde und so.
Die mit den Latexhandschuhen.
Hey, genau die. Und mit dem
Moped. Lack und Leder und so.
Genau. Ja. Damals war sie noch am Anfang ihrer politischen Karriere. Und da hatte mir ein Bekannter diesen Hampelmann-Stoiber geschenkt. Das war damals der völlige Knaller. Mhm. Und das war auch eine Geschichte, die man ihm wohl in Kreuz zur Last gelegt hat, als sie dann nachher abgesägt haben, wo sie gesagt haben, der bayerische Ministerpräsident ist als Hampelmann zu haben, das geht ja gar nicht. Das funktioniert aber ganz schön. Er hat auch so einen kleinen Maßkrug in der Hand.
Ja.
Yippie!
Sehr gut. Eine
kleine Edi.
Sehr gut.
Sehr gut.
Wunderbar. Ja, das sind diese Details, die...
Ja. Sprechen wollten wir noch über Mediamarkt.
Ja, aber das, nur kurz.
Nur kurz, ja, aber nur da ist kurz. Ja doch auch was Interessantes passiert. Da ist ja der Deutschland-Chef jetzt festgesetzt worden.
Der ist verhaftet worden, tatsächlich.
Der ist also richtig verhaftet worden. Der war ja in Untersuchungshaft, ne?
Er ist durchsucht. Also das ist durchsucht worden bei ihm, soweit ich weiß. Und dann wurde er suspendiert.
Dann wurde er suspendiert, richtig.
Und dann eine Woche oder 2 Wochen später wurde er tatsächlich verhaftet und ist jetzt in Untersuchungshaft. Ich denke noch immer, ich wüsste nicht, dass nichts Neues, aber ist anscheinend in Untersuchungshaft.
Ja, es geht ja, der Vorwurf lautet ja auf gewerbsmäßige Bestechung.
Richtig.
In 70 Fällen.
Im Zusammenhang mit DSL-Vermarktung.
Und um riesige Millionensummen, ne? Mhm. Also ganz, ganz, alles so in diesem
DSL-Vermarktungsdickicht.
Es ist
und zwar von einer Agentur, die DSL-Verträge vermarktet, die dafür sich erkauft hat, das Recht bei möglichst vielen Mediamärkten ganz vorne als Exklusiver oder als Hauptvermarkter tätig zu sein. Es ist interessant, um was für Summen das da geht. Also ja, das ist ja schon wirklich massiv. Und um was für Bestechungssummen es geht und sich dann zu überlegen, wie viel Umsatz oder wie viel Provisionsgeschäft dahinter steht, dass sich so eine Bestechung großen Stil über so viele Jahre überhaupt lohnt.
Ja.
Ja.
Wobei die eigentlich interessante Geschichte, und so muss ich hier mal Damian rüffeln, an diesem Mediamarkt-Skandal, das hat eine sehr interessante Seite, die kaum beleuchtet wird.
Ja, eben.
Es kommt nämlich parallel zu dem Machtkampf zwischen zwischen den Altgesellschaftern, Kellerhals und Stiefel, ja, mit der Metro. Und das Brisante an der ganzen Geschichte ist, die Manager, um die es geht, nämlich auf der einen Seite der Herthert, bei dem, wo die Bestechung sehr, 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 sehr offensichtlich ist und wo klar ist, der wurde tatsächlich bestochen, er und seine Frau. Und der Rook sind Mediamarktmanager der allerersten Stunde. Der Rook ist irgendwie Mitarbeiter 20 gewesen oder sowas. Also er ist schon immer dabei, hat er über viele Jahre Karriere gemacht. War da Bereichsleiter. Die Metro wollte eigentlich den Rook abberufen und Stiefel und Kellerhals hatten das jüngst erst verhindert. Und das Brisante daran ist halt, jetzt sind die Leute, auf die sich Stiefel und Kellerhals am allermeisten verlassen und diese protegieren und bei denen sagen, da ist der Mediamarkt gut aufgehoben und der Rook ist ja Deutschlandchef, das ist ja nicht irgendwer. Genau, die rutschen da in die Schlagzeilen. Und die gute Frage ist dann, wie das wieder bei den Altgesellschaftern ankommt, ob das womöglich ein komisches Licht auf die wirft, weil die sich auf solche Leute verlassen, beziehungsweise ob die dann nicht irgendwann sagen, pass mal auf, Freunde, jetzt haben wir euch die ganze Zeit weitergeholfen und wir fühlen uns dann doch irgendwo betrogen und werden uns vielleicht dann doch nicht mehr stark machen. Also das ist eigentlich die sehr interessante politische Diskussion oder Dimension hinter diesem Fall.
Ja.
Jetzt schau halt nicht so gequält.
Ich frage mich die ganze Zeit, wieso willst du mich rüffeln? Ich habe doch gar nichts gesagt.
Du hast gesagt, aber nur kurz.
Ja, weil das Thema ist ja schon einfach so durchgehechelt worden.
So, eben nicht, doch. In der politischen Dimension nicht.
Ja, aber das sind ja nur Mutmaßungen.
Ja, vor allen Dingen.
Ich meine, dann kannst du nämlich noch einen Schritt weitergehen und sagen,
ja mir das ja nun nicht
wer hat denn die Staatsanwaltschaft informiert und auf wessen Betreiben hin? Und dann sind wir ja sofort beim, wie heißt es, Kapitalinvestor aus Düsseldorf.
Genau.
Ne, der dann
Finanzinvestor aus Düsseldorf.
Der da winkt. Ne?
Oder, Herr
ne? Ja. Vielleicht hat der da auch wieder seine dunklen Machenschaften.
Also die...
Also
ja, und es gibt noch einen interessanten Aspekt. Und ich frage euch mal ganz offen und ehrlich, warum verkauft die Metro diese Abteilung nicht? Die haben doch nur Stress damit.
Die Abteilung?
Die Abteilung ist gut.
Ich bin Abteilungsleiter. Ich bin Chef von Mediamarkt. MSH. Der eine ist der Finanzinvestor aus Düsseldorf und dann ist die Abteilung aus Ingolstadt.
Genau. Abteilungsleiter.
Auch nicht schlecht.
Das ist schon.
Aber gut, bislang war das ja eine echte Cash-Cow in den letzten Jahren. Ja. MSH ja. Für Metro eine echte Cash-Cow.
Jetzt kommen ja rote Zahlen.
Die Frage aber, Christian, ist trotzdem sehr, sehr gut und berechtigt gestellt. Vielleicht wäre es tatsächlich das Schlauste, MSH heute noch gewinnbringend abzustoßen, denn wer weiß, ob du in 5 Jahren
noch
was
dafür kriegst. Ob das Modell funktioniert.
Ja, ob das funktioniert.
Richtig.
Das war
heute weiß noch niemand, ob der ein Online-Geschäft greift. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, das letzte oder vorletzte Mal darüber gesprochen, über das Ziel bis 2015 4,6 Milliarden Euro Umsatz zu machen über Online-Aktivitäten, Online-Shopping. Online-Verkauf. Wissen wir nicht, ob das funktioniert.
Nö, das wissen wir nicht.
Und dann ist wirklich, so wie du sagst, Damon, echt die Frage, wer will das dann noch? Muss also dann das ganze Ding nicht in irgendeiner Form zerschlagen werden? Haben, sagen wir mal, solche Großflächenmärkte, wie sie heute existieren, dann überhaupt noch eine Berechtigung? Ja. Braucht man die noch?
Richtige Frage, genau.
Wollen also die Hersteller das noch? Tragen die das Konzept noch mit? Ich meine, den Herstellern, denen geht das ja auch total auf den Senkel, ja? Also die
was den Herstellern
also was die da Druck machen, die Ingolstädter teilweise.
Also was den Herstellern schon auf den Senkel geht, ist die Konditionenpolitik, na klar. Und dann so dieses immer stärker auf Aktionsgetriebene und so die normale Ware geht ja gar nicht so gut und das ist alles sehr, sehr stark Aktionsgeschäft, was natürlich schon ein erhebliches Problem ist. Auf der anderen Seite. Und das Online-Geschäft, wo ich sagen würde, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, was sie online gemacht haben, so wird das mal.
Das haut einen doch jetzt nicht vom Hocker, oder?
Nein, so wird das gar nichts. Aber was man nicht vergessen darf, ist, es ist eine große Organisation, die sehr viel Umsatz und sehr viel Cash generiert, die bis vor kurzem sehr profitabel gewesen ist, die jetzt einmal nicht profitabel war, wobei die Mutmaßung ist, dass diese Nicht-Profitabilität von der Metro so hingerechnet wurde,
um das da mal. Das war die berühmte Pressekonferenz, ne, wo man dann alle vorgeführt hat.
In Aschaffenburg, wo man sagt, im Zuge
seht des ihr, wenn ihr mein,
der Entstalinisierung,
wenn ihr mir nicht folgt, dann
richtig,
wird das nicht.
Dann wird das nicht. Also ob das nicht wirklich sehr stark
Politikum war.
Politisch inszeniert war, um bestimmte Entscheidungen zu erzwingen. Mhm. Und da wird dann sehr wild spekuliert.
Das wird schwierig übrigens, weil sie den nächsten Quartalszahlen nämlich wieder nicht veröffentlichen werden. Das ist ja auch ein Unikum gewesen, dass die das erste Mal ihre Quartalszahlen in der Transparenz veröffentlicht haben. Das haben die sonst nie gemacht. Und das deutet einfach darauf hin, dass das ein Politikum war, um die vorzuführen.
Und was man auch nicht vergessen darf, der Mediamarkt ist im Moment international sehr, sehr expansiv. Also die machen in Russland erheblich viel, im Osten, da expandieren die wie blöd. Mhm. Und das muss recht gut funktionieren. Sie sind dabei, die Shops in Deutschland zu professionalisieren, dass das Einkaufserlebnis, was ich ja beim Mediamarkt noch nie gehabt habe, aber wirklich dann mal auf Einkaufserlebnis hinzuarbeiten.
Das heißt, mit innovativen jetzt auch einen Filterkaffee oder was?
Mit so Signage-Lösungen im Einsatz und bessere Beratung und so. Also das ist für die schon ein Thema. Und von daher denke ich, für die Metro rechnet sich dieses Mediamarktgeschäft oder dieses MSH-Geschäft schon sehr schön. Sie wären blöd, wenn sie es verkaufen. Und dann die zweite Geschichte ist,
ja, aber ehrlich man gesagt, müsste
Professionalisierung der Mediamärkte, Andreas.
Das kostet alles Geld. Wer soll denn das bezahlen? Da musst du Personal einstellen, da musst du deinen Shop umbauen, da musst du diese und jene Annehmlichkeit reinmachen, diesen und jenen Service. Das geht doch alles wiederum zu Lasten der Hersteller. Da stelle ich mir ehrlich die Frage, ob die sagen, das tragen wir noch mit, das Konzept.
Wenn es der Mediamarkt schafft, den Herstellern Mehrwerte anzubieten, die wirklich gut sind und die Abverkäufe dann aufgehen, also das Abverkaufskonzept, und es schafft, ein vernünftiges Multi-Channel-Konzept hinzustellen, dann werden die Hersteller das mittragen, weil der Kanal funktioniert ja insgesamt nicht so schlecht. Der funktioniert nicht mehr ganz so gut, wie das früher war. Aber er funktioniert ja auch nicht schlecht. Das ist ja ein großer
Laden. Ich glaube, dass da nicht mehr Leute deswegen in den Mediamarkt gehen. Die Leute gehen dann wegen dem Mediamarkt.
Christian, und
wegen dem Preis. Und
Mediamarkt, die jüngste Eröffnung, habe ich neulich mal nachgeschaut, war die Tage irgendwo im Ruhrgebiet. Die Leute waren wieder um 4:30 morgens vor der Tür.
Ja,
es waren
ein paar spezielle Angebote.
Es war Run auf das Ding und es gibt da Fans durchaus.
Ja,
also man sollte es nicht unterschätzen. Ich hacke oft genug auf dem Mediamarkt rum, aber in diesem Fall muss ich für die Leute mal eine Lanze brechen.
Ja, ich weiß nicht, ich sehe das nicht ganz so.
Ich sehe durchaus auch die Herausforderungen, die die haben, oder die Probleme, vor denen die stehen, die sind nicht klein. Aber das Ding funktioniert doch alles in allem noch sehr gut. Ist ja nicht vergleichbar mit einer Quelle oder was, die zum Schluss gar nichts mehr funktioniert hat. Oder mit einem Karstadt.
Aber
oder einem Herzen.
Das ist heute ist das noch so, was du sagst, Andreas.
Die Zukunftssicherheit ist eine
Perspektive,
Frage.
Die, wie du auch richtig sagst, die stehen echt vor gewaltigen Herausforderungen. Und tendenziell ist es so, dass Online gewinnt und stationärer Handel
absolut
verliert.
Ja. Ist absolut so, sehe ich auch so.
Und da ist also MSH super spät dran, wenn du das vergleichst mit Amazon. Amazon ist für mich irgendwie der neue MSH, so, ne? Die MSH der Moderne sozusagen.
Ja.
Ne? Und da würde ich also heute eher auf Amazon setzen als auf MSH.
Ja, man muss, glaube ich, sehen viele Hersteller
auch so. Wobei die Bemerkung richtig ist, MSH besteht nicht nur aus Deutschland, ne, sondern die sind international. Hat man eigentlich aus China was gehört? So?
Nee, nicht wirklich.
Wie es da läuft?
Nicht wirklich.
Nicht, ne?
Das wäre aber eine interessante Frage an den Kandidaten, der als nächster zur Diskussion ansteht, nämlich an den Oliver Ahrens, der gerade aus China kommt. Das würde mich sehr interessieren.
Ja.
Das ist eine schöne Überleitung.
Ja, das ist schon, oder?
Christian Kotzke
und den Knopf.
Hier sind da Profis.
Ich doch gleich mal auf den Knopf hier.
Hier sind echte Profis.
Sensationell. Immer besser, ja. Genau, die nächste Nachricht kommt sozusagen aus China. Nee, es geht darum, dass der Oliver Ahrens, wann ist denn der eigentlich nach China gegangen? Das ist bestimmt schon 3 Jahre her, oder?
Nee, warte mal, ich muss das
recherchieren. 2 Jahre, 3 Jahre?
Ich glaube, das ist noch nicht so lange.
Also ich hätte jetzt gesagt, so 2-3 Jahre.
2-3 Jahre, hätte ich jetzt auch gesagt.
Red mal weiter, ich guck mal.
Ist der nach Stefan Engel da? Ach ja, Damian macht schon.
Damian macht es schon. Der kommt jedenfalls zurück als Europachef und der Deppeler, wer ist der Name im Vornamen?
Walter Deppeler.
Walter Deppeler, der geht wiederum nach, nein, der steigt hoch und macht das weltweite Marketing.
Ach, stimmt? Das ist ja interessant.
Der macht das weltweite Marketing.
Ich habe nur mitgekriegt, dass
der, der Oliver Ahrens kommt nach Europa zurück, jetzt nicht hier nach Deutschland, sondern vermutlich nach Mailand. Gehe ich mal davon aus.
Da ist jedenfalls der Sitz von der.
Da ist jedenfalls der Sitz.
Im Moment jedenfalls noch der Sitz.
Wobei es auch gut sein könnte, dass der wieder nach Arnsburg geht. Und wird dort Europachef, ne?
Ja.
So.
Also der ist im Frühjahr 2009 ist er nach China gegangen.
Frühjahr 2009. Also dann wäre es. Es ist 2,5 Jahre jetzt, ne?
Mhm.
Ja, gut. War mir ja gar nicht so schlecht gelegen. Ja, und der kommt jetzt erstmal rüber und wird hier erstmal alles sondieren und dann seine Familie auch nachholen. Der hat ja, glaube ich, drüben geheiratet dann erst, oder? Kann das sein?
Nein.
Hatte der vorher schon geheiratet?
Ja,
aber der ist mit der Chinesin
Aber schon, soweit ich weiß, schon sehr lange. Mhm. Er hat ja auch ein paar schon größere, nicht größere, das hört sich so an, als wenn die jetzt schon erwachsen sind, aber schon ein paar Kinder, die sind auch schon ein paar Jahre alt. Und Ja, die sind mit Sack und, wie sagt man?
Sack und Maus?
Sack und Pack. Sack und Pack? Nee, Mann und Maus. Mann so wollte ich sagen. Sind die
Kind und Kegel.
Ja, das weiß man nicht.
Ja, und jetzt gehen sie wieder zurück, ne? Oder er jetzt erst, glaube ich, erstmal alleine, ne?
Ich glaub, er kommt jetzt erstmal alleine, ja.
Haben die das Haus drüben nicht verkauft? Hat das nicht neulich auf Facebook geschrieben?
Ja, ich hatte ihn irgendwie angeschrieben gehabt und da hat er. Kann man ja in Facebook noch nachlesen, müsste noch irgendwo drin sein. Also er kommt erstmal rüber und dann sondiert er alles und dann kommt die Familie nach. Mhm. Und dann wird halt dann die Container hier landen sozusagen. Der hat sich ja da drüben so ein tolles Motorrad gekauft, ne? Hat das mal einer gesehen auf dem Foto?
Nee.
Hat er das mal so, nee, so eine, im Prinzip auf alt gemachte Maschine, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit so einem Beiwagen.
Mhm.
Ich glaube, die Chinesen haben ja mal diese BMW-Motorräder nachgebaut mit dem Seitenwagen.
Bestimmt.
Oder ist es eine russische Maschine? Oder, ich kenne mich da auch nicht so aus. Also schaut super, super klasse aus.
Ja?
Die, wenn man dann auf deutschen Straßen wahrscheinlich herumfahren sehen.
Aber ist
ja, aber insgesamt ist es doch eine interessante Entwicklung.
Es ist eine recht interessante Entwicklung. Was ich übrigens heute gehört habe, ist, dass Bernd Bischoff bei Acer wieder raus ist. Mich rief heute jemand an und meinte, neuestes Gerücht, Bernd Bischoff golft wieder und
Wintergolf.
Bringt Acer nicht mehr und ich weiß aber keine Hintergründe.
Aha. Ob das damit jetzt zusammenhängt,
wissen wir nicht. Womit das zu tun hat, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, ich habe nur gehört, dass das so ist.
Aber schon interessant auf alle Fälle, dass die Europäer bei Acer mittlerweile schon einen sehr großen Einfluss sozusagen haben. Also indem man sich Europäer dann auch nach China rüberholt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist natürlich auch für Oliver Ahrens eine sensationelle Karriere. Ich hatte ihn damals kennengelernt, da war er noch Marketingleiter bei Acer hier in Deutschland.
Richtig, genau.
Und ist jetzt Europachef, also alle Achtung, nicht schlecht. Aber Andreas, noch eine Bemerkung zum Bernd Bischoff.
Ja.
Der Bernd Bischoff ist ja geholt worden, unter anderem und vor allem deshalb, um die Schwäche im B2B-Geschäft auszumerzen. Und wenn er jetzt wieder geht oder wenn er schon wieder raus ist, was ist dann mit dem Projekt?
Also das B2B-Geschäft.
Wer treibt das weiter?
Steht noch nicht wirklich, würde ich mal behaupten.
Ne? Kann ja gar nicht.
Warum?
So schnell geht das ja nicht. Nein. Wie geht es denn da weiter? Das ist eine Frage.
Das ist eine sehr interessante Frage, ja.
Ne?
Das kann ich nächste Woche den Mirko Krebs fragen.
Ja.
Der kommt
den Deutschland-Geschäft
zu Besuch. Nee, der verantwortet dort das B2B-Geschäft.
Ist der nicht zum Geschäftsführer?
Der Mirko Krebs, nee. Der Geschäftsführer ist der Stefan Engel quasi geworden.
Ist er nach wie vor, denke ich auch.
Ja.
Der wurde nur dann auf irgendeine europäische Position noch befördert.
Aber ich meine, dass befördert. Der Krebs dann auch Geschäftsführer in Deutschland wurde.
Ehrlich?
Ich meine schon.
Das wäre mir jetzt neu. Also der, müssen wir mal zusammenbringen, der Stefan Engel ist doch befördert worden und macht das europaweite Marketing, oder? Täusche ich mich? Meine ja, ne?
Ich denke ja.
Und dann gab es doch einen Nachfolger für den Engel, das ist der Herr Thom.
Ach, der Thom.
Der Wilfried Thom ist das.
Der Thom,
so. Genau.
Ja,
das ist so.
Ja.
Und bei dem Mirko Krebs hat sich aber meines Wissens nach nichts geändert.
Hm.
Aber der ist sehr stark für das B2B-Geschäft
zuständig. Der ist eigentlich für das B2B-Geschäft in Deutschland zuständig.
Und den werde ich mal fragen. Und
vielleicht das ist eine interessante Frage, absolut.
So, jetzt haben wir gerade nochmal die Kurve gekriegt hier.
So, aber die stimmt das auch. Ich gehe mal kurz auf die Acer-Seite ins Impressum.
Doch, Wetter, ey, das wäre ja ein Ding.
Doch, das stimmt schon.
Wir müssen nur mit dem Brustton der Überzeugung etwas sagen, dann ja. stimmt das auch.
Ja, ja, die Möglichkeit zum Errater haben wir immer.
Das haben wir
ja, das bis dahin hat das wieder jeder vergessen.
Absolut ist das so. Was ich eben noch gesehen habe, sehr aktuell, Acer hat gerade frisches Geld aufgenommen, und zwar Working Capital, einen großen Kredit über 500 Millionen Dollar. Mhm. Ganz neu. Meldung von gestern.
Okay.
Was ja zeigt, dass Acer dann damit langsam doch aus der finanziellen Schieflage rauskommt, die eine Zeit lang ganz massiv gehabt haben.
Würde mich jetzt mal interessieren.
Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Quartalsergebnisse laufen. Ja. Das steht hier nicht dabei. Ja.
Also ich habe gerade mal geguckt, der Geschäftsführer hier von Acer Computer GmbH in Ahrensburg, Shemin Tu, das ist wohl sicher ein Taiwanese, dann Walter Deppler, Stefan Engel und Wilfried Thom.
Ja.
Die drei, die vier.
Vier, genau. Ja, und der Stefan Engel hat eben diese zusätzliche, der ist befördert worden.
Mhm.
Ja, dann stimmt das schon, was wir gesagt haben als solches. Also da sind wir mal ganz gespannt,
was der
Oliver Ahrens hier für Ideen mitbringt.
Ja.
Und wie er sich in seinem neuen Wirkungskreis macht, ne?
Jo.
Gut, dann kommen wir
Klick.
Von Klick, genau. Kommen wir von Acer zu IBM. Es gibt zumindest ein paar Neuigkeiten zu berichten. Zum einen hat die IBM eine neue Chefin.
Mhm. Ja. Weltweit, ne?
Weltweit, ja, eine neue weltweite Chefin. Und der Sam Pal, das ist ein Name, der ist so unaussprechlich. Sam Palmisano ist gewechselt ins Board. Und für mich kam das ja schon überraschend.
Mhm.
Also es kam so hoppla hopp einfach. Und ich meine, der Palmisano war doch auch ewig und drei Tage CEO bei
ja, der IBM. Ja, der Palmisano, ne? Hat ja den Lou Gossner abgelöst.
Ja.
Der war das eine ganze Zeit lang.
Wirklich
eine
ganze Zeit lang. Es kam jetzt einfach so.
Nicht so überraschend, fand ich es nicht,
aber es war so,
irgendwie so ganz unspektakulär. Ja. So Tagesgeschäft.
Gab keinen Anlass dafür jetzt wirklich, dass man irgendwie sagt, IBM, Schieflage irgendwie, ist ja alles nicht der Fall.
Nein, Palmisano, glaube ich, der geht, glaube ich, in Rente, der ist ja nicht ganz so jung wie wir.
Der hat gesagt, jetzt tun wir was für die Frauenquote, ich wechsle ins Board, Damen voran.
Okay, ja, gut. Und bei dem war schon angekündigt, dass der dann irgendwann sich aus dem Business zurückziehen wird.
Und dann gab es noch eine Nachricht, die auch interessant und wissenswert ist, nämlich, dass der legendäre Investor Warren Buffett eingestiegen ist bei der IBM mit einem Kapital von 10,7 Milliarden Dollar, die er in die IBM rein investiert. Der hat wohl ab März so beginnend Aktien gekauft.
Dass das niemand mitbekommen
hat. Das finde ich ja echt
interessant.
Und dann irgendwann hätte er der IBM mal Bescheid gesagt, weil er jetzt mit 5,5% Anteil, glaube ich, einer der größten oder der größte Einzelaktionär an der IBM ist. Und interessant waren auch die Zitate von dem Warren Buffett. Der hat ja irgendwie gesagt, ihm sei jetzt erstmal klar geworden, was so eine IBM eigentlich macht.
Hätte ich gewusst, dann hätte ich das ja vor Jahren schon gemacht.
Hätte ich schon viel früher gemacht. Hätte sich mal so einen Jahresbericht von denen durchgelesen und da gesagt, ja, wir machen ein ganz tolles Business, ist ja hochinteressant, was die da alles tun. Und jetzt steckt der Warren Buffett mal mit. Und der ist ja eigentlich dafür bekannt, dass der ja nie in IT-Unternehmen investiert. Der hat
das versteht er nicht
und da will er auch nicht rein
investieren.
Das ist das erste Mal.
Mhm.
Und eigentlich, ich finde für die IT-Branche auch ein schönes Zeichen. Also wenn ein Warren Buffett sagt, jawohl, an die Idee glaube ich oder an das Businessmodell, was die IBM verfolgt, glaube ich. Andere können es sicherlich in ähnlicher Form. Finde ich super.
Aber die gute Frage ist doch, wenn der das jetzt vor 4 Wochen schon gesagt hätte oder vor 8, ob die HP die PSG nicht doch verkauft hätte.
Ach so. wieder umgekippt werden.
Ja. Hey, eine starke Referenz.
Bei IBM waren es damals nicht, aber andere Voraussetzungen.
Das
war ein hochdefizitärer Bereich.
Ja, das war ein richtiges Trauerspiel, die PCD.
Ja. Die haben es zumindest kommunikativ alles richtig gemacht, das stimmt schon. Gut, noch was zu IBM von eurer Seite? Nein, sagen Sie. Dann drücke ich wieder. Und wir haben noch 2 kurze Personalmeldungen, wo ich aber ehrlich gesagt auch relativ wenig dazu sagen kann. Garmin hat einen neuen Deutschlandchef, die Susanne Krämer hat das Unternehmen verlassen. Da ist jetzt am Steuer der Stefan Bernhard, der auch schon längere Zeit in dem Unternehmen ist. Kennt den von euch jemand?
Nein.
Auch nicht.
Nee, kenn ich auch nicht. Wer weiß denn, wie es Garmin geht?
Garmin ist, glaube ich, immer noch ziemlich beschäftigt mit der Integration der letzten Übernahme. Die haben doch Navigon gekauft gehabt, ne? Die haben irgendeinen Mitbewerber gekauft. Mhm. Ich meine, es ist halt Navigon gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon wirklich so seine Früchte trägt. Also Garmin ist ja eigentlich eher so im speziellen, also die haben ja nie gute Hardware gehabt, die haben immer gute Software gehabt. Und
haben keine gute Hardware gehabt, ne?
Nee. Mhm. Bist du nicht?
Ich kann es nicht sagen. Ich hab von Garmin noch nie ein Gerät gehabt. Ein Bekannter von mir hat so eins zum Laufen, der ist hochzufrieden. Und die haben diese Outdoor-Geschichten. GPS zu Outdoor-Geschichten und
zum, da machen die sehr viel
zum Wandern.
Oder was andersrum?
Haben die gute Hardware? Die machen so mit dem Alpenverein so Dinge und mit Sporthäusern. Und
also der Kanal von
Garmin. Das wird ja noch ein ganz
interessantes Thema.
Der Kanal von Garmin ist ein total anderer als der IT-Kanal. Ja. Beziehungsweise deutlich breiter als der IT-Kanal.
Ja, so viel. Gerade wenn du das mal jetzt Garmin mal mit TomTom zum Beispiel vergleichst, die ja in gewisser Weise aus der gleichen Ecke kommen, nämlich mobile Navigationsgeräte. Ne? Mhm. Also, und da hat sich Garmin ja doch deutlich weiterentwickelt, wie der Andreas gerade gesagt hat, in diesem Sport-Outdoor-Bereich wirklich fantastische Produkte. Hier der Ironman Europameister läuft mit so einer Garmin.
Läuft mit einem Garmin.
Mit einem Garmin GPS-Laufcomputer rum, macht da auch Reklame und so. Und die haben für Mountainbikes, die haben für Wanderer, also für den gesamten Outdoor-Bereich haben die mittlerweile spezielle Geräte. Also das ist wirklich alle Achtung und das ist ein Wachstumsmarkt.
Das ist
ein dieser gesamte Outdoor-Bereich, auch mit dem unter diesem GPS-Thema. Ich bin selber seit kurzem Anwender von so einer GPS-Uhr, allerdings vom Wettbewerber, nämlich von Timex. Mhm. War vielleicht eine Fehlentscheidung.
Den traue ich ja da keine
Timex,
Kompetenz zu.
Zu Timex zu gehen. Ich bin da sehr, sehr unzufrieden bislang noch mit. Ich habe die jetzt drei Wochen. Braucht ewig, bis der mal einen Satelliten gefunden hat. Kaum ist da ein Baum, ist Sense.
Das ist im Winter, wo nicht mal mehr Blätter dran sind.
Also, die Uhrzeit zeigt da relativ korrekt an. Und dann ist es halt auch so, du musst ihn spätestens alle drei Tage musst du ihn wieder an die Ladestation, meistens ist das dann der PC, dranhängen, damit der Akku wieder aufgeladen wird. Ne? Also ich hab's nach wie vor noch eine Polaruhr, das ist der Wettbewerber aus Skandinavien, Schweden, wo die herkommen. Die haben einen Laufpott, das ist ein Pott, den machst du an deinen Laufschuh dran und der kommuniziert mit deiner Uhr. Mhm. Da war ich sehr extrem mit zufrieden, weil er dir genau anzeigt, wo du her, wie viele Kilometer du gelaufen bist, nachdem du ihn kalibriert hast. Und ich hatte gedacht, mit dem Laufpott musst du mal von dem einen Schuh an den anderen, vielleicht probierst du mal das GPS. Das kann ich momentan, also zumindest was Timex betrifft, kann ich das nicht weiterempfehlen. Garmin behauptet von sich selbst, die sind perfekt in Sachen GPS, da würde ihnen keiner was vormachen. Das mag so sein, das kann ich nicht beurteilen. Also ich bin erstmal von dem Thema GPS als Laufcomputer bin ich jetzt erstmal geheilt. Da nehme ich lieber wieder diese analoge Lösung mit dem Lauf.
Tja, wenn du sowas hättest, da wärst du glücklicher damit. Da gibt es ja so viele Lösungen dafür mittlerweile rund ums Thema Laufen, also zum iPhone.
Ich sag Christian und hältst sein iPhone in die Höhe, genau.
Ja. Nee, also gibt es ja auch viele, siehst du ja dann auf Facebook und im Internet. Ja. Da kannst du super tolle Statistik machen. Ich bin leider kein Läufer. Ich finde es nur von der ganzen Aufmachung und der Historie, die du da verfolgen kannst und Ziele, die man dich setzt. Und super klasse gemacht, ganz durchdacht. Und die haben ja auch eine enge Kooperation mit Nike in dem Bereich.
Ja, aber du willst natürlich immer, das ist ja klar, aber du willst ja während deiner Laufeinheit, willst du ja immer gucken, in welcher Zeit habe ich jetzt den letzten Kilometer gelaufen.
Ja, kannst du
ja erstmal. Ja, da musst du immer das Telefon hier vor deine Nase halten und so guckst du immer auf deine Armbanduhr.
Ach so, ja.
Also ich finde das komfortabel. Aber es gibt begeisterte Anhänger davon, das ist richtig. Also Andreas Wenninger hatte mir gesagt, er macht das da auch mit dem iPhone, er findet das total klasse. Jeder soll also machen, nach seiner Fassung glücklich werden, ist ja klar. Also ich kann nur hier vor diesem GPS Timex.
Aber wie bist du denn auf Timex gekommen? Ich meine, also den
ich war auf der Messe, auf der Marathonmesse in München und habe mir die angeguckt. Da war ich bei Garmin, da war ich bei Polar, da war ich bei Timex, habe mir die alle angeguckt. geguckt und dann bei eBay, ich gestehe es, da war eine Versteigerung. Ne? Und da,
jetzt weißt du auch, warum.
Da habe ich gesagt, habe ich maximal gebe ich 150 für das Teil aus. Listenpreis sind 300. Und dann habe ich die für 151 gekriegt. Da habe ich gesagt, ja, super. Ne?
Jetzt weißt du auch, weißt du warum.
Ja. Er wollte vielleicht, also ich mache euch einen guten Preis.
Ich bin schon versorgt.
Gut Preis.
Gut Preis. Weil egal wie Uhr.
Ich könnte das ja als Pick nachher nehmen.
Ja, genau. Als Negativ-Pick. Ja, genau. Das siehst du was angeboten. So, und die zweite Personalmeldung, die wir noch haben, ist der Martin Ninnemann. Der wechselt von Kaspersky oder von Kaspersky Comment zu einem Mitbewerber, nämlich zu Trend Micro, und wird dort der neue Director Channel Sales. Ich kenne den Herrn Ninnemann allerdings auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Was man allerdings sagen muss, bei Kaspersky scheinen die Dinge im Moment recht in Bewegung zu sein. Die organisieren um, da gehen anscheinend sehr viele Kompetenzen nach USA. Mhm. Und also da scheint gerade wirklich großer Umbau im Gange zu sein.
Ja, also ich weiß nur, dass der Geschäftsführer, der Diekmann heißt dann, ne? Mhm. Der ist quasi überhaupt nicht mehr in Deutschland, der ist nur irgendwie unterwegs. Also operativ macht das hier alles auch jemand anderer in Deutschland. Mhm. So, und dann wollen wir noch unseren Glückwunsch überbringen an ein Unternehmen, nämlich die Becom, die ist jetzt 15 Jahre alt geworden.
Mhm. Ja? Ja, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, ja. Herzlichen auf die nächsten 15 genau. Jahre. Jetzt haben sie ja alles beieinander. Und
hatten wir nicht in der letzten Sendung noch über Becom auch gesprochen?
Ja, hatten wir auch. Ja.
Schon, ne? Dass sie irgendwie gerade sehr gut unterwegs sind.
Ja, genau. Mhm. Hatten wir schon drüber gesprochen. Und ja, eine Feier haben sie nicht gemacht. Das machen sie dann, denke ich, zum... wenn sie dann 20 werden. Aber jetzt haben wir,
ist ja nicht mehr so.
Habt ihr auch ein Buch gekriegt von denen?
Ja. Das Wetter vor 15 Jahren.
Das Wetter vor 15 Jahren, genau.
Was übrigens ein tolles Buch ist, muss ich sagen. Das ist ein Roman, der in Interviewform geschrieben ist. Mhm. Das heißt, der Autor, das ist ja der Haas, der diese Krimis auch macht, mit dem Haar, der immer verfilmt werden. Der Autor wird interviewt von der Redakteurin der Literaturbeilage und in diesem Interview entspinnt sich dann so diese Romanhandlung. Mhm. Ich habe das vor Jahren schon mal gelesen. Finde ich ein interessantes, sehr interessantes Format und ich finde das auch recht gut gemacht. Und das ist dann irgendwann, man denkt immer, wie kommt da Spannung rein? Das ist irgendwann auch sehr spannend.
Ja, ich habe es noch nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen.
Also aber ein bisschen durchgeblättert. Lest das, ist ein wirklich.
Gibt es auch als E-Book?
Gutes Buch.
Ich lese aber ja lieber auf dem Kindle.
Ja, du bist einfach nicht mehr in dieser analogen Welt zu Hause. Nee. Du bist so digital.
Ja, voll. Tatsächlich.
Ich bin
digital Junkie.
Genau. Totale Nerd hier. Ich wehe jeden Scheiß aus.
Ja, das ist echt unglaublich.
Ich kann sogar schon mit Siri dienen. Ich habe Siri schon mit dabei.
Das wundert mich überhaupt nicht.
Können wir nachher mal ausführen.
Können wir nachher ein Interview mal einblenden.
Ich bin sicher, die Hälfte unserer Hörer weiß nicht, was Siri ist.
Das glaubst du nicht.
Das glaube ich, 100 Pro. Das glaub ich nicht.
Selbst, meinst du?
Ach. Du weißt es auch.
Ja, nur weil du mir das letzte Mal erzählt hast.
Sprechen Sie mit Dr. Meier.
Ja, genau.
Der kennt Sachen.
Mit digital.
Jetzt haben wir noch ein schönes Marktthema, das der Andreas hier noch reingeschrieben hat. Er sagt, der Hype ist vorbei, die Hardwaresteller steigen allmählich alle aus dem Tabletmarkt aus.
Sollen wir das... habe ich mir gerade überlegt, nachziehen auf das Ultrabook-Thema?
Auf das Ultrabook-Thema? Habe ich das jetzt irgendwie unterschlagen? Nee, das kommt noch.
Das kommt noch, deswegen sage ich es.
Nö.
Das hat oder sprechen wir gleich. Also ich sage das nicht, sondern ich habe es gelesen. Das war eine sehr aktuelle Meldung aus Taiwan.
Aber wer steigt denn aus?
Also angeblich fahren alle ihre Produktion zurück.
Ja, weil sie alle wahrscheinlich viel zu hoch eingeschätzt haben, oder?
Nee, offensichtlich hängt das wohl dran, weil man glaubt, man kann die... Also einmal, weil Apple nicht so gut verkauft, nicht ganz so gut verkauft, wie sie es selber vorgehabt haben. Und was dann wohl noch irritierend sein muss für die reinen Hardwarehersteller ist, dass Amazon und ich glaube Barnes & Noble ist es mit Nook, sehr aggressiv in den Markt einsteigen und die Geräte raushauen und mit Content, also um Content zu verkaufen und darüber die Geräte zu
konsumieren. Hat man das letzte Mal drüber gesprochen.
Richtig.
Genau. Die legen Geld drauf, ja.
Und das scheint wohl für die etablierten Hersteller, also was weiß ich, eine HP, eine Dell und, aber auch für eine Asus, ein Grund zu sein, sich aus dem Engagement wieder zurückzuziehen.
Ja, ich glaube einfach.
Und zu sagen, Finger weg, das ist nicht
unser Ding. Die waren A, zu teuer und B, haben zu wenig geboten und C, es wollte sie
schlicht
und
einfach keiner.
Es hat ja auch nicht
funktioniert. Will niemand, weil dieses Betriebssystem, das da drauf ist, kannst du einfach vergessen. Es ist nicht dafür gemacht.
Ja. Ich denke, dass das anders wird, wenn Windows 8 kommt. Und ich vermute auch mal, dass sie es deswegen runterfahren und sagen, lass uns mal warten, bis Windows 8 da ist, das ist speziell auch für Tablets gemacht.
Und dann kann man auch den Markt
besser überblicken. Und dann kann man den Markt auch besser überblicken und dann kommt man nochmal, aber ansonsten liegt das ja alles wie Blei.
Also dass das einzig von der Bedienung wirklich akzeptable Gerät, wo man dann auch so das Apple-Feeling ansatzweise hat, dass man scrollen kann, ohne dass das ständig hängen bleibt, ist das Gerät von Samsung gewesen. Oder ist das Gerät von Samsung? Galaxy.
Punkt. Mhm. Ja gut, das ist Android.
Und die steigen ja aus dem Markt auch nicht aus.
Mhm. Nee, Samsung ist da also einer, der wirklich sehr stark dabei
ist. Ist ja sehr aktiv.
Und wirklich auch sehr aktiv ist, aber ansonsten sind die eigentlich alle unauffällig. Und mein HP weiß man überhaupt nicht, wie es weitergeht.
Nein.
Beziehungsweise WebOS weiß man nicht, wie es weitergeht.
Sie
probieren es jetzt aber nochmal mit dem Slate 2.
Das Bekenntnis zum WebOS in besagter Analystentelefonkonferenz, wo es um die PSG ging, ging es natürlich dann auch um WebOS und um Palm. Und da waren die Aussagen auch so ein bisschen wischiwaschi. Das, was sie aber gesagt haben, war, also WebOS, das gucken wir uns nochmal an. Das hat eine Zukunft im Konzern. Da schauen wir, da gibt es andere Einsatzmöglichkeiten noch. Und dann war die Frage nochmal, ja, wie jetzt WebOS? WebOS die Software? Ja, WebOS die Software, also keine Geräte, sondern das Betriebssystem.
Das Betriebssystem. Ja, das ist eigentlich eine Perle, die sie da haben. Und ich verstehe das nicht, warum die das bisher nicht hingebracht haben, da mal vernünftige Geräte rauszubringen.
Also wie man das so versaubeuteln konnte, sage ich jetzt mal flapsig, ist mir überhaupt
nicht klar. Ja, war ja auch
überhaupt nicht klar.
Der Leo Apotheker hatte doch, glaube ich, im März sich auch hingestellt und gesagt hat, WebOS ist ein ganz strategisches Produkt im Unternehmen. Das wird auf die Drucker draufkommen. Sie wollten es auf alle PCs mit drauf machen, parallel zu Windows. Und sie wollten in diesen Tablet-Markt richtig Gas geben. Ja. Und das hätten die mit diesem WebOS nach meinem Dafürhalten auch geschafft.
Das ist ein ganz ausgereiftes
Betriebssystem von Palm, mit Jahre hinweg gereift.
Also ich weiß auch nicht, was da in der Hardwareentwicklung schiefgegangen ist, warum die Geräte dann so grottig gewesen sind, die da rausgekommen sind, dass sie mit Gewalt auch gar keiner kaufen wollte. Mhm. Die haben ja nur schlechte Bewertungen gekriegt.
Das war
wirklich ganz schlimm.
Das ging gar nicht. Nee, überhaupt keine Frage. So viel zum Tablet-Markt.
Was übrigens ganz interessant ist, was ich gelesen habe, das schiebe ich jetzt kurz noch nach.
Ja.
Was ich auch gelesen habe in einem Hardware-Forum, die amerikanischen Retailer haben anscheinend noch Restbestände von diesen Geräten, die da so verramscht worden sind.
Immer noch?
Und die werden jetzt irgendwie für ganz merkwürdige Konditionen mit HP-PCs gebundelt verkauft.
Gott.
Sehr, sehr, sehr schräg. So entweder mit HP-PCs oder mit irgendwelchem Zubehör, dass man von diesen ganz niedrigen Preispunkten wegkommt. Also die werden jetzt mittlerweile deutlich teurer gehandelt. Mhm. Ob das jemand kauft, weiß ich nicht. Mhm. Es klang sehr, sehr schräg. Mhm. Also auch da scheint die Marktbereinigung noch nicht komplett durchgeführt worden zu sein. Gut, waren ja auch viele.
Ja. In dem Zusammenhang, wo wir gerade schon über Tablets gesprochen haben, da passt natürlich noch ein anderes Thema dazu, nämlich dass Adobe Flash eingestellt hat für Smartphones und für
Tablets. Ja, das ist doch auch interessant.
Das fand ich hochinteressant, weil das ist etwas, was sie eigentlich vor 3 Jahren hätten schon machen müssen, weil jeder gesagt hat, Flash hat auf diesen Geräten nichts verloren. Mhm. Warum? Braucht viel zu viele Ressourcen, zieht viel zu viel Leistung sozusagen, geht voll auf die Akkus und war dadurch einfach schlicht und einfach nicht zu gebrauchen, hat außerdem ziemlich viele Sicherheitslücken ständig gehabt, so im 20-Minuten-Takt. Und das war schon problematisch. Und interessanterweise haben ja damals die ganzen Hersteller, die diesen Tablet-Markt auch eingestiegen sind, riesen Werbung damit gemacht, haben gesagt, bei uns funktioniert Flash. Ne? So in Anlehnung an Apple, die ja von vornherein gesagt haben, Flash wird auf unseren Geräten nicht laufen, das supporten wir schlicht und einfach nicht, weil Jobs damals zu Lebzeiten eben gesagt hat, genau aus diesen Gründen kommt es nicht drauf. Mhm. Macht gefälligst mal HTML5.
Ja.
Ja? Das ist der neue heiße Scheiß. Und jetzt ist Adobe eingeknickt und haben gesagt, okay, jetzt lassen wir die Finger davon. Und nur dieses Unternehmen RIM, die wollen das tatsächlich weiter supporten für ihr Playbook. Da habe ich mal gedacht, ey Leute, ihr habt den Schuss echt noch nicht gehört. Ja?
Also RIM ist...
Ich mein, wie man das machen kann, da zahlen die einen Haufen Geld. Du kannst also von Adobe den Source Code von Flash kaufen, wenn du jetzt sagst, okay, dann mache ich Flash halt sozusagen in Eigenregie weiter. Ja? Und RIM macht da tatsächlich mit diesem Flash weiter. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also dieses Unternehmen RIM ist mir zurzeit, ich weiß nicht, die machen alles falsch, was man falsch machen kann.
Mhm. Ja, und Adobe jetzt, die stellen jetzt da die Entwicklung ein oder
ja.
Ersatzlos? Oder machen die dann
schon? Auf dem PC wird es nach wie vor stattfinden natürlich. Mhm. Also da wird Flash schon weitergemacht, aber es ist für Smartphones eingestellt, ist für Tablets in dem Fall mit eingestellt und auch Fernsehen übrigens eingestellt. Auch da waren die ja dran, das Thema Flash auf die Fernseher drauf zu bringen. Mhm. Das Thema ist einfach durch. Und da wird man sich sicherlich der neuen, also diesem HTML5, einem neuen Standard einfach widmen, der zusehends mehr kann und wo man also diese ganzen Funktionalitäten, die Flash bisher geboten hat, auch abbilden kann. Mhm. Noch nicht in dem Umfang natürlich, aber das kommt eben so peu à peu, kommen auch immer mehr gute Lösungen raus. Ja, und das ist halt HTML, das frisst keine Ressourcen jetzt in dem Sinn.
Ja.
Das ist halt einfach wirklich der Vorteil. Und man will eben auch weg dazu, dass man für diese ganzen Browser ständig diese ganzen Plugins braucht. Ja, du besuchst irgendeine Webseite, ping, hast du da irgendein Logo, ein Lego-Steinchen, ja, da fehlt folgendes Plugin, musst du da runterladen.
Ach, fürchterlich.
Es ist grauenhaft. Man will zu nativen Browsern, die nichts anderes machen, wo du keine Plugins brauchst. Mhm. Also den Weg geht Google mit Chrome, Safari eh. Auch die Internet Explorer, die haben auch gesagt, in Zukunft keine Plugins mehr und Firefox. Also es geht einfach den Weg.
Mhm.
Nicht in dem Zusammenhang, aber auch erwähnenswert noch, dass Adobe 750 Leute weltweit entlässt.
Mhm. Oh.
Also da ist im Moment auch einiges im Umbruch, wie mir scheint. So, aber jetzt kommen wir zu dem Thema, was du gerade schon gesagt hast. Oder wollen wir vorher noch kurz über Kodak sprechen? Habt ihr das gelesen?
Sicher.
Dass die um ihre Existenz bangen?
Ja, ja.
Da habe ich mal gedacht, was, Kodak?
Ja.
Kodak? Kann aber nicht wahr sein.
Ja, Wahnsinn, ne? Kodak ist
doch so irgendwie
ja, eine Ikone der amerikanischen Industrie.
Ja, absolut.
Ne? Aber wie es mir halt mit Ikonen halt oftmals so geht, ne? Chrysler war auch irgendwie kurz mal vom Abnippeln und so und Kodak jetzt auch, hat mich auch überrascht, aber Leute, die viel tiefer in dem Business drinstecken, die hat es nicht so überrascht, weil die sagen, Kodak hat viel, viel einfach viele Entwicklungen verpennt.
Total.
Aus Arroganz auch, weil sie halt gesagt haben, uns kann ja nichts, ne? Wir sind Kodak. Und plötzlich sind sie dann aufgewacht und haben festgestellt, die Welt hat sich ganz schnell weitergedreht.
Links und rechts überholt worden. Ne?
Und sie sind stehen geblieben. Ja, und jetzt ist die Not sehr, sehr groß, dass es so dramatisch ist, dass also die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel steht. Das ging
die haben gesagt,
auch irgendwie
sie
sehr schnell, zumindest für die Öffentlichkeit.
Ne? Verkaufen jetzt ihre ganzen Patente, um zu Geld zu kommen, ne? Und sagen auch, wenn wir da nicht genügend Geld reinkriegen, dann können wir den Laden hier zusperren.
Ja.
Die haben das ganze Thema Digitalkameras nicht besetzt.
Nein, überhaupt
nicht. Die haben komplett das ganze verschlafen. Thema Drucken nicht besetzt.
Die haben ja jetzt
noch mal, haben da ein paar Anläufe gemacht, aber.
Die haben jetzt noch mal erklärt im Sommer, sie wollen jetzt, also im Drucken wollen sie jetzt.
Den Markt revolutionieren, haben sie wörtlich gesagt. Ne?
Aufrollen. Und da haben sich die Druckerhersteller, die wirklich jetzt in der Weltliga mitspielen, die haben gesagt, Mensch, da kommt er jetzt ein bisschen spät. Ne?
Also, ja, die haben so gekichert tatsächlich.
Ja,
also es war so, nicht war schon Schadenfreude durchhörbar.
Ja.
Absolut. Also, das war eine interessante Reaktion.
Also, ja,
hat
da
keiner
war,
ernst genommen.
Ne? Mir hat dann jemand gesagt, also von einem Druckerhersteller Brasser war es, sein Mitleid hält sich in Grenzen. Weil das Unternehmen einfach in den letzten Jahren wirklich so von Hybris geleitet war und arrogant geprägt war. Also er hätte da jetzt kein großes Mitleid. Mit den Mitarbeitern und so weiter natürlich, ja, schon. Aber mit dem Brand und so vergeht die Herrlichkeit der Welt.
Ist nicht dieses große Theater da in Amerika, wo die Oscar-Verleihung immer stattfindet? Ist das nicht dieses Kodak Dome oder wie der heißt? Oder Kodak Theater?
Tatsächlich?
Ich meine ja.
Oder? Ach, das könnte schon möglich sein.
Kodak Eastman.
Eastman Kodak.
Eastman Kodak.
Ich hatte früher immer diese Kodak-Filme, die ich in die Kamera reingetan habe.
Ja, sie haben halt sehr lange Filme gemacht und Fotopapier und sowas. Mhm. Und das war halt plötzlich nicht mehr.
Da sind die aber auch ausgestiegen, oder?
Jetzt gibt es auch nicht mehr. Also es wird ja
in homöopathischen
wird ja nicht mehr
Dosen
viel verkauft.
Wird ja nicht mehr viel verkauft.
Ja, klar.
Das ist richtig.
Wozu auch?
Aber eine Digitalkamera von Kodak, gibt es die überhaupt?
Ich habe eine drüben liegen, muss ich wirklich sagen. Ja? Das ist eine Digitalkamera von Kodak, die habe ich die habe ich ganz günstig mal irgendwo bekommen. Und derjenige, der sie mir verkauft hat, hat gesagt, da steht drauf ein Megapixel, aber eigentlich könnte man sie dafür abmahnen.
Tatsächlich.
Ja. Schön und sie gerechnet. Macht auch Bilder, die sind wirklich grottig. Und das war halt so ein Gimmick. Ich kaufe manchmal so historisch interessante Gimmicks und das war da
eigentlich. Ich meine auch sogar, dass die ersten Digitalkameras, und ich glaube, nur zwei oder drei Modelle, die Apple damals auf den Markt gebracht haben, von Kodak waren.
Ah, ja.
Die hießen damals QuickTake. Ich weiß nicht, ob sich hier noch jemand daran erinnert. Und die waren auch viel zu früh dran bei dem Thema. Also das war technisch auch noch nicht alles ausgereift. Da haben die dann schon gemerkt, es funktioniert wohl nicht so richtig. Mhm. Und haben dann die Finger wieder davon gelassen. Aber ich meine, es waren auch Kodak-Kameras. Aber da haben die echt nie einen Fuß auf den Boden gekriegt, bestimmt. Tja, auch große Marken können mal verschwinden.
Selbstverständlich.
Ne? Die können schnell.
Ja.
So, jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was du noch ansprechen oder worüber wir noch sprechen wollten, nämlich das Thema Ultrabooks.
Mhm.
Das ist ja jetzt ein neuer
Ultrabox.
Ja, Formfaktor, oder?
Wie findet ihr die Teile eigentlich?
Schick.
Klar. Ja, ne? Ja,
machen optisch was her.
Ja.
Nicht nur
also optisch. Zumindest ein Großteil.
Ich finde nicht nur optisch. Auch so von den Leistungsdaten finde ich das also sehr, sehr vielversprechend, muss ich sagen. Also die booten ja sofort hoch. Ne? In 0,x sind die on. Du kannst die halt mehrere Tage liegen lassen. Und dann sind die in wenigen Sekunden sind die wieder online.
Ja.
Also ich finde das schon sehr, sehr interessant, was da passiert.
Also das ist im Prinzip die Antwort auf das MacBook Air,
ja, klar.
Die dort den Formfaktor mal so quasi vorgegeben haben und jetzt zieht die normale PC-Industrie, wenn man mal so sagen darf, halt hinterher. Ich glaube, Acer waren die Ersten, die da so einen Ultrabook auf den Markt gebracht haben. Liegen halt alle noch so um die 1.000 Euro.
Sind die schon in Stückzahlen richtig verfügbar?
Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die Nachfrage jetzt auch noch nicht so hoch ist bei
das Produkten hat um 1.000 Euro. Im Vorfeld so laut aus Taiwan getönt, wie viel man produzieren will und auch von Intel, wie hoch die Stückzahlen da sein sollen und man will alles aufräumen. Gerade Acer hat sich da ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
Wobei das Produkt von Acer, das erste, relativ stark abgewatscht wurde. Also was Thema Verarbeitung anbelangt, Haptik anbelangt. Mhm. Also ich denke, für ein 1.000-Euro-Teil, da erwartest du ja dann schon klasse Tastatur, klasse Gehäuse und das soll ziemlich plastikmäßig alles sein. Ja, also da merkt man, da hat man echt gespart.
Ich glaube, das Asus-Gerät ist recht gut bewertet worden. Aber es zeigt auch, wie sich die Hersteller anstrengen müssen, die Vorgabe von Intel zu erfüllen. Eine der Vorgaben ist ja, es darf nicht teurer als 1.000 Euro oder Dollar sein?
Das Dollar, glaube ich. Ja. Oder Euro.
Nein, sein. Und es darf ja auch keine Festplatte haben. Ja. Keine Festplatte haben.
Ja, was
und
jetzt aber in diesen Zeiten eher ein Vorteil ist.
Ja, aber es ist schwierig, dann den Preispunkt zu treffen.
Ja.
Mit SSD.
Ah, das und die ganzen Hersteller sagen auch, die Prozessoren für diese Plattform sind viel zu teuer.
Sind sehr teuer.
Also die machen ja schon, ich weiß nicht, wie viel Prozent, 60% oder 70% oder mehr des Preises des gesamten Notebooks aus.
So viel.
Also das kostet die im Einkauf so. Ist so teuer und die monieren ja alle, Intel muss mit den Preisen runtergehen für diese Plattform, sonst schaffen wir diese Preispunkte da einfach nicht. Und 800 Euro, 700 Euro, ich denke, dann kommen wir so im Bereich rein. Und dann, glaube ich, geht es ziemlich ab.
Das kann ich mir auch
dann gut vorstellen. Dann geht es ziemlich ab.
Es gibt
muss aber Wo liegt denn das MacBook Air zurzeit?
Ich schaue mal nach.
Also in der Zwischenzeit, wenn der Christian schaut, es gibt jetzt, ich glaube, es war IDC oder es war Gartner, die haben jetzt gesagt, Ende nächsten Jahres ist jedes zweite verkaufte Notebook ein Ultrabook.
Ich habe das alles gelesen, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich glauben mag.
Ja. Also ich habe jetzt meiner Göttergattin gesagt, warte noch mit dem Kauf eines neuen Notebooks, bis diese Dinger wirklich dann auch in Stückzahlen verfügbar sind. Vielleicht geht da am Preis auch noch was runter, ganz sicher sogar. Und ich meine, das Notebook, was ich hier habe, das hat auch irgendwie 1600 Euro gekostet. Ich meine, wenn du halt ein Gerät brauchst, mit dem du richtig arbeiten willst und musst, dann glaube ich auch nicht, dass du da auf 100, 200 oder sogar auch 300 Euro guckst. Ne? Dann willst du halt ein Gerät haben, mit dem du halt, das dich auch tagsüber wirklich unterstützt in deiner Arbeit, was dich nicht belästigt durch ein lautes Gebläse und so weiter und so fort. Und naja, also ich bin selber mal gespannt darauf, so ein Ding mal in der Hand zu haben und dann auch mal damit zu arbeiten, ob das wirklich auch alles so hält, was ich mir selbst davon verspreche. Ja. Das, was ich bislang darüber gelesen habe, klingt alles sehr vielversprechend, muss ich sagen. Mhm. Das klingt schon sehr
vielversprechend. Ja, das wohl war, aber.
Also interessant ist schon, ich meine, also Apple verkauft ja dieses MacBook Air wie geschnitten Brot. Das kann man ja überall lesen. Also das ist irre, was die da an Stückzahlen rausschieben. Das kostet auch 949.
Siehst du?
950 Euro und wird aber wie irre gekauft. Ne? Hat Prozessoren drin, Core i7 oder Core i5, hat diese neue Thunderbolt-Technologie drin, diese Hochgeschwindigkeitsschnittstelle. Mhm. Ganz interessantes Konzept, weil man da direkt auch einen Monitor anschließen kann. Mhm. Also ersetzt eine komplette Dockingstation.
Soll ja nächstes Jahr dann
beleuchtete Tastatur
für die Notebooks.
Und halt 100% Flash-Speicher. Also keine,
das ist, halt
ist
das
überhaupt Ding. Keine Festplatte drin. Das macht das ganze Ding natürlich auch nochmal ein Stück weit teuer. Ja, ne? Und dann sicherlich der übliche Apple-Aufschlag, den man einfach mitbezahlen muss.
Jetzt müsste man halt mal zurückrechnen, was so ein durchschnittliches Notebook im Moment kostet, was ein MacBook kostet, und dann müsste man mal runterrechnen für das MacBook Air, und dann würdest du ja wissen, was der Apple-Aufschlag ist. Also aber die müssen schon deutlich drunter bleiben, denke ich doch. Da müsstest du mit dem Ultrabook so 700 vielleicht.
Ja.
Auf jeden Fall ist das mal das, was wir hier in diesem Kreis ja auch schon öfter mal gefordert haben. Das ist wirklich mal ein ernsthafter Versuch, Apple herauszufordern.
Ja, absolut. Ne?
Das ist so. Und auch beim Anwender so ein Must-Have.
Ja. So ein Hype zu erzeugen. Ne? Ja.
Und das ist ein interessanter Vorstoß. Ich finde den Namen nicht so richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte einen anderen Namen besser gefunden, der ist aber geschützt von einer deutschen oder Schweizer Firma, nämlich Smartbook.
Smartbook.
Den Namen, den finde ich richtig gut. Aber der ist natürlich geschützt von dieser kleinen Firma, die sich halt permanent mit der rumschlägt, diese Schutz auch durchzusetzen. Und weltweit mit Qualcomm sind die ja seit Jahren da im Streit.
Haben wir auch schon Ärger gehabt damit.
Ja.
Mhm. Gibt es eigentlich Nüsschen heute?
Nein, ich hatte noch so eine.
Hier von Damians Tochter die Gummibärchen.
Winzige.
Riesenbeutel Gummibärchen. 5 Stück an der Zahl.
Den habe ich immer in der Jackentasche, wenn es kritisch wird mit meiner Tochter Lisa. Dann kann ich ihr immer so ein Gummibärchen in den Rachen werfen und dann ist mal wieder für ein paar Minuten Ruhe.
Also vom Brother
und jetzt funktioniert das beim Andreas auch ganz gut, stelle ich fest.
Bei mir funktioniert das sensationell.
Also Brother hatte uns noch was gegeben. Für einen Podcast habe ich aber nicht mitgebracht. Das war so eine Tüte. Ist irgendeine amerikanische Süßigkeit. Mhm. Ganz bunt. Schaut von außen aus wie Smarties oder diese M&M.
Oh. Mhm.
Da haben wir gedacht, naja, komm, die probiere ich jetzt mal vorab.
Ach. Ne?
Ah, nein.
So.
Wer weiß, ob da nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum schon lange überschritten
ist. Ich den Marken verrenkt.
Ne? Habe ich mich also aufgeopfert.
Hör auf.
Die Packung aufgemacht.
Ja.
Habe eine Handvoll genommen, weil ich echt dachte, ich habe es nicht genau gelesen, habe gedacht, das ist halt Schokolade mit Zuckerüberzug. Wirf mir das Zeug in den Mund.
Was?
Und musste 2 Sekunden später den Papierkorb suchen.
Echt? Was war passiert?
Ich weiß nicht, was da drin ist. Es ist jedenfalls keine Schokolade. Es ist irgendwie so eine gelartige Masse, die extrem bitter und sauer ist. Also entweder wollten sich da einen Scherz erlauben mit uns. Ja? Aber das, ich habe mir dann gedacht, das kann ich euch nicht zumuten. Deswegen habe ich es gleich im Büro gelassen. Also wir müssen hier noch
das ein Depot schaffen. Das würde mich aber schon interessieren, was das ist.
Ich bring's das gerne das nächste Mal mit. Dann kannst du es probieren. Schmeckt es dir ja, dann isst es du auf.
Also musst zumindest mal gucken, das klingt ja interessant. Das klingt auf jeden Fall
cool. Da kann man doch bestimmt ein Ragout oder so rausmachen.
Haben wir eigentlich das Zeug, was wir hier zugeschickt bekommen, ist alles schon, haben wir schon quasi aufschnabuliert? Oder ist diffundiert im Haus?
Ich glaube, bei Damian müssten sich noch erhebliche Vorräte,
Cola-Flaschen und diese Teufel, die stehen auch oben.
Ach, gut.
Gut gekühlt, weil ich habe die Heizung abgedreht.
Sehr gut.
Das ist sehr
gut. Ich mag das, wenn es so knallhart ist.
Ich wollte es eigentlich mitbringen, aber ich bin ja heute öffentlich gereist und das wäre mir zu viel Gepäck gewesen.
Genau. Da muss ich dann im Übrigen auf unserem Amazon-Wunschzettel jetzt auch mal die Adresse ändern, an die das dann geschickt wird, weil sonst landet es immer noch bei dir, ne?
Ja, eigentlich schon.
Wenn jetzt die zu Weihnachten natürlich uns die großartigen Geschenke erreichen,
Ja. Ach, ich muss da nochmal was reinschreiben. GPS-Pulsuhr, aber eine, die funktioniert. Ja.
Klammer auf, nicht Timex.
Genau.
Klasse.
Ultrabox, ja. Was haben wir denn da noch aufgeschrieben? Also Ultrabox sind definitiv zu teuer, das sagt auch IDC. Also ja. Da hat die Analystin auch gesagt hier, weil ja alle gesagt haben, Ultrabox wird nochmal der richtige Renner hier im Weihnachtsgeschäft. Da hat sich ja jeder was erhofft. Und die sagt also, nee, also zu dem Preis.
Also ich seh das ganze Ultrabox.
Funktioniert nicht. Bei Apple funktioniert es halt wieder. So. Ich finde es schon wieder interessant. Ja.
Aber Apple hat das Ultrabook auch schon die ganze Zeit. Also ja. Das MacBook Air ist ja...
Jetzt seid doch mal nicht so negativ, sondern sagt, Produkt. Warten wir es mal ab. Das sind vielversprechende Produkte.
Ich habe nur gesagt, ich sehe es noch nicht.
Osterrenner. Immer, ne? Osterrenner vielleicht. Ja. Könnte gut sein.
Ja, ich denke schon, dass die Leute kaufen Notebooks und warum nicht sowas?
Aber wo
auf jeden Fall ist schick.
Ja, ja, das ist richtig. Aber wo wir schon bei PC- und Notebook-Verkauf sind, vielleicht wollen wir noch kurz nachschieben, weltweite PC-Zahlen?
Hast du die da?
Lenovo?
Ich habe die jetzt nicht da. Ich weiß nur, dass Lenovo sich da sehr, sehr gut gemacht hat.
Ich kann die auf alle Fälle mal schnell aufregen. Ich habe das in der Themenplanung, glaube ich, auch verlinkt für uns.
Also in Deutschland ist Lenovo noch immer relativ blass, muss man sagen. Hier in Q3 sind sie noch nicht unter den Top 5.
Ja.
Da ist der fünfte, Platz 5 ist mit 8% Marktanteil in Q3, ist Dell. Mhm. Auf 1 ist HP, dann kommt Acer, dann kommt Asus, immerhin. Dann Fujitsu und dann Dell. Und dann kommen andere.
Mhm. Also ich habe hier einen Artikel von der Website All Things Digital, eine meiner Lieblingswebseiten. Und hängt ja mit dem Wall Street Journal zusammen, wie auch immer. Und der hat hier einen schönen Einstieg, da sagt er, we're still live in the PC industry.
Toll.
Gut, es deckt sich ja auch mit dem, was Fujitsu sagt.
Ja, ist tatsächlich so.
Also und, definitiv.
Demnach ist es so, dass ich...
Ja, wer behauptet denn das Gegenteil, Mensch?
Der PC ist tot.
Das ist doch schon vor 15 Jahren. Alt.
Das war der Sun-Chef. War das nicht der Chef von Sun?
Ja, der PC ist tot. Das war ja war nicht klar. Ne? Hier, McNeely.
Scott McNeely war das. Chef von Sun, jetzt nicht mehr Chef von
Oracle. Das war 1998 oder wann er das gesagt hat. Ja, und das war damals schon falsch und es ist heute immer.
Ja, gut, aber dann kam auch IBM-Verkauf, der sparte dazu. Und da wurde
seitdem ist der PC-Absatz weltweit permanent, nicht permanent, aber über die gesamte Strecke hinweg ist er immer angestiegen.
Der PC, ja. PC-Stückzahlen, ja.
Ja.
Die Durchschnittspreise sind total abgerutscht. Ja,
gut, das ist
und die Umsätze Thema. Sind, das wäre mal interessant, eine interessante Betrachtung, die Gesamtumsätze.
Also die Lenovo, die ja unlängst hier...
Entschuldigung Christian, da fällt mir ein Spruch von Frank Zappa an, wo er sagt in so einem Song, Jazz is not dead, it just smells funny. Das gilt vielleicht, das gilt irgendwie auch für den PC. Ja. Oder? Ne?
Nein, und wenn man sich das anschaut, dass mittlerweile so ein Telefon ja wie ein PC zu handhaben ist und das schon, also ja.
Ja, klar.
Es haben sich die Dinge verschoben. Während ihr noch recherchiert.
Ich schiebe kurz mal ein.
Ach so.
Ja, Lenovo hat 88% zugelegt.
Ja, habe ich auch gerade
beim gesehen. Profit. 88%, ja, und hat sich jetzt, was die Marktanteile anbelangt, zur Nummer 2 aufgeschwungen.
Ja.
Und ist hier direkt hinter Dell.
Nee. Clips Dell. Hat Dell überholt.
Genau. Und ist jetzt auf Platz 2.
Mhm. Hinter HP.
Hinter HP natürlich, ja.
Der Umsatz um 35% im Quartal gestiegen.
Also der Lenovo-Umsatz hat sich wirklich sensationell entwickelt, muss man echt sagen. Ich sitze gerade davor und schaue es mir an. Fürs Halbjahr haben sie um 3,2 Milliarden gesteigert. Mhm. Donnerwetter.
Das ist nicht schlecht, ne?
Ja, das ist schon wirklich gut.
Das liegt nicht nur an Medion.
Nein, ich glaube nicht, dass das nur die Medion-Übernahme ist. Und die haben den operativen Gewinn gesteigert um 100 Millionen gegenüber vorher, auf das Halbjahr. Also. Donnerwetter von 188 auf 289. Also die Zahlen sind schon sehr eindrucksvoll, muss man echt sagen.
Ja, das hätte man vor allen Dingen damals, als die Lenovo das erste Mal aufgetaucht ist im Rahmen dieses IBM-Deals, die kannte ja keiner wirklich.
Na, die hießen vorher nicht Lenovo, die hießen
Legend.
Ja Legend.
Das ist Legend, ja.
Great die natürlich Wall, der ist Legend und Great Wall oder sowas.
Legend. Ich weiß, kenne nur Legend.
Ja. Legend, ja.
Die Holding QDI heißt immer
Legend,
noch so.
QDI Legend, genau. Mhm.
Ja, ja, aber die kannte
und dann
ja
im Prinzip die kannte niemand. Nein.
Ich kannte die sehr gut.
Okay, ja, du bist ja auch so ein,
du bist ein Asien.
So ein Asien, so ein, ne, Stäbchen.
Bambusstäbchen.
Du und Klaus Hauptfleisch, ihr kanntet ihn natürlich, ne? Aber
ja, also wie, sonst ja.
Mal Europäer kannte ihn nicht.
Ja, ich auch nicht.
Ich kenne schon noch mehr, die kannten.
Das macht deine Stäbchen.
Das macht den Unterschied.
Freunde.
Ja, jetzt kann man ja mal gespannt sein, ob die im deutschen Markt ähnlich Gas geben können.
Ich habe ehrlich gesagt damals, weil wir es gerade ansprechen, die waren sehr unbekannt. Und die waren ja auch nicht so furchtbar groß. Und ich habe gedacht, die verschlucken sich an dieser PCD-Übernahme. Das wird nicht gut gehen. Die übernehmen von IBM eine unheimlich große Organisation mit Headquarter in Amiland. Das
globale Geschäft.
Mit ewigem Management-Layern und alles ganz fürchterlich. Mit sehr guten Produkten und einem sehr guten Namen. Aber ich habe gedacht, das kriegen die im Leben nicht gebacken, diese Organisation zu integrieren, das zu verarbeiten.
Ja, und so Dinge wie ThinkPad weiterleben zu lassen, ja, die ja auch eine extrem hohe Anhängerschaft haben. Ja.
Das ist wirklich sehr gut gelungen. Also muss man wirklich sagen, Respekt.
Das stimmt. Das stimmt, ja.
Und sie müssen in Deutschland im Channel. Das ist ja auch so mit Lenovo so eine sehr bewegte Geschichte. Mal machen sie einen wirklich guten Job und mal einen weniger guten. Und im Moment müssen die aber ganz gut davor liegen. Müssen auch die Überbestände, die sie hatten, doch recht zügig und sauber mittlerweile aus dem Markt genommen haben.
Du darfst jetzt nichts mehr sagen, ich habe gedrückt.
Entschuldigung, neues Thema.
Lenovo abgewürgt.
Lenovo abgewürgt sozusagen. Nee, auf der anderen Seite ist ja ganz interessant die Entwicklung bei AMD, weil die bauen derzeit 10% ihrer Belegschaft ab. Also irgendwie so diese AMD machen einem auch irgendwie mehr Kummer als Freude, oder?
Ist bei AMD aber
das gehört das so einfach zur Firma dazu.
Bei AMD ist das so ein ständiges Auf und Ab.
Ja.
Seit ich die kenne, dann landen sie wieder mal so einen totalen Hit. Dann ist das Unternehmen steht super da, die Marktanteile steigen, alles ganz toll.
Und ich glaube, die sind sogar auch leicht gestiegen. Die
dann dauert es so ein bisschen und dann fahren sie wieder die halbe Mannschaft zurück und alles ist fürchterlich.
Ja, ja.
Die AMD schwanken enorm.
Das ist richtig. 10%, ne? Ganz schön viel. Ne? Dann ein interessantes Projekt, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere gelesen hat, kommt aus dem Hause HP. Und das nennt sich Moonshot. Habt ihr das mal kurz quer gelesen?
Ja, aber ich habe es schon wieder vergessen, ehrlich gesagt.
Nee, ist vielleicht so für alle, die ein bisschen Technik interessiert sind, ganz interessant. Also bei Blade-Servern ist es so, man bringt derzeit maximal 128 Geräte in so ein Rack rein, dann passt es einfach nicht. Und was die HP jetzt macht, die hat eben dieses Projekt Moonshot. Dort wird es also möglich sein, ich glaube, die Zahl geht bis zu 10.000 hoch, Server auf demselben Raum unterzubringen. Möglich wird das Ganze mit speziellen Prozessoren. Also hier geht es um ARM-Prozessoren. Das sind die Teile, die auch eben in diesen Tablets verbaut werden und in Smartphones verbaut werden. Extrem energieeffizient. Es wird eine zentrale Energieversorgung dahinter geschaltet, zentrale Kühlung dahinter geschaltet. Ein ganz hochinteressantes Konzept, weil man damit gigantisch kräftige Maschinen sozusagen bauen kann und das Ganze eben für relativ schmales Geld. Und das ist halt schon ganz interessant, da ist keine Intel mit dabei, da ist keine AMD mit dabei und. Also die versuchen da tatsächlich, und das finde ich auch schön, dass wir das letzte Mal drüber gesprochen hatten und ich mich so ein bisschen drüber ausgelassen habe, dass HP doch eigentlich so diese klassische Ingenieurbude ist, ja, und diesen Entwicklergeist und so, und da fand ich das jetzt gerade passend, dass man von der HP mal wieder hört. Wir tun auch in Sachen Technologie etwas.
Also ich bin,
finde ich ganz toll.
Ich bin mal gespannt, wie das bei HP ausgeht, weil bei HP ist ja von allen PC-Herstellern, vielleicht mit Ausnahme von Dell, die Bindung zu Intel und Microsoft am höchsten.
Ja.
Und jetzt war ja auf der Tablet-Seite hat man ja versucht, mit WebOS mal einen eigenen Weg zu gehen. Und das ist ja jetzt abgewürgt worden, dann macht man doch wieder Microsoft. Und auf der CPU-Seite war es ja so, man hat ja mit bei Digital damals auch eine CPU-Entwicklung recht interessante CPU-Konzepte übernommen und hat das zugunsten von Intel dann eingestellt und hat die Entwicklungsergebnisse eigentlich bei Intel mit in die Entwicklung eingebracht, in die Chip-Entwicklung. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, ob tatsächlich HP hier einen Weg geht, der neben Intel und Microsoft vorbeiläuft und ob die das tatsächlich auch durchhalten.
Ja.
Oder ob es dann in einem Vierteljahr dann heißt, naja, also wir machen jetzt doch Atom-CPU oder irgendwas anderes. Mhm. Weil es gibt immer wieder diese Versuche, mal was anderes als Intel und Microsoft zu machen bei HP und man hält es nie durch.
Ja, kriegt immer wieder ein.
Irgendwie ist dann hinten dran doch wieder eine Maschine mit einem noch fetteren Intel, mit einer noch fetteren Intel-CPU, dass er diese Superdome-Geschichte, die ist dann mal, die dann auf den Weg gegangen ist. Also da bin ich doch wirklich sehr gespannt. Ich finde das extrem interessant. Mhm. Also ich finde auch interessant, wie wichtig ARM inzwischen geworden ist, die ja eine Zeit lang doch recht bedeutungslos waren.
Ja, da hat sich ja selbst Intel schon angeboten.
Richtig, und plötzlich waren sie dann wieder da. Machen, ne?
Ja.
Also wirklich sehr, sehr interessant. Englisches
Unternehmen. Ja, finde ich auch wirklich interessant. Müssen wir mal weiterverfolgen.
Moonshot hat aber sonst nicht irgendwie eine besondere Bedeutung oder so, ne? Mondschuss.
Nee, nicht, dass
ich... Schießen wir Intel zum Mond oder was? Na, glaube ich nicht.
Nee. Oder? Nee, ich glaube, das ist halt wirklich so, also ein bisschen das Projekt umreißen, dass das also so eine Reise...
Raketenwissenschaft oder so.
Ja, also wirklich, ja.
Großes
genau so in die Richtung. Also damit verbinde ich es, aber weiß auch nicht.
Aber es ist auf jeden Fall ist das eine recht interessante.
Das ist wahrscheinlich von der Existenz her, von der Genese her, alle anderen kannst du zum Mond schießen.
Ja.
Ja? Und ein Projekt, irgendjemand hat sich das so ausgedacht und so funktioniert das doch meistens, oder nicht?
Ja, ja, natürlich. Bullshit-Bingo dann im Meeting, ne?
Ja, und dann bleibt
da kommt sowas raus.
Dann bleibt das da so.
Moonshot, Projekt Moonshot.
Na gut, lass uns einfach weitergehen.
Ja, wir wollten nochmal zurückkommen auf das Thema Druckerfachmann.de, ne? Und also Actebis und Integration und Trennung vom Endkunden- und Distributionsgeschäft. Da hat sich jetzt ja dann doch ein paar Dinge ergeben gehabt. Also viele haben sich ja gewundert oder, ja, was heißt gewundert, ist vielleicht der falsche Ausdruck, sagen wir mal, wurde schon viel drüber geredet, warum ein Distributor ein Systemhaus kauft. Oder, Andreas?
Wurde schon drüber geredet. Es wurde sehr mit sehr viel Spott und Häme auf dem TechData Forum von verschiedensten Menschen drüber geredet.
Ja.
Muss man wirklich mal sagen, war auffällig.
Und der Fall ist aber jetzt, wie gesagt, eben eingetreten. Also die Also Actebis hat die Druckerfachmann.de übernommen. Und
übrigens interessant, ne, dass jetzt tatsächlich von Übernahme auch offiziell gesprochen wird. Das war ja, am Anfang war das ja eine Rumdruckserei.
Ach, fürchterlich.
Da muss ich sagen, da haben sich auch die Kollegen und Kolleginnen, also die Journalistenkollegen, nicht mit Ruhm bekleckert alle, die halt eben genauso rumgedruckst haben. Ne, und ich glaube.
Wir haben aber auch keine, also wir haben dort angerufen, gefragt, was heißt die Joint Venture und wer ist, wie sind die Beteiligungen wenigstens. Die haben nichts dazu gesagt.
Also der
Stillschweigen.
Ja,
also der Einzige, der weit vorgeprescht ist, haben wir da schon drüber gesprochen, ist ja tatsächlich die CRN gewesen, wo die haben ja von Übernahme geschrieben.
Nein. Nein, keiner. Ich war es, der Einzige.
Warst du der Einzige?
Ich war der Einzige.
Ich dachte, die CRN hätte Übernahme.
Nein, der Markus Reuter, der hat mich da noch so komisch angesprochen, weil ich der Einzige war, der von Übernahme gesprochen hat. Und er sagte, wo hat mich da so ein bisschen als komischen Sonderling dahingestellt.
Bist du das gewesen?
Ja.
Hatte das echt falsch im Kopf.
Und das ist jetzt für mich so ein bisschen so eine Genugtuung. Ja.
Yippie, da wird der Ding aus.
Einmal mal die CN abgemöllert.
Wir haben auch nichts anderes erwartet von dir.
Ich brauche das auch manchmal.
Nee, da hast du recht. Hättest du aber auch falsch liegen können, ne?
Ja, das ist das Risiko. Aber ich war mir ziemlich sicher, weil die haben da vom Kartellamt gesprochen und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt,
das hat schon alles drauf hingedeutet. Ja, genau. Da hast du vollkommen recht.
Aber gut, komm zu deinem interessanten Interview, Christian.
Ja, ich hatte die Möglichkeit, auch jetzt vor ein paar Tagen mit dem Heino Deubner zu telefonieren. Und das Gespräch mit ihm haben wir aufgezeichnet. Und das Gespräch dauerte insgesamt 20 Minuten, aber keine Sorge, das werden wir jetzt hier natürlich nicht einspielen, aber ein Teil davon und den Rest kann man tatsächlich auf Channel Partner, dann wird man dann nachlesen können, das komplette Interview. Aber so die, denke ein paar interessante Informationen und Hintergründe hat der Heino Däubler da mal rausgelassen. Und ja, die spielen wir jetzt mal rein, oder?
Genau.
Also Moment mal, jetzt muss ich, oh Gott, hier nochmal zum Mischpult, weil man da jetzt da hier reinspielen muss. Dreh das mal auf. So, und dann geht's los, denke ich.
Schönen guten Tag, hier ist der Heino Däubner.
Hallo Herr Däubner, grüße Sie, Christian Mayer am Apparat.
Herr, schönen guten Tag, Herr Mayer.
Ich grüße Sie. Wie ist das Wetter in Berlin? Genauso neblig wie bei uns hier?
Ja, neblig jetzt in den letzten Tagen und gerade sieht man auch den Fernsehturm. Normalerweise sehe ich ihn immer.
Ja, genau. Also bei uns kommt die Sonne auch nicht durch. Man wird richtig depressiv, aber das ist halt so. Kann man nichts machen. Genau. Herr Däubner, ich rufe Sie an. Es gab ja doch jetzt in der vergangenen Zeit einige Geschichten rund um druckerfachmann.de und ich habe mir gedacht, das ist ganz gut, wenn wir mit dem Heino Däubner mal direkt sprechen. Wir hatten es ja eh schon längere Zeit mal geplant, eigentlich zum Thema MPS, aber jetzt bietet es sich natürlich an. Bevor wir in die eigentlichen Fragen einsteigen, können Sie noch mal kurz erläutern, was denn so Ihre Motivation bzw. die Gründe waren, die druckerfachmann.de AG an die Also Actebis zu verkaufen? Also ich denke ja doch, dass Ihr Unternehmen, das Sie gegründet haben, hat ja über die Jahre hinweg ein fulminantes Wachstum hingelegt, hat ja auch sehr viel Beachtung in der Branche genossen, genießt es natürlich auch immer noch. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum verkauft der Heino Däubner eigentlich sein Unternehmen?
Ja, also ja klar, ich verkaufe ja nur einen Teil meiner Aktien, nicht das ganze Unternehmen. Ich habe es ja nicht in Summe besessen, aber dennoch will ich gerne darauf Antwort geben. Also mich reizt in erster Linie die Herausforderung, und zwar gemeinsam mit der Also Actebis wirklich herstellerunabhängiges MPS dem Handel anzubieten. Und der Handel kann damit wirklich ein erhebliches Marktwachstum im Thema MPS quasi mit erschließen. Das Thema MPS ist ein großes Thema draußen bei den Endkunden. Auf druckerfachmann.de-Seite haben wir das ja immer stark verspürt. Und mich reizt einfach jetzt nach 13 Jahren Unternehmensführung druckerfachmann.de mit allen Herausforderungen, die man da so als Gründer ganz klein angefangen bis hin zu jetzt der 120-Mann-Stärke hatte, reizt mich jetzt einfach diese Aufgabe. Ja. Und da muss man auch sagen, die Mall-Strategie, der also Actebis, in dessen Strategie passt ja das Thema, für den Handel Services anzubieten mit MPS. Diese Mauer-Strategie hat mich auch überzeugt, ja. Also die der Gustavo Malerhag da ausgerufen hat. Und da haben wir uns lange im Vorfeld immer wieder natürlich auch intensiv dann unterhalten. Und letztendlich habe ich gesagt, klar, ich kann mir das vorstellen. Und die Aufgabe ist reizvoll. Und wenn das Unternehmen dann in gute Hände kommt, und da bin ich sicher, dass es bei der Also Actebis der Fall ist, dann kann das nicht schlecht sein.
Ja, und dann haben Sie ja letztendlich den Schritt auch vollzogen, und zunächst war es ja so, dass eine Also Actebis MPS GmbH gegründet wurde und nebendran die Druckerfachmann.de AG als solche ja auch weiter bestanden hat. Jetzt gestern am 14. haben wir die Nachricht aus Ihrem Haus erhalten, beziehungsweise von Also Actebis erhalten, wie auch immer, ist ja auch egal, dass jetzt operativ sozusagen das Geschäft auch getrennt wurde. Also die Druckerfachmann AG wird in eine GmbH umgewandelt. Sie treten vom Posten als Vorstand zurück. Sie machen dort Platz für eine Kollegin, die bei Ihnen im Unternehmen ja schon längere Zeit tätig ist, die Doreen Maas, bisher Vertriebschefin, wird jetzt die Geschäftsführung eben dort übernehmen und Sie werden hauptamtlich sozusagen als Geschäftsführer für die Also Actebis MPS GmbH tätig werden. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum hat man denn diese Trennung, diese operative Trennung, nicht schon im Vorfeld sozusagen gemacht?
Also vielleicht kam das auch anfangs des Announcements nicht richtig rüber. Auf jeden Fall, wir handeln hier wirklich voll nach Plan. Die Trennung war von Anfang an beabsichtigt. Die Druckerfachmann.de sollte immer schon für die Kunden ein stabiler Partner bleiben. Schließlich müssen MPS-Verträge erfüllt werden. Und zwischen Ankündigung und Closing kann man leider nicht konkret sein, da man die Aufsichtsgremien respektieren muss. Da bitte ich einfach um Verständnis, dass wir nicht gleich am allerersten Tage so getan haben, als wäre alles jetzt schon durch alle zuständigen Behörden schon genehmigt und wir haben schon volle Fahrt aufgenommen. Das konnten wir nicht tun. Dann ist es so, dass die Also Actebis MPS GmbH hingegen, das ist ja die eigentliche strategische Neugründung aus Sicht Also Actebis. Ja. Mit der möchte man ja die Anforderungen des Handels erfüllen, die da immer schon waren. Hey, lieber Distributor, du musst mehr tun, als einfach nur schnell und präzise eine Ware zu liefern. Und Thema Vioid Print, die Software, die wir dann auf der druckerfachmann.de Seite entwickelt haben, das ist zum Beispiel so ein Thema, wo wir gesagt haben, das kann dem Handel gut dienen. Das ist nicht nur eine Software, die dem Händler seinen Endkunden ein bisschen transparent macht, viel mehr macht, ja, herkömmliche Software in der Regel nicht, sondern mit Vioid Print haben wir etwas gebaut, gemeinsam mit der Also Aktivis schon in den letzten Jahren, die dem MPS-Dienstleister, dem Händler, gegenüber seinem Endkunden wirkliche Mehrwerte bieten kann, weil ein Gerät bestellt dann einen Toner, der Toner geht tatsächlich aufs Band oder der Endkunde braucht einen Servicetechniker und der Servicetechniker fährt tatsächlich los, schließt, nachdem er die Störung beseitigt hat, mit einem Notebook die Störung und der Fachhändler sieht sofort, dass bei seinem Endkunden die Störung behoben ist. Mhm. Also die Also Aktivis MPS, immer getrennt von druckerfachmann.de. Druckerfachmann.de Bestandskundschaft, klar, und die Also Aktivis MPS, dann eben das Neugeschäft, das strategische MPS-Geschäft für den Handel. Mhm. Die Trennung war immer schon beabsichtigt.
Und wem gehört jetzt die druckerfachmann.de GmbH? Also, oder andersrum gesagt, die gehört Also Aktivis, oder?
Die gehört zum Also Aktivis-Konzern, richtig.
Gehört zum Also Aktivis-Konzern, dass wir das mal festhalten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer außer Ihnen jetzt gehört dann sozusagen vom alten Unternehmen, also von der Druckerfachmann.de AG, ist mit rübergewandert zu Also Aktivis. Waren das jetzt nur Sie oder ist da Personal mitgegangen sozusagen?
Also jetzt zum Start haben wir erstmal gesagt, nur ich, aber es werden aus beide Welten, aus der Also Aktivis-Welt und auch aus der Druckerfachmann.de-Welt, werden Mitarbeiter in die Also Aktivis MPS GmbH wechseln, weil man dort eben die Menschen bündeln möchte, die Hersteller übergreifend und auch vor allen Dingen neutral von der Druckerfachmann.de weg dem Handel Dienstleistungen anbieten sollen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, die Techniker Consultants der Druckerfachmann.de, die werden in die Also Aktivis MPS GmbH wandern, weil wir dem Handel nicht zumuten wollen, dass da eben Druckerfachmann.de Mitarbeiter, wenn er ihn dann braucht, der Händler, in Pre-Sale-Situationen, bei Softwareinstallationen, beim Bearbeiten der Ausschreibung zur Seite steht. Ja, also das werden alles Also Aktivis Mitarbeiter werden, die dann eben nicht mehr Druckerfachmann.de Mitarbeiter sind.
Okay, verstehe. Und können Sie uns noch kurz erklären, warum es denn für einen Distributor so wichtig ist, sich beim Thema MPS zu engagieren?
Also ich glaube, dass es generell zu der Aufgabe eines Distributors gehört, dem Handel Services zu bieten, die der Handel selbst nicht aufbauen kann oder möchte. Ja, es gibt ja unterschiedlichste Gründe, warum ein Händler, ein Systemhaus, ein Reseller keine MPS-Strukturen aufbauen möchte oder kann, aber trotzdem seinen Endkunden gegenüber die Leistung erbringen möchte.
Ja.
Ich würde also immer auch Wert darauf legen als Systemhaus, dass das Drucken nicht so in weiter Ferne rückt, weil der andere Anbieter, der vielleicht den MPS-Vertrag bei dem Endkunden abschließt, der könnte dann auch die Tür richtig fest drin haben, weil mit so einem MPS-Vertrag sind Sie nicht nur bei dem IT-Entscheider bekannt, Sie sind teilweise in der Geschäftsführung bekannt, Sie machen sich überall einen guten Namen, wenn Sie einen guten Job gemacht haben. Mhm. Und dann kann der nächste Schritt, das Kerngeschäft eines Systemhauses wegzunehmen, der kann dann sehr nah sein, ja.
Trotzdem ist ja der Weg letztendlich ein Stück weit ungewohnt, zumindest in der Branche, dass ein Distributor ein Systemhaus, ein hochspezialisiertes Systemhaus übernimmt, um diesen Bereich aufzubauen. In der Regel versucht ein Distributor ja zusammen mit dem Herstellerportfolio selber solche Services zu kreieren. Also darin versteht er ja auch einen Teil seiner Aufgabe und dafür wird er ja auch von den Herstellern nicht zuletzt auch entlohnt, ne?
Ja, das ist richtig. Es ist aber einfach so, dass wir heute als Händler im Markt kaum die Möglichkeit haben, ich glaube keine Möglichkeit haben, herstellerübergreifend MPS einzukaufen. Mhm. Und wer, wenn nicht ein Distributor, ist denn dafür wie geschaffen, das dem Handel zu bieten?
Ja, das ist schon richtig. Also klar, man kann sich natürlich solche Services auch einkaufen und sicherlich ist da die Druckerfachmann.de eine erste Adresse, um das zu tun. Nur wie gesagt, in der Branche hat es natürlich schon ein bisschen für Verwunderung gesorgt und da war die Sprache davon, naja, die Also Aktivis wird jetzt im Endkundensegment tätig und so weiter und so fort. Das ist natürlich klar. Das muss man sich dann natürlich anschließend sozusagen anhören.
Ja, nee, das ist klar. Es ist aber auch so, wenn man jetzt aus Sicht Also Aktivis für den Handel diese Services anbieten möchte und dieses Know-how braucht, dann muss man es einkaufen. Und aber das ist gar nicht die Idee dahinter, dass man jetzt Endkundengeschäft eingekauft hat. Sie kennen bestimmt die Größenordnung der Also Actebis und die Größenordnung von Druckerfachmann.de. Also der große Umsatzbringer für die Also Actebis ist das nicht. Die Idee dahinter ist ja auch gar nicht, einen Reseller zu kaufen, mit dem man jetzt dieses Geschäft macht, sondern die Idee dahinter ist wirklich, das Know-how des Resellers zu nehmen, um den Kunden der Also Actebis neue zusätzliche Services anzubieten. Mhm. Und dass die Services gefragt sind, das zeigen alle Veranstaltungen, alle Roadshows, alle Distributoren, die zum Thema MPS immer gut besucht sind. Jetzt meint es mal einer sehr mutig und sehr ernst, ich finde das auch gut so, und sagt, wir haben jetzt diesen Schritt getan, den abzustrafen wäre eigentlich falsch, sondern man quasi hat es ja für den Handel getan. Und das kann ja auch ein gutes Gegengewicht sein gegen den Direktvertrieb der Hersteller. Ich würde auch da mir eher Sorgen machen als Händler und weniger die Sorge jetzt, ob Druckerfachmann.de, so klein sie auch ist, jetzt dort den Markt aufrollt. Das ist, denke ich mal, also sehr weit hergeholt. Mhm. Ich glaube viel eher, also die Druckerfachmann.de-Kollegen merken das natürlich stark, dass im Projektgeschäft steht man gegen Hersteller. Immer und immer und immer wieder. Mhm. Und wenn man da eine Antwort bieten kann als Distributor, also ich finde das gut, ich finde das wirklich sehr gut.
Also das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, zweifelsohne. Jetzt nochmal zurückkommen, welche Rolle spielt denn der Distributor in diesem gesamten Konzept? Also welche Parts wird er dort übernehmen neben der Logistik?
Ja, also die Also Actebis betreut erstmal den Kunden, das bleibt ja auch so. Die Beziehung des Handlers, des Händlers zu Also Actebis bleibt ja so. Der Händler soll ja keinen weiteren Lieferanten oder Dienstleister bekommen, sondern die Also Actebis MPS GmbH verkauft die Services an die Also Actebis und die wiederum an den Handel, sodass die herkömmlichen Strukturen, dass der Händler sein Projektgeschäft im Pricing mit Herstellern abstimmt, wenn er dann die Produkte kauft beim Distributor, das ganze Reporting, Zielerfüllung, Bonifizierung, alles weiterhin geklärt ist, und zwar so, wie es immer war. Die Also Actebis hat nur zusätzlich jetzt zu all dem, was sie immer schon getan hat, hat sie eine Servicequelle, sage ich mal, und die Menschen fertig an Bord, dass man dann dem Handel zusätzlich zu all dem, was man bis jetzt getan hat, Projektgeschäft abgewickelt mit Herstellern, für Lagervorhaltung gesorgt, Zahlungsziele gewährleistet und so weiter, hat man zusätzlich jetzt einen Service. Mhm. Also die Rolle des Distributors ist die gleiche wie vorher. Man hat nur eine zusätzliche Quelle eben im Bereich Services für MPS.
Okay, verstehe. Dann meine letzte Frage an Sie, Herr Deubner. Und zwar wollte ich gerne von Ihnen noch wissen, wie kann man denn jetzt in so einer Konstellation bei Also Actebis dem Eindruck entgegenwirken, dass man nun direkt ins Endkundengeschäft eingestiegen sei?
Also, zu diesem Thema nur noch mal wiederholend, ja. Also niemand bei der Also Actebis hat da die Absicht, ins Direktgeschäft einzusteigen. Quasi noch mal, ja. Die Größenordnung der Händler für die Also Actebis ist so schier groß, dass man jetzt nicht wegen der kleinen Druckerfachmann.de und der kleinen Idee, da vielleicht ein Kundengeschäft zu haben, diese Kundenbeziehung zum Handel aufs Spiel setzt. Das wäre auch ein Stück weit verrückt, glaube ich, ja. Die Idee, die Druckerfachmann.de zu übernehmen und damit Services und Know-how zu erlangen für den Handel, ja, die liegt der Begründung in der More-Strategie, die der Professor Dr. Möller-Hagt ausgerufen hat. Mhm. Und damit möchte man ja zusätzlich zu dem klassischen Distributionsgeschäft ja wirklich Mehrwerte dem Handel bieten. Mhm. Deshalb hat man Druckerfachmann.de übernommen. Mhm. Das ist die einzige Strategie dahinter. Und nicht die Absicht jetzt aus Sicht Also Actebis ins Direktgeschäft einzusteigen. Mhm. Also man müsste ja wirklich verrückt sein. Mhm. Und ich selbst als Fachhändler weiß ja, was weh tut, ja. Mhm. Also ich wüsste ja, dass mir das überhaupt nicht gefallen würde. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, ich will mich ja weiterhin früh im Spiegel einigermaßen betrachten können.
Ja.
Da gibt es jetzt keine geheimen Sitzungen, wo man sagt, in 10 Jahren machen wir jetzt Direktgeschäft. Also absolut gar nicht, ja. Ich kann Sie nur ermuntern, vielleicht nochmal den Gustave Möller-Hagt zu befragen, und er wird Ihnen das wahrscheinlich noch deutlicher vor Augen führen, dass das Direktgeschäft das nicht ein Thema ist.
Okay. Ja, wir werden die Sache auf alle Fälle weiter beobachten, und so was man ja auch hört, ist ja auch diese Strategie von Also Actebis, die Sie gerade angesprochen haben, zielt ja auch in die Richtung, noch weitere Spezialisten im Systemhausbereich zu übernehmen. Zumindest habe ich diese Informationen und ich glaube, da liegen wir auch relativ richtig damit. Tja, Herr Deubner, dann bleibt mir nur Ihnen viel Erfolg zu wünschen. Ich glaube, Sie haben da jetzt auch jede Menge Herausforderungen zu meistern bei der ganzen Angelegenheit und ja, ich denke, wenn wir da zum späteren Zeitpunkt auch nochmal sprechen können, denke ich, kann man dann vielleicht mal eher sozusagen einen Strich drunter ziehen und feststellen, was die gemeinsame Unternehmung jetzt dann letztlich auch gebracht hat. Dann wünsche ich Ihnen, genau, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Deubner, und ja, viel Erfolg.
Vielen Dank, Herr Mayer.
Alles klar, danke, ciao.
Tschüss.
So, das war das Interview mit dem Heino Deubner. Waren, denke ich, doch ein paar ganz interessante Erkenntnisse dabei und vor allen Dingen mal eine Schilderung des aus seiner Sicht heraus. Das kam ja da in der Vergangenheit, finde ich, auch ein bisschen zu kurz. Aber lasst uns vielleicht mal noch kurz über das Thema sprechen, das da so am Ende des Interviews ein bisschen aufskizziert wurde. Glaubt ihr, dass das ein gangbarer Weg ist für die Distribution, sich in Zukunft quasi Know-how einzukaufen, dass man sagt, ich suche mir Spezialisten im Systemhausmarkt, völlig egal, ob die bisher Endkunden, die haben natürlich Endkundengeschäft, aber ich übernehme die einfach, um mich in bestimmten Bereichen fit zu machen. Haltet ihr das für einen gangbaren Weg, für ein Modell? Weil wir erinnern uns, der Marc Müller hat doch in der Pressekonferenz, die wir besucht hatten auf dem Tech Data Forum, klipp und klar gesagt, für uns kommt das nicht in Frage. Wir werden nicht im Endkundensegment fischen, so hatte er es ja formuliert. Und wir werden das alles aus eigenen Kräften aufbauen. Wie seht ihr das Thema?
Also ich halte den Weg, den Aktivist da geht, wenn sie tatsächlich sauber trennen. Und sie haben die Voraussetzungen gelegt, die organisatorischen, muss man schon ganz klar sagen, halte ich den Weg für einen sehr guten. Also die Frage ist ja, wie baue ich das Know-how auf? Mhm. Der Markt ist ja nicht voller Spezialisten, die nur da ständen und darauf warteten, dass man sagt, komm, fangt bei uns an und wir machen das. Und Leute selbst aufzubauen und einzuarbeiten, also das Know-how selber aufzubauen, ist doch erheblich schwierig. Also insofern halte ich den Weg schon für gangbar.
Ja. Ich sehe das genauso.
Gut, die TechData macht das ja ein bisschen anders. Die haben jemanden eingestellt vom Hersteller, der den Markt sehr gut kennt, der das Modell kennt, der auch die Partner kennt, die das machen. Die These von Aktivis ist doch eine andere. Die These von Aktivis ist doch, oder in der Distribution, die sich im Moment immer mehr durchsetzt, ist doch, es gibt interessante Geschäftsbereiche, es gibt zu wenig Partner, die Geschäftsbereiche treiben können, weil die das Know-how nicht haben. Also bauen wir das Know-how irgendwie auf oder kaufen das zu und stellen es denen wieder zur Verfügung, bis die allein laufen können und dann, was ich ein sehr interessantes Modell finde. Was das für ein Channel heißt, ist dann ein bisschen eine andere Diskussion. Finde ich ein sehr interessantes Modell. Und dann zu sagen, ich baue die Ressourcen genau und das Know-how genau so auf, finde ich interessant. Bei TechData läuft es anders, da geht es halt über Markus Hamann und über dessen Vernetzung mit den Häusern, die das Geschäft können. Mhm. Und die gute Frage ist dann, okay, das ist für TechData natürlich gut, weil der Hamann macht das dann mit den Häusern, die ihr kennt, wie das dann in die Breite skaliert, ob das der Fall ist, ob das so geht. Man könnte ja ketzerisch hergehen und sagen, ja, okay, auf der einen Seite macht die Aktivis das, die kaufenden Händler und machen Direktgeschäft, machen allen anderen Konkurrenz. Und die TechData macht es aber genauso scheiße, sie holt den Hamann rein und der macht mit seinen Systemhauskumpels dann allen anderen auch Konkurrenz.
Hey, da fehlt aber
polemisch, ein, polemisch
ja, gesagt. Aber da fehlt ja ein Punkt, der auch halt eine treibende Kraft war in der Übernahme vom Druckerfachmann.de. Ja. Das ist nämlich die Software. Das ist nicht nur, dass der Heino Deubner und seine Leute von dem Thema MPS und insgesamt vom Thema Drucken sehr viel wissen, sondern er hat ja die Software entwickelt, mit der Hersteller übergreifend die MPS-Projekte, die heterogenen Druckerlandschaften, mein Lieblingswort in der IT-Branche, betreuen kann.
Ein wichtiger Punkt.
Das ist richtig. Nämlich ja keine triviale Sache und deshalb hat ja TechData mit großem Primamborium auf dem Forum die Kooperation mit Kyocera gefeiert.
Ja.
Ne? Und das war halt ein wesentlicher Punkt.
Weil Kyocera so eine Software auch hat.
Bitte?
Weil Kyocera so eine Software
hat. Ja, diesen Fleet-Manager.
Das auch hat. Ich glaube, die haben das auch dazu gekauft. Kyocera, ich glaube, die haben es nicht selber
entwickelt. Das kann sein. Wobei halt auch Leute, die wirklich Experten sind, die haben gesagt, ja, so eine wirkliche Software, eine Software, die wirklich herstellerübergreifend bis ins Detail diese heterogenen Druckerlandschaften betreuen, gibt es gar nicht. Die gibt es heute nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe nur diese Stimme zur Kenntnis genommen. Und in Bezug auf deine Frage, sicher, das kann funktionieren, aber du stößt natürlich zunächst einmal auf Skepsis draußen in der Branche, vor allen Dingen eben bei den anderen Händlern und Systemhäusern. Ja. Wie wird das im Tagesgeschäft, wie wird sich das im Tagesgeschäft auswirken? Und das kann nur die Zeit zeigen. Und da ist sicherlich, richtig, sagen wir mal, ja, so ein Mensch wie der Heino Deubner, der halt sehr geradeaus ist, der halt glaubwürdig ist, der auch für Werte steht, zumindest habe ich ihn kennengelernt, ja, ist da halt ein Typ, wo man sagt, okay, das kann funktionieren. Und aber er muss es auch erst dann auch beweisen, ja, dass es funktioniert. Also, absolut
richtig, ja.
Also ein Spaziergang wird das für ihn nicht. Und für die Actebis wird das bestimmt nicht ein Spaziergang. Die müssen halt beweisen, dass sie es mit dieser Trennung nicht nur ernst meinen, sondern auch im Tagesgeschäft
wirklich. Ja, aber ich glaube, das geht relativ schnell. Also ich denke mal, der große Vorzug von so einer Lösung ist, dass du als Distributor sehr, sehr schnell dir oder sehr schnell zu einer Haupt kommst und vor allen Dingen Produkte damit sozusagen dazu kaufst, wo du weißt, dass die funktionieren. Also der Heino Deubner hat mit seinem Unternehmen Services aufgebaut, da weiß man, das funktioniert. Das ist auch etwas, was im Markt gut zu verkaufen ist. Der hat super Wachstum hingelegt mit seinem Systemhaus. Das heißt, er hat offensichtlich Produkte im Portfolio, die von den Kunden akzeptiert werden und auch gewollt sind. So, wenn man daraus jetzt Produkte ableiten kann für den Wiederverkauf, also ein Distributor nimmt das ins Portfolio und sagt, das kannst du wiederverkaufen als Händler und die Händlerschaft darauf anspringt und sagt, jawohl, super, klasse, das ist das, was mir gefehlt hat und das ist eine tolle Lösung und Erfolg damit erzielen, dann wird es wunderbar funktionieren. Also das glaube ich schon.
Ja.
Im Gegensatz bei anderen Distributoren, die tun sich doch zum Teil extrem schwer. Das ist doch wie mit einem Plastiklöffel im Honig rühren. Ja, da hast du dann 6, 7 Hersteller im Portfolio drin, wo du jetzt mal irgendeine Lösung machen willst. Nehmen wir das Thema MPS von mir aus, bleib mal dabei. Ja, dann hast du, jeder Hersteller hat eine andere Vorstellung davon, jeder hat eine andere Erwartungshaltung, jeder hat spezielle Wünsche, jeder hätte gerne dieses oder jedes Thema vorangestellt. Das musst du alles unter einen Hut kriegen. So.
Ja, dann passt dann das Programm ja auch nicht zusammen.
Ja, dann verlangst du regelmäßig Geld von diesen Herstellern, weil du sagst, okay, ich muss ja dieses ganze Zeug da auch umsetzen. Ja, ich muss da eine Mannschaft davon bezahlen. Ich muss da Konzepte machen. Ich muss da Produkte draus entwickeln, die dann verkäuflich sind. Es ist unendlich schwer, kann ich mir vorstellen. Das ist nicht einfach. Und man sieht es ja auch anhand der anderen Distributoren, die sich das Thema auch auf die Fahne geschrieben haben, wie schwer sie sich damit tun. Die tun sich da einfach wirklich schwer damit. Insofern war das ein, finde ich, extrem cleverer Zug. Auch riskant natürlich, weil man sich, glaube ich, im Vorfeld lange Gedanken gemacht hat, ob das funktionieren kann und man dort alles abgewägt hat. Aber ich finde das eine hochinteressante Entwicklung. Und was man hört, wird also Actebis diesen Weg auch weiter bestreiten. Und die werden in einigen anderen Bereichen auch noch Systemhäuser dazu kaufen oder Spezialisten einfach dazu kaufen, um bestimmte Themen ganz schnell auf die Straße zu bringen. Weil eigentlich will es ja jeder. Jeder sagt ja, MPS ist ein Wachstumsmarkt und da gibt es Bedarf und Potenzial. Nur wenn das 5 Jahre dauert oder 3 Jahre dauert, bis man da mal als Distributor wirklich was Ernsthaftes anzubieten hat, na, das ist zu spät. Das ist einfach zu spät.
Also sehe ich genauso. Und eins wollte ich auch nochmal sagen, wenn es da zu Konflikten gibt, und da wird es bestimmt zu Konfliktsituationen kommen, weil es gar nicht zu vermeiden ist, da muss man auch Folgendes bedenken. Druckerfachmann ist ja bei Großkunden schon gesetzt. Mhm. Und vor allem bei Großkunden gesetzt. Und jetzt ist natürlich so, es gibt viele Systemhäuser, die bei Actebis kaufen, die mit Sicherheit bei denselben Großkunden mit anderen Themen drin sind. Und wenn diese jetzt hergehen und sagen, so, und dem Großkunden verkaufe ich jetzt auch noch Drucklösung und in Bewusstsein wohlwissend, dass die Druckerfachmann da drin sind, dann wird das Geschrei trotzdem groß sein. Mhm. Also da sehe ich schon Konfliktpotenzial, aber auch, also ich würde mal sagen, unfaires Konfliktpotenzial. Wo dann einer sagt, hey, super Sache, Druckerfachmann-Kunde ist auch meiner, den qualle ich mir jetzt und Actebis schiebe ich den schwarzen Peter zu. Mhm. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil in der Branche wird ja dann schnell viel geschrien und viel geweint. Auf der anderen Seite, Druckerfachmann kommt aus den Großkunden und eigentlich möchte man ja bei Actebis oder insgesamt auch von den Herstellern in die Breite und da in den Mittelstand, der ja unheimlich viel Potenzial birgt. Und dafür sehe ich den Schritt schon sehr geeignet und einen Schritt, der noch vergleichsweise wenig Konfliktpotenzial bietet.
Also ich prophezei ja mal, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster raus, also wenn also Actebis diesen Weg tatsächlich weiter beschreitet, man sich überlegt, in welchem Bereich könnten sie das noch tun, da fiele mir einer ganz spontan ein und das ist der Bereich Digital Signage. Mhm. Und da denke ich zum Beispiel tatsächlich an die Cittadino, mit der die ja Actebis ja doch
mit der arbeiten sie heute
relativ
schon.
Eng zusammenarbeiten und die ja ihre Lösungen und Produkte ins Portfolio aufgenommen haben. Mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da auch bereits Gespräche laufen. Mhm. Also jetzt ein Bereich, der mir jetzt mal so originär einfach einfallen würde.
Ja.
Vielleicht gibt es auch noch andere Bereiche. Aber das sind halt so meinst die Themen.
Die würden die Cittadino zukaufen können.
Warum nicht?
Ah, das ist eine interessante Geschichte. Die Cittadino hat eine recht interessante Beteiligungsstruktur. Da hängt die Telekom als Investor drin. Da müssten wir mal eine Untersuchung starten. Interessant wäre das schon durchaus. Ja gut, aber die Ingram kauft ja in Spezialbereichen auch zu. Die schauen halt, dass sie Distributoren zukaufen, mhm. wie im Bereich, ach Gott, wie heißt denn das jetzt ja, nochmal, wo der Ernesto Schmutter
diese,
da unterwegs ist, Barcode-Scanning und dies und diese Geschichten.
Ja.
Und ich denke, im MPS-Bereich gab es halt keinen passenden Distributor. Ich denke mal, als Actebis hätte man sicher auch lieber einen Distributor zugekauft als ein Systemhaus. Es ist halt die gute Frage, was es gibt. Mhm. In dem MPS-Bereich sind die Strukturen, also diese Channel-Strukturen, längst nicht so gesettelt wie in anderen Bereichen.
Mhm. Naja, schon richtig.
In Signage gibt es sowas wie Distributionsstrukturen ja gar nicht. In Signage gibt es ja kaum, also gibt es ja wirklich dann kaum Produktgeschäft, da gibt es ja beinahe nur Projektgeschäft. Mhm. Was natürlich für einen Markt auch irgendwie wachstumsverhindernd ist.
In dem Fall ja. Mhm.
Also definitiv. Und die Cittadino sind diejenigen, die zumindest im Kopf oder gedanklich schon so weit sind, dass die sagen, wir müssen mal in so ein geordnetes Produktgeschäft gehen und wir müssen mal aus diesem esoterischen Zirkel seine Sprünge rausskalieren. Mhm. Also das ist aber ein interessanter Gedanke.
Ja.
Und das seine Know-how ist ja sehr speziell. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Auch wenn dann alle immer sagen, ja, so komplex sind die Projekte gar nicht. Aber das Know-how, was man braucht, ist sehr speziell.
Da hast ja du noch einen interessanten
Punkt aufgeschrieben. Ach, Signage habe ich ja noch ein Thema mhm. aufgeschrieben. Ja,
ich drück mal aufs Knöpfchen. Digital Signage Studie zeigt Potenzial für, da bin ich ja fast abgebrochen, wie ich das Wort gelesen habe.
Mein Lieblingswort.
Wartezonenmarketing.
Mein Lieblingswort
da in der Branche. Habe ich dann auch sofort.
Wartezonenmarketing ist Marketing. Also das kann man ja ganz wörtlich. Sind wir da jetzt beim Thema? Das sind wir
ja,
das
ja,
das
kannst, ja, ja, du kannst
das da gehen wir doch gleich so ein schöner Übergang. Wartezonenmarketing ist ja total wörtlich zu übersetzen. Nämlich, es ist Marketing, was man betreibt in Zonen, wo Leute auf irgendwas warten. Also klassischerweise, und darauf bezieht sich die Studie, die ich da gefunden habe, auch klassischerweise sind das so Arztpraxen-Wartezimmer. Mhm. Es gibt den Marktführer.
Arbeitsämter fielen mir noch ein. Hm? Ich sagte die Arbeitsämter.
Arbeitsämter
fielen mir noch ein, Behörden.
Ja, natürlich. Also da gibt's ja viel, was weiß ich, bei Friseursalon. Und da gibt es ja ein sehr lang eingeführtes Marketinginstrument für so Wartezonen, das ist der Lesezirkel. Also es sind diese ja. Zeitschriften mit dem zweiten Cover drumherum, auf dem dann Lesezirkel steht und die immer so ein bisschen ausgelatscht
sind, ja, genau.
wenn sie dann irgendwo ankommen. Wartezonenmarketing, klassisch bei Ärzten, gibt es eine Signage-Lösung. TV-Wartezimmer heißt der Marktführer, die installieren Bildschirme und bringen dann ein Fernsehprogramm auf diese Bildschirme. Mhm. Manche Ärzte machen dasselbe, die hängen dann selber was auf. Zum Beispiel in so großen Praxen, wo Kernspin gemacht wird, da sieht man dann auf dem Fernsehen immer so ein paar Nachrichten, dann kommt ein großer Block, wo dann gezeigt wird, wie werde ich in die Röhre geschoben, was passiert dann da, wie läuft die
Infotainment.
Infotainment. Und
mein Zahnarzt hat es ja auch. Also da, wenn ich reingehe, da...
Beim Zahnarzt gibt es...
So, ja. Der hat es auch, ja. Und dann kommt immer diese Zahnarztgehilfin, weil das Ding ist eigentlich in der Regel aus und fragt dann immer, Herr Meier, soll ich denn, darf ich denn das Ding für Sie anmachen? Da ist so ein riesen Plasma da hängen, ja.
Ach komm, hör auf, die machen dann, das immer dann...
Ja, ja, ich weiß nicht,
warum. Dann ist das Wartezimmer dann nie voll. Dann haben die das mit den Terminen gut im Griff.
Ja, das haben die relativ gut im Griff. Aber ich sag dir eins, ich sag regelmäßig zu der Frau, nein, lassen Sie es bitte aus. Ich bin so heilfroh, wenn ich mal meine Ruhe habe. Diese ständige Dauerberieselung, überall Beschallung, dort rauf und runter, die geht mir sowas auf dem, ich hätte es beinahe gesagt, ich bin so froh, wenn ich mal in einem Wartezimmer drin bin und mal und meine Ruhe habe.
Und dann nimmst du das goldene Blatt
ja,
und dann mal in Ruhe lesen kann und sowas.
Und da brauche ich nicht noch so ein Ding, wo ich wieder so ein Gedudel da hören muss. Also ich finde es grauenhaft. Ich finde das eine ganz schreckliche Entwicklung. Aber wahrscheinlich werde ich mich dem nicht entschuldigen.
Aber du bist tatsächlich eine Minderheit, weil die Studie hat ergeben, dass tatsächlich von den Menschen, die Wartezonen-Marketing noch nicht kennen, haben 60% eine Vorstellung davon, was das ist. Also sie können sich da was drunter vorstellen und finden das positiv belegt. Und wenn sie es dann mal sehen, springt das sogar auf eine Akzeptanz von 80%. Das heißt, zu 80% sind die Menschen
ich finde
tatsächlich gewillt und die wollen das auch, wollen informiert werden.
Weißt du, früher bist
und
du
da auch über Themen, die halt nicht so Common Sense sind. Also über Themen, mit denen du dich sonst nicht beschäftigst oder wo dann halt so
das
Ärztejournal
ich verstehe das und ich glaube auch, dass das wächst. Ich will ein anderes Beispiel geben. Ich fahre ja gerne Ski. Ja? Wo ich so ungern hinfahre mittlerweile zum Skifahren, das ist Österreich und in Deutschland finde ich es mittlerweile auch schrecklich, weil auf jede Hütte, die du kommst, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit beim Skifahren, ja, und ich dort auch warte an dieser Hütte. Ich warte nämlich darauf, dass ich wieder Kraft habe, ja. Ja, und will was essen oder sowas.
Ach so, ich dachte, ein
Gedudel rauf und runter, DJ Ötzi und ein Halligalli dort oben.
Ja,
und,
das stimmt.
Ich finde das ganz furchtbar. Also ich finde diesen ganzen Trend dieser Berieselung und Beschallung überall. Du hast keine Ruhe mehr. Du entkommst diesem Zeug nicht mehr. Du steigst in den Fahrstuhl ein und wirst berieselt. Du gehst in den Supermarkt, da fliegt dir das Zeug um die Ohren. Du gehst irgendwo hin zum Einkaufen und wirst da beballert. Ich persönlich finde es eine ganz schlimme Entwicklung. Ich persönlich, aber ich werde mich dem wahrscheinlich tatsächlich nicht entziehen können.
Also ich kriege das ja gar nicht mal so mit, wenn ich im Supermarkt bin und da läuft irgendwas.
Weil du Musik hörst, neben mir Stöpsel drin hast.
Nee, überhaupt nicht.
Abgestumpft.
Ich bin da völlig... Ich blende das aus.
Ist ja noch schlimmer. Das darf man denen gar nicht sagen.
Ich blende das komplett aus. Ja. Aber um mal nochmal den Bogen zurückzuschlagen, diese Geschichte Wartezimmermarketing und Signage bei Ärzten, gut, warum ist das irgendwie relevant? Weil natürlich die Signage-Branche sagt, wir sind auf gar keinen Fall Teil der IT-Branche. Da wollen die nicht sein. Mhm. Ich finde das hochgradig albern, aber es ist eine andere Geschichte. Eine Signage-Lösung ist eine IT-Lösung. Das sind vernetzte Bildschirme, da muss was drauf gestreamt werden. Da hängen Server dahinter, da hängen Player dahinter. Da gibt es verschiedene Techniken, mit denen man das machen kann, Cloud-basiert und. Und es ist ein massives IT-Thema. Da muss was installiert werden und verkauft werden, auch viel Hardware. Und es ist eigentlich eine sehr schöne Geschäftschance für Systemhäuser. Vor allem, wenn man sich überlegt, wenn man sich folgende Zahlen durch den Kopf gehen lässt. Es gibt in Deutschland zwei wesentliche Player für Wartezimmer. Das eine ist das TV-Wartezimmer. Da gibt es noch einen zweiten, einen kleineren. Die TV-Wartezimmer haben etwas über 5000 Bildschirme in der Bewirtschaftung und der kleinere um die 1000 Bildschirme. Es gibt in Deutschland aber über 200.000 Arztpraxen. Das heißt, es ist unheimlich viel Luft da. Und die Patienten wollen informiert werden. Und viele Ärzte sagen, wenn das Programm gut gemacht ist, oder auch wenn man bei Ärzten was auslegen möchte, wenn das gut gemacht ist und das nicht eine reine Werbeshow ist, dann sind die sehr, sehr bereit, das reinzunehmen. Und dann gerade Praxen, die...
Kriegen Ärzte doch, eigentlich Geld dafür?
Das weiß ich nicht. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Das ist bei Ärzten ist diese ganze Werbegeschichte ja sehr tricky, kann ich nicht sagen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da die Pharmaindustrie durchaus Interesse daran hat, auf diese Bildschirme irgendwie drauf zu kommen. Ja. Ne? Wenn da mal so ein Ding drin hängt. Ne?
Ja, also das vermarktet dann die TV-Wartezimmer, wie das tatsächlich abgerechnet wird zum Arzt hin. Mhm. Weiß ich nicht, mache ich mich mal schlau, weil das eine sehr interessante Frage ist. Mhm. Aber tatsächlich ist es für einen Händler schon interessant, mit den Ärzten, die ja ohnehin betreuen, weil sie da die Rechner am Laufen halten und die Patientenakten und. Mhm. wirklich mal anzusprechen, sag mal, was macht ihr eigentlich in eurem Wartezimmer? Und dann gerade bei Ärzten, bei Arztpraxen, in denen das Wartezimmer sehr voll ist und wo man auch lange Zeit wartet. Und da gibt es viele.
Ja, ja, natürlich, das ist schon richtig.
Aber da fällt mir gerade ein, ist ein bisschen ein anderes Thema, von Digital Signage weg, aber auch neue Geschäftschance.
Muss ich klicken?
Ja, eigentlich schon.
Gut, ich klicke.
Neue Geschäftschance. Geschäftschance. Lippen schon ausgefranscht. Müssen wir schon zum Schluss kommen. Ne? Das habe ich nämlich in der letzten Woche auf dem COM-Team Systemhaus-Kongress hier in München erfahren. Aha. Mhm. Und zwar machen die auch eine ganz spannende Sache. Ich muss jetzt mal überlegen, ob ich es noch hinkriege, weil ich habe jetzt die Unterlagen nicht dabei. Die gehen jetzt zusammen mit einem Verband, glaube ich, und noch einem Security-Hersteller Apotheken an, mit den Systemhäusern, und bieten denen eine Sicherheitslösung an. Was für eine Sicherheitslösung? Überwachung. Überwachung von Apotheken.
Ach, das ist sehr interessant.
Überwachung von Apotheken ist kein unwichtiges Thema, weil in Apotheken sind viele Sachen.
Videoüberwachung.
Ja. Die halt andere gerne haben möchten. Ja, irgendwelche Drogenjunkies und so weiter und so fort. Und die haben jetzt da so ein Programm aufgesetzt, also die COM-Team-Leute haben ein Programm aufgesetzt mit einem Produkt, was dahinter steht, einer komplett fertigen Lösung, also sozusagen, wie heißt das, out of the box, was du halt der Apotheke anbieten kannst, um auch mal einen Fuß reinzukriegen in diese Apothekenlandschaft rein. Ne? Also fand ich ganz interessant. Details müsste man da nochmal bei COM-Team nachschlagen, wer sich dafür interessiert. Aber geht auch in diese Richtung, Andreas, von der du gerade gesprochen hast, Wartezimmermarketing, neues Thema einfach. Ne?
Ja, vor allem, du gehst ja mal mit Lösungen da rein, was ja wirklich toll
ist. Ausgelatschten Pfade mal weg davon.
Hier, kauf nochmal 5 Notebooks und 3 Drucker und eben. Nimm ein paar Monitor und mit der fürchterlich. Ja. Sondern da adressierst du ja dann wirklich Bedarf. Und die Überwachung ist ja, oder so Sicherung ist ja normal schweineteuer. Und wird ja auf konventionellem Weg ist das ja völlig überholt mittlerweile. Mhm. Also das finde ich ein schönes Programm.
Ja, auf alle Fälle. Noch zwei kürzere Sachen. Einen, zu dem ich berichten möchte, was ich persönlich erlebt habe. Ich habe ja Internet und Telefon bei mir über Kabel. Also nix Alice oder sonst irgendwas, sondern Kabel Deutschland. Und wenn man dieses Ding hat, dann kriegt man da so ein Kabelmodem von denen. So ein schwarzer Klotz, so riesengroß, wird ultra heiß und irgendwie 5 Meter Kabel dazu. Und dann dahinter geklemmt eine Fritzbox. Die habe ich auch von Kabel Deutschland dann bekommen. Mhm. Ja? Also Kabelmodem und dann eben die Fritzbox dazu, damit ich WLAN habe und halt das so verteilen kann. So. Jetzt habe ich mitbekommen, irgendwie so zur Cebit, die AVM bringt jetzt eine Fritzbox raus, die hat dieses Kabelmodem schon integriert.
Mhm. Oh, sehr schön.
Ja, also da brauchst du dieses fette Kabelmodem nicht.
Wird bestimmt auch nicht so heiß. Und
genau, ist einfach eine smarte Lösung. Und ich bin ja immer ein Fan davon, Sachen zu reduzieren, also dann das Teil raus, dann habe ich eine Lösung. So, dann habe ich rumgeschaut, dachte mir, jetzt schauen wir mal, was das Ding hier kostet, ob ich mir die leisten kann. Da finde ich die nirgendwo so richtig in den Angeboten bei Google, bei keinem Händler, dann denke ich mir, so seltsam. Dann habe ich mit AVM mal Kontakt aufgenommen, sage ich, ja, hier eure neue Fritzbox da, die mit dem Kabelmodem, die gibt's ja wohl überhaupt nicht im freien Handel. Wie kommt's? Und dann sagten die mir also tatsächlich, es ist so, diese Fritzbox wird ausschließlich durch die Kabelanbieter vertrieben.
Reines OEM-Produkt für die Kabelanbieter.
Ja, da ist der Handel völlig außen vor. Die Kabelbetreiber haben dieses Geschäft komplett an sich gezogen. Du kannst diese Fritzbox haben, die ich gerne hätte, für 5 Euro im Monat, muss ich da zusätzlich blechen.
Nee. Ja,
dann kann ich die gerne haben. Mhm. Machen dort eine gesonderte Firmware natürlich drauf, ja, um das da alles bis anzupassen. Ich bin mir sicher, dass ich da bei einigen Service einfach beschnitten werde, die ich dann aber sicherlich wieder gegen Geld freischalten lassen kann. Ja, so typischerweise so. Und die kriege ich nicht anders. Und dann sagte mir die AVM, ja, das sei ein typisch deutsches Phänomen. In Amerika ist es beispielsweise so, dort gibt es eine viel größere Anzahl an Kabelanbietern. Da ist ja dieses Internet via Kabel völlig normal, nicht wie bei uns, DSL. Und da kommt keiner der Kabelbetreiber auch nur auf die Idee, dieses Ding da zu vertreiben. Du kannst ja als Kunde frei raussuchen, welchen Router du gerne hättest. Ja. Und bei uns? Und ich kann mir vorstellen, die Händler, die dürften ja auch alle richtig Spaß daran haben. Ja? Mhm. Weil das ein Produkt ist, was du sensationell gut verkaufen könntest.
Das ist doch wie früher beim Telefon. Ich habe früher mein Telefon angebracht von der Post, gemietet.
Genau.
Und das war gar nicht
Kabel Deutschland, die neue Post.
Das war nicht richtig
die toll. Die neue deutsche Post.
Aber das wird sich nicht, aber dieses Modell wird sich nicht halten. Ich glaube nicht, dass ich kann es mir nicht vorstellen.
Doch, das glaube ich schon.
Komplett abartig.
Ja, also entweder schreitet da die Regulierungsbehörde ein.
Hallo.
Entweder schreitet die Regulierungsbehörde ein, aber wer sollte das denen ansonsten verbieten? Die sagen halt, naja, wir brauchen da eine proprietäre Technik dafür. Ja, wir haben fahren da bestimmte Protokolle, tralala, keine Ahnung. Und schon haben die dich am dran, ja. Und dann zahlst du jeden Monat 5 Euro.
Das wäre echt ein Grund, das Kabel wieder abzubestellen.
Wäre im Prinzip ein Grund, aber ich meine, jeder, der hier einen Provider wechselt, weiß ja immer, das ist ja immer Pain in the
ass
ständig. Ja, das ist ja ständig richtig. Irgendwie eine Katastrophe. Dann hängt da Telefon noch und alles mit dran.
Ja, also, bist du froh, wenn es mal läuft.
Da hängst du ja schon dran. Und ich meine, schnell ist es. Also schnell ist es. Du hast da 32.000 Kilobit Geschwindigkeit. Das ist richtig, richtig klasse. Ja. Also es geht auch wirklich komfortabel und das Telefonieren ist auch, das funktioniert ja alles. Ich finde es auch schön, wenn das da einfach aus der Steckdose kommt, aus der Antennenbox. Ja. Aber das finde ich also echt unmöglich. Aber ne, kommt man irgendwie nicht rein in das Thema. Und dann noch ein artverwandtes Thema, was ich nur kurz bekannt geben wollte. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitverfolgt habt, aber ich fand es ganz interessant, dass die Michael Telekom und iKonto24, das ist so ein Handy-Online-Shop, die haben zusammen jetzt ein Handy-Disti gegründet, der nennt sich Tele-United. Mhm. Habt ihr aber auch nichts gehört davon, ne?
Nein.
Nee, noch nicht, ist interessant.
Ja, wollte ich mal nur noch angesprochen haben. Ja, dann hat der Damian noch einen Punkt drauf geschrieben, Systemhausgeschäft. Oder warst du das, Damian?
Ja.
Das war
Damian.
Stand
der ist genau.
Ja, den sollten wir kurz besprechen.
Können wir auch ganz kurz nochmal eben drauf.
Ja, hey, das war was Positives.
Drauf eingehen.
Ist doch super.
Also hatten wir auch, glaube ich, am Synaxon Kongress hatten wir das auch schon, also sind wir schon mal drauf eingegangen, denn da war ja schon so ein bisschen erste Anzeichen über einen Konjunkturabschwung, beziehungsweise es wurde darüber gesprochen, da hatten wir den Wenninger damals gefragt, wie sieht es denn aus, und er hat gesagt, merken die noch nichts davon, bisher ist es gut gelaufen, das Jahr für die Systemhäuser. Jetzt kann man jetzt auch offiziell an den Zahlen von Synaxon ablesen. Die haben in den ersten 9 Monaten bis Ende September haben die sowohl beim Umsatz als auch beim Net Profit einen Plus von 40% jeweils hingelegt. Also das ist mal eine satte Ansage, eine amtliche, also nicht schlecht. Ist auch kein Einzelfall. Letzte Woche, wie gesagt, bei Comteam, da wurde das bestätigt. Die haben zwar keine Zahlen genannt, aber die sind ja eingebunden in den Elektronik-Partner-Verbund und da sind die derzeit halt so das Hätschelkind, ne? Weil die Zahlen bei der Comteam sind wirklich sehr, sehr gut. Bei den anderen EP-Einheiten, also Elektronik-Partner und
Medimax.
Sieht's zum Teil ganz schlecht aus.
Schwieriges Konsumergeschäft.
Konsumergeschäft, natürlich.
Ja.
Und hier kommt das Systemhausgeschäft, läuft sehr, sehr gut. Mhm. Auch die Dickschiffe unter den Systemhäusern, Bechtle und Cancom, auch Computer Center, haben für die ersten 9 Monate echt gute Zahlen ausgewiesen. In Bezug auf die Zukunft äußern sich alle natürlich ein bisschen vorsichtig. Jetzt auch der Dr. Olemotz von Bechtle, er meinte, das vierte Quartal wird kein Selbstläufer, aber man muss jetzt sehen, wie der November abgeschlossen wird. Und
Bechtle hat ja als einzig großes Systemhaus übrigens vor diesem Festplatten-Desaster auch schon mal pro forma gewarnt.
Ja,
gesagt haben, das wird sich richtig durchschlagen in Q1, Q2. Ne?
Ja. Das ist richtig. Mhm. Also muss man sehen. Bisher auf jeden Fall ist echt gut gelaufen. Und du hattest ja vorhin noch gesagt, Andreas.
Ja, das ist dieser was ja natürlich in dieselbe Kerbe schlägt. Mhm. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, unter anderem auch mit Michael Karg, der als Headhunter unterwegs ist. Mhm. Und es erzählt mir jeder, es werden Techniker gesucht, wie verrückt, es werden Consultants gesucht, SAP-Consultants. Der Karg hat gesagt, er könnte 50 Stellen besetzen, er findet die Leute nicht. Und es muss auch da ein heftiger Wettbewerb der Systemhäuser untereinander um die Techniker sein, Das heißt, man wirbt sich wirklich die Leute zum Teil aus laufenden Projekten ab. Mhm. Also es muss richtig, richtig wild sein.
Passend dazu, Andreas, sagt, wurde letzte Woche auch beim Comteam-Systemkongress, Systemhauskongress drüber gesprochen, vor 2 Jahren oder so, da war noch ein Riesenthema, den Technikern mehr vertriebliches Know-how
beizubringen. Ja, oh ja, oh ja.
Ist heute überhaupt nicht mehr gefragt. Mhm. Das ist total in der Versenkung verschwunden. Ja,
weil die ausgelastet sind.
Ja, natürlich, ja. weil die Not einfach nicht da ist. Ne?
Ja. Ja. Es gab ein sehr interessantes Programm vor Jahr und Tag, das hieß KUS. Das gab es bei Fujitsu.
Aha.
Das war ein recht interessantes Schulungsprogramm, wo es immer darum ging, den Technikern halt so ein bisschen beizubiegen, wenn ihr da am Server schraubt und schon die Kippe im Mund haben müsst und einer sagt, hey, wir brauchen, glaube ich, neue Festplatten, dann nicht zu sagen, mir doch egal, sondern hey, Festplatten haben wir Bescheid. Übrigens auch, ich sag mal Bescheid.
Genau.
Also die diese Bestellung, wobei, ja klar, im Moment hat es keiner nötig.
Ja, eben.
Im Moment hat es keiner nötig, ja, ja. Aber definitiv ist die Techniker und da vertrieblich fitter zu machen, ist schon wirklich vernünftiges Ziel.
Macht nach wie vor Sinn, auf jeden Fall.
Es gibt ja auch gerade den schönen Branchenwitz hier vom IT-Consultant, der ins Taxi einsteigt und der Taxifahrer fragt ihn, wohin soll es denn gehen? Da sagt der IT-Consultant, völlig egal, ich werde überall gebraucht.
So ist das im Moment. Und ich kann mich noch erinnern, vor 2 Jahren oder was? Na, wann war denn diese Lehman-Pleite? Da ist der SAP doch die gesamte Pipeline zusammengebrochen. Da gab es überall SAP-Consultants, konnte sich keiner retten. Die hatten alle Überkapazitäten und alles war fürchterlich. Und so schnell shiftet das. Ja. Wahnsinn. Ja. Das unglaublich.
Richtig. Du hast noch ein Thema drauf geschrieben, da haben wir eine Cloud-Studie in Bezug auf Handel von Heise, HTW Berlin und Bitkom heißt es wahrscheinlich, ne? Nicht
Bitkom. Bitkom. Arbeitskreis Handel und Distribution.
Garels.
Herr Garels ist da ja Vorsitzender. Ja. Vielleicht auch aufgrund der vorgerückten Stunde nur ein relativ kurzer Hinweis darauf.
Vorgerückte Stunde? Ist 20 Uhr.
Ja, wir sind ja schon seit 3 Stunden hier am Werk.
Ja, da haben wir nur noch eine schlanke Stunde vor
natürlich.
Uns.
Ja, da haben wir ja noch. Ach. Also der Rekorder gibt noch 3 Stunden 41 her.
Der Rekorder vielleicht, aber der Dicking nicht mehr.
Ach du meine
Herren. So jetzt mit Kapitelmarken.
Das kann ja Fahrt werden.
wenn ich hier einschlafe.
Donnerwetter. Ja.
Wollt ihr das jetzt noch hören?
Ja, oder? Unbedingt.
Sonst sage ich einfach nur, wo ihr es lesen könnt.
Nee. Sag mal Management Summary.
Dass der, dass es da ein gemeinsames Projekt gab vom Arbeitskreis Distribution und Handel vom Bitkom. Dann von der Hochschule, wie heißt die Hochschule
HTW
nochmal?
Steht hier.
Ja, HTW, das hat
Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin. Von Professor Sven Prüser, den kennt der ein oder andere noch von der CeBIT.
Ach, der Herr Prüser.
Der CeBIT-Chef damals.
Natürlich.
Und von Heise. Und die wollten halt, die wollten vom Handel wissen, wie steht ihr eigentlich zum Thema Cloud? Mhm. Cloud Computing und so. Und es war eine relativ groß angelegte Studie. Da wurden über 2000 Händler und Distributoren gefragt.
Das ist ordentlich.
Ja. Wie viele haben davon teilgenommen oder haben wirklich beantwortet? 116.
Von wie viel?
Von 2000.
116
über, von 2000. Von über 2000 kamen 116 Rückläufer.
Die haben Fragebögen verschickt.
Was? Ich glaube, das war eine Online-Befragung.
Online-Befragung.
Was also immer, das ist ja total miserabel ist. Und da schreibt dann auch der Sven Prüser in seiner Zusammenfassung, dass dies schon allein als Indiz dafür zu werten ist, dass das Interesse an der Cloud im Handel nicht gerade euphorisch ist. Ja. Und er geht dann hier im Weiteren geht er auf die Ergebnisse ein, die will ich jetzt hier echt nicht weiter kommentieren. Bei der Fallzahl sind die wahrscheinlich auch nicht so aussagekräftig. Aber eine Sache fand ich dann doch relativ interessant. Und zwar ganz zum Schluss geht er darauf ein, dass es da eine ziemlich unerfreuliche Entwicklung bei den Kunden gibt, nämlich dass die verschiedenen Abteilungen am Handel und an der IT-Abteilung vorbei direkt Cloud.
Mhm. Ja, glaube ich
mal sofort. Eben buchen.
Ne? Glaube ich sofort.
Glaubt mal eben buchen. Kaufen. Ja. Und das stellt dann die IT-Abteilung oftmals vor Herausforderungen. Und der Handel ist dann auch plötzlich draußen. Ja, und das ist, meint der Prüser, ich glaube auch ziemlich zu Recht, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die man irgendwie versuchen muss, da zusammen mit den jeweiligen IT-Abteilungen doch zu stoppen und in den Griff zu kriegen.
Aber das ist doch genau das Thema, über das wir das vorletzte Mal gesprochen hatten, Thema Cloud, dass man, wo ich auch sage, es ist die ganz große Gefahr, dass der Hersteller irgendwann sagt, warum brauche ich denn eigentlich dazwischen geschalteten Handel? Es funktioniert doch direkt wunderbar. Mhm. Und es scheint ja offensichtlich, die Kunden tun es ja auch. Es ist de facto so, wenn ich kenne auch einige, die sagen, ich brauche jetzt dieses oder jenes, ich brauche ein kleines CRM-System. Ja, da rufen die nicht beim Händler an, da schauen die im Internet, was gibt es da für Webdienste, für Cloud-Dienste. PayPal bezahlt, monatliche Fee und los geht's. Mhm. Quick and dirty. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Geschichte. Aber es passt übrigens sehr gut dazu. Bei uns war letzte Woche die GfK im Haus.
Ach ja.
Und wir hatten gesprochen über die kommenden General Excellence Awards im Januar. Wie auch immer, die hat uns mal gezeigt, mit was Systemhäuser heute Umsatz machen. Also wie die Anteile Hardware, Software, Services sind. Mhm. Und da war auch Cloud Services mit dabei. Mhm. Was schätzt ihr, wie groß der Umsatzanteil ist?
2%, 1%.
2-3%, mal 5% bei den Großen, mehr nicht. Mhm. Mehr ist es einfach im Moment nicht. So, und dann passt es zu dieser Studie
eigentlich. Also die Headline ist ja auch.
Und das sind noch Systemhäuser, also
das sind noch
Systemhäuser. Die da ein bisschen professioneller unterwegs sind
zum Teil. Also du machst ja dann auf der Homepage, stellst
du musst wieder mir den Link schicken.
Den Link.
Weil du mir den bitte schickst.
Ja, klar.
Das ist schon interessant.
Das mache ich gleich.
Der dahinterliegende Trend ist doch, die Rolle der IT-Abteilungen wandelt sich total. Also es geht wahnsinnig viel an den IT-Abteilungen vorbei. Mhm. Das siehst du einmal bei der Geschichte. Und es ist ja auch so einfach, einen Cloud-Service zu buchen.
Natürlich.
Man macht das doch einfach.
Account anlegen.
Ach sicher. Und auf der anderen Seite siehst du es bei dieser ganzen Consumerization-Debatte. Bring your own device. Mhm. Die Anwender machen, was sie wollen, die lassen sich da nichts mehr sagen, die Fachabteilungen lassen sich immer weniger sagen und die IT, nicht nur der Channel, sondern die IT, muss aufpassen, dass denen da die Fälle nicht komplett davon schwimmen. Mhm. Es gibt auch diese Aussage, naja, Cloud Computing muss man mit dem IT-Leiter gar nicht sprechen, denn der müsste dann ja seine Leute rauswerfen und so, und es findet doch sehr viel Besitzstandswahrung statt, sowohl im Channel als auch in den IT-Abteilungen. Und man wird es sich nicht leisten können. Und es ist doch gar nicht für umsonst, dass tendenziell immer weniger IT-Fachleute die Abteilungsleiter sind. Die Abteilungsleiter sind doch dann mittlerweile Manager oder Leute, die Wirtschaft studiert haben.
Teilweise aus Frust, weil sie natürlich wissen, da muss ich hier Investantrag und Sonstiges machen und in einem Dreivierteljahr später kriege ich dann vielleicht mal von meiner IT-Abteilung eine entsprechende Lösung und kann dann damit arbeiten. Oder du sagst eben, schau mal kurz im Netz nach, was es dort gibt. Mhm. Und dann gibt es irgendeinen Cloud-Dienst, der, sagen wir mal, zu 80% deine Wünsche erfüllt.
Ach klar.
Und dann buchst du den
ganz
einfach. Das ist einfach das Thema.
Und das macht ja gar keinen
Quatsch. Wenn die diesen nicht machen wie Microsoft, dass Microsoft bewusst alle Partner versucht einzubinden. Also wenn du sagst, ich will jetzt dieses Office 365 haben und ich kaufe das, dann muss ich dort über einen Partner irgendwie gehen. Ja? Aber das kann man jederzeit ausblenden.
Mhm. Obwohl, sehr, sehr, sehr interessantes Argument, was die Andrea van Baal im Interview hatte mit dem Channel-Chef von Avaya, glaube ich, und ich glaube, das ist auch auf Heise gelaufen. Von dem war das Argument, weshalb der Channel in Deutschland gerade wichtig ist, ein ganz anderes. Der hat gesagt, der deutsche Mittelstand und in Deutschland, ganz anders als in den USA, ist eine so ausgeprägte Technikfeindlichkeit bei den Unternehmen, dass man den Channel schon deswegen braucht, dass man jemanden hat, der dann vertrauenswürdigerweise dem Unternehmen erzählt, was der machen soll. Weil der hat damals das Netzwerk schon so schön gemacht und so. Und das ist dann natürlich was in die Breite sehr konservativer mittelständischer Firmen geht, die man so nicht kriegt und wo die Abteilungen auch nicht machen dürfen, was die wollen und wo die Mitarbeiter auch nicht machen dürfen, was die wollen. Was ein Unternehmenstyp ist, der natürlich meines Erachtens nicht so recht zukunftsfähig ist. Aber in Deutschland, sagt er, ganz anders als in den USA, herrscht eine sehr, sehr große Skepsis gegenüber allem, was Cloud und Technik Neuerungen sind. Und da brauchst du jemanden, der wirklich vertrauensvoll den Leuten erzählt, hab dich schon mal nicht bedruckt, ich nehme euch an die Hand, wir machen das zusammen.
Hm. Ja, weiß ich nicht, ob er sich das auch ein bisschen schön redet, aber da wird es auch die Zukunft zeigen.
Also
vier Jahre sind wir da sicherlich
es wird schlauer. Es wird die Zukunft zeigen. Jetzt noch ein interessanter Input da. Ich habe mit Leuten gesprochen, die waren auf dem auf der Cloud Computing Expo in den USA. Die lief vergangene Woche, ich glaube Montag bis Mittwoch oder sowas. Und die haben gesagt, das Thema ist in den USA total Tagesgeschäft. Über diese ganzen Dinge, über die wir hier sprechen, wird da längst nicht mehr gesprochen. Dann haben sie ja gezeigt, eine Gartner-Studie, nach der, da ranken die immer die Themen, die bei CIOs auf der Tagesordnung stehen. Virtualisierung ganz vorn dran. Und das Thema Cloud mittlerweile auf Platz 2, im Vorjahr auf Platz 15. Also innerhalb eines Jahres wirklich ganz nach vorn gerutscht auf der Agenda. Und dann konnte man auch so ein paar von den Vorträgen konnte man dann auch auf Video verfolgen am Internet. Das Ding war rappelvoll. Die Ausstellerliste war so lang, die konnten die auf der Homepage gar nicht abbilden. Da musste man dann wirklich ganz weit nach unten scrollen. Da war dann schon längst überall alles weiß, da kamen immer noch Aussteller. Und namhafte Sponsoren und rumsvoll von den Besuchern.
Also ich glaube, die IT-Abteilungen, die sind gut beraten, wenn sie solche Services pro forma einfach anbieten, ihren Abteilungen, ihren einzelnen Fachabteilungen.
Ja, wenn sie nicht anfangen, sich zu verwehren und zu mauern. Weil da kannst du halt
diesen Wildwuchs auch ein gut Stück vermeiden, indem du den Abteilungsleitern dann sagst, also pass auf, wir haben dieses und jenes im Programm und wenn du einen neuen Account brauchst, dann klick dir den einfach. Ja? Und dann wird das irgendwo abgebildet in der Kostenstruktur und fertig aus. Aber wenn das nicht aktiv angeboten wird, dann fangen die Leute natürlich selber das Suchen an und dann hast du irgendwann diesen Wildwuchs und dann liegen deine Daten irgendwo und ja. Hast einen Anbieter, der vor die Hunde geht, weiß nicht mehr, wie du dein Zeug rauskriegst und.
Ja. Und es ist ja so einfach. Ich habe mir gerade angeschaut von Scopvisio die Seite. Die hatten wir in der letzten FAZ-Beilage Cloud Computing als Case Study mit drin. Das ist so einfach. Sie wollen eine Rechnung schreiben, klicken Sie hier 4,50 im 4,50 Euro oder 4,95 Euro im Monat. Und
Actebis
dann sind
hat folgende Features.
Ne? Actebis hat die, haben wir auf der Syntax-Song haben wir darüber berichtet. Also sensationell einfach. Und dann fange ich da einfach an und mache was.
Ja.
Und da dann ist die Versuchung zu sagen, ey, die IT-Abteilung, bis die in die Gänge kommen und dann mache ich halt in der Zwischenzeit mein Ding, ist so groß.
Mhm. Ja. Richtig. Gut. Jetzt schließen wir mal den Themenblock Unternehmen und Märkte. Hatte eh keiner mitbekommen, wie dieses Thema hier heißt. Völlig egal. War das bei mir? Das Bling? Ja, ich glaube schon.
Na, bei mir war es nicht.
Wir haben noch ein paar Dinge, die wir unbedingt heute auch abarbeiten müssen. Das erste ist unser Logo-Contest. Wir hatten in der letzten Folge, war es letzte Folge oder vorletzte? Vorletzte, glaube ich, war es. Ne?
Wo wir aufgerufen hatten.
Hatten wir mal dazu aufgerufen, unser, ich will jetzt nicht sagen dilettantisches Logo, aber das Logo, das sozusagen hier im Hobbyraum entstanden ist, ob sich da mal jemand dran machen könnte, das ein bisschen zu überarbeiten. Und es gibt ja genügend Profis da draußen, die da auch was von dem Handwerk verstehen. Und wir haben da durchaus Feedback bekommen. Es gab also unterschiedliche Entwürfe, die uns erreicht haben. Da nochmal an alle ganz herzlichen Dank, die sich da die Zeit genommen haben und die Mühe gemacht haben. Wir haben alle Logos bei uns auf die Website auf channelcast.de gestellt. Ihr habt euch die ja, denke ich, auch alle mal angeschaut, oder?
Ja, sicher.
Und die kann man dort also auch besichtigen und ich habe dann auch eine kleine Umfrage drunter gemacht, weil es mich natürlich mal interessiert hat, wem gefällt was. Jetzt suche ich gerade das mal. Ja, hier. Und schauen wir mal in das Aktuelle rein. Also die Zahl derjenigen, die an der Umfrage mitgemacht haben, hält sich wirklich in Grenzen. Es sind nicht viele. Also Channelcast wird deswegen zumindest mal nicht besucht. Aber die Vorschläge kann man sich da zumindest anschauen. Wir haben die auch alle begutachtet. Und da würde mich jetzt natürlich auch von eurer Seite aus mal interessieren, ob ihr dort irgendeinen Favoriten habt. Also ich habe abgestimmt, ich sag's euch dann.
Ja, ich hab ja auch abgestimmt und ich habe einen ganz klaren Favoriten und das ist der Vorschlag von Jörg Schwarzbach.
Mhm. Andreas?
Ja, der gefällt mir auch recht gut, weil der sehr nah an dem ist, was wir bis jetzt haben. Aber das, worüber wir auch gesprochen hatten, das ist sehr aufgeräumt und skaliert auch. Also das gefällt mir auch sehr. Die anderen sind mir zu unruhig und bei den Vorschlägen vom Holger Frenzel gefällt mir das Grün so gar nicht. Das sieht aus wie Seife. Obwohl mir das von der Idee her gar nicht so schlecht gefällt. Aber das ist mir, ja, weiß ich auch nicht. Also das mit dem Grün mit Verlauf drin, boah, nee, ey, das. Nee. von der Aufteilung, von der Idee finde ich es gut.
Ja.
Also ich finde es auf jeden Fall schon mal klasse und will mich bedanken bei denen, die da mitgemacht haben.
Das ist super. Das ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich, dass jemand dann wirklich viel Zeit da reinsteckt und Gedanken. Und das ist ja doch kreativ gar nicht mal so einfach. Muss man sich doch 3 Minuten länger mit beschäftigen.
Ja,
sicher.
Ja, absolut richtig. Ja. Also mein Favorit ist auch derjenige vom Jörg Schwarzbach, der unseres bestehenden Logos angenommen hat und das, sagen wir mal, jetzt so aus professioneller Sicht heraus, aus Grafikersicht heraus nochmal überarbeitet hat und angepasst hat. Es sind viele Kleinigkeiten, die so gar nicht auffallen direkt, aber im Gesamtbild merkt man einfach, okay, das wirkt jetzt einfach anders und nicht so dilettantisch, wie der Herr Meier das gemacht hat. Und
es würde keinen kompletten Logo-Relaunch bedeuten.
Mhm. Richtig, das auch.
Das wäre einfach so eine schleichende Professionalisierung oder sowas.
Das ist richtig. Also wenn es euch dann auch recht ist, würde ich mit dem Jörg Schwarzbach mal Kontakt aufnehmen und ihn mal fragen, ob er die Arbeit für uns da auch zu Ende bringen kann, oder?
Ja, sehr gerne.
Gut, dann hätten wir das auch hinter uns gebracht. Und dann habe ich noch ich habe kein Thema mehr. Wir kommen zu den Picks. Damian. Produktempfehlung, Konsumempfehlung.
Soll ich anfangen?
Ja.
Also ich würde gerne mal eine Empfehlung sozusagen in eigener Sache machen, wenn ich das darf. Und zwar habe ich ein neues Projekt gestartet. Das ist ein Business-Kabarett-Projekt, das nennt sich auch so. Dafür habe ich eine Kunstfigur geschaffen. Das ist der Professor Dr. Hans-Dieter Bosse. Professor Dr. Hans-Dieter Bosse ist Leiter des Instituts für businessbedingte Persönlichkeits- und Verhaltensauffälligkeiten.
Das war auch ein schönes Wort.
Und der berichtet aus seiner Praxis. Ja, also der berichtet aus seiner Praxis in diesem Institut. Da sind als sehr viele Manager, die gehen dort, lassen sich dort einweisen oder werden eingewiesen, viele Notfälle. Und das sind dann halt kabarettistische Themen, die ich dort anbiete.
Du bist Bosse.
Ich bin der Bosse. Bosse, ja. Ich verkleide mich dann auch.
Schlecht. Echt?
Ich zieh mir einen Kittel an.
Ach nee.
So ein Arztkittel.
Stethoskop.
Stethoskop habe ich auch. Hey, Donnerwetter. Stethoskop habe ich auch. Und ich habe ein paar Themen, die sind fertig. Also da kann ich nächste Woche dort auf die Bühne gehen, wer das möchte. Wer sich erstmal ein bisschen informieren möchte, der kann auf die Homepage gehen. Die nennt sich www.professor-bosse.de.
Ach, schau hier.
Da stehen so ein paar, da sind auch ein paar Hörproben dabei. Und wer dann sagt, das möchte ich gerne für meine Kunden, Partner oder auch Mitarbeiterveranstaltung gerne mal haben, das möchte ich mir anhören, das möchte ich mir gönnen, das soll ein schönes Highlight sein, der kann mich dann auch buchen.
Mhm. Ne? Super. Mhm. Da bin ich echt mal gespannt. Also ich werde es mir auch mal anschauen.
Also ich bin da auch gespannt drauf. Mhm.
Professor Bosse.
Mensch, das stelle ich mir nicht einfach vor, da sowas auf die Beine zu stellen. Also sagen wir mal, die Ideen zu haben, was gibt es da für witzige und komödiantische, kabarettistische Ansätze?
Das ist auch nicht einfach.
Wie lange brauchst du da, bis du so ein Stück fertig hast?
Boah, da brauche ich schon ein paar Wochen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Arbeitest du da immer wieder mal dran dann? Ja. Oder hast du so eine Grundidee und versuchst es dann irgendwie langsam zu entwickeln? Oder
meistens,
hast du da mal so eine These irgendwie im Kopf?
Genau, du fängst mit irgendeinem Baustein an, der halt, das kann eine Studie sein, irgendwie die relevant ist, die aber auch überraschend ist und irgendwie witzig. Die muss schon mal witzig sein. Und ich kann zum Beispiel, einer meiner ausgearbeiteten, fertigen Vorträge, der heißt Karriere, Sex und Management. Und es geht im Wesentlichen um das Thema Management und das Liebesleben. Mhm. Ja? Ihr werdet es nicht glauben, da gibt es tatsächlich auch Studien zu dem Thema.
Im Ernst?
Ja, ganz seriöse Sachen. Und ich versuche das natürlich dann halt lustig zu machen. Das ist die Kunst, beziehungsweise auch die Herausforderung.
Ja.
Ne? Also so ein Thema, was eigentlich seriös ist, was auch relevant ist, aber dann nicht trocken rüberzubringen, sondern dass du auch darüber lachen kannst. Mhm. Und da musst du richtig viel Gehirnschmalz reinstecken.
Ne? Das glaube ich mir.
Also da ist wieder 10% ist Inspiration und 90% Transpiration. Ne?
Qualität kommt von Qual.
Du sagst es.
Ja, interessant, super. Mhm. Hast du einen Pick, Andreas?
Ich habe heute keinen Pick. Ich hätte höchstens einen umgekehrten Pick, so eine Pick-Anforderung. Ich bräuchte eine neue Spülmaschine und denke da schon ewig drüber nach, was ich mir holen könnte, was umwelttechnisch in Ordnung ist, was fertigungstechnisch interessant ist, also was am liebsten in Deutschland oder Europa irgendwo unter vernünftigen Bedingungen gefertigt ist. Und
twittern soll sie können.
Was nicht sauteuer ist und die müsste halt mein Facebook auch eigenständig überwachen.
Genau. Was war das, Spülmaschine oder Waschmaschine?
Spülmaschine.
Okay.
Also wer da eine Idee hat, zu hat,
eine Empfehlung, ja?
Wer eine Empfehlung hat, ich
wirklich... Ich gehe da immer strikt nach Stiftung Warentest. Für dich aus.
Ja?
Ja, klar. Ich habe da keine Kompetenz drin, aber ich denke, die Stiftung Warentest, die haben sich hier 30 Maschinen angeschaut und sagen, die ist
super. Geh doch mal in den Mediamarkt.
Die haben auch immer so...
Ich gehe mal in Media, also bei Amazon.de war ich schon.
Ja. Die haben in der Regel auch so ein Preis-Leistungs-Geschichte dabei. Also, ja. ich bin da bisher eigentlich nie reingefallen mit Empfehlungen von denen. Das finde ich schon ganz gut. Aber vielleicht hat da irgendjemand was Interessantes. Also gibt es ja da auch irgendwelche Neuentwicklungen.
Wäre ich schon sehr, vielleicht gibt es sowas mit Ultraschall oder was, was die Gläser schont.
Wärst du dem aufgeschlossen? Das ist übrigens interessant. Die koreanischen Hersteller, asiatischen Hersteller, die haben ja teilweise Waschmaschinen. Also LG hat ja, glaube ich, eine rausgebracht, wo Silbermoleküle irgendwo noch mit ins Spiel kommen, wo du, glaube ich, die Hälfte nur an Waschmittel brauchst, weil diese Silberionen da irgendwie deine Wäsche reinigen. Dann gibt es ja sowas
Das hat was mit Geruch zu tun.
Und mit Geruch, deshalb ist genau.
Bei der Sportwäsche sind auch oft diese Silber. Ach,
das ist ja interessant.
Diese Silbersachen drin.
Ja. Mhm.
Dann gibt es ja von Samsung, glaube ich, eine, wo diese mit Dampf unterstützt. Also es gibt jedenfalls, diese Hersteller haben neue Technologien drin. Und ich habe mal mit denen gesprochen, wie sich das verkauft. Und da haben die gesagt, das liegt ehrlich gesagt wie Blei in den Regalen.
Interessiert in Deutschland keinen,
weil oder? Die deutsche Hausfrau will eine Miele, eine Bauknecht und will ihr Waschmittel. Hm. Die ist nicht bereit, weniger Waschmittel zu verwenden. Dann wird es nämlich nicht sauber. Ne?
Ah, das, also, ist interessant.
Das ist so drin, sagt er.
Aber ich finde das
nicht
also
raus.
Ich find
in Amerika verkaufen die sich ganz gut. Die Amerikaner sind da aufgeschlossen. Ja. New Technology, super, probieren wir mal, ne, mit dem Silber. Klingt irgendwie gut. Und dann kaufen die das. Ne, sagen, spare ich ja Waschmittel, ist klasse.
Ja. Ja.
In Deutschland keine Chance.
Tatsächlich? Ja. Erstaunlich.
Das finde ich auch interessant. Also da wärst du ja mal also Vorreiter
mit
Ultraschall, Zertrümmerung.
Ich bin bei sowas total aufgeschlossen. Ich habe damals auch so eine Spülmaschine gekauft von AEG. Die war super leise. Die hatten damit geworben, dass man daneben Rehe züchten kann. Da gab es so eine Werbung.
Ja.
Ich erinnere mich.
Ich kann das aber bestätigen.
Und die hat wirklich sehr lange gehalten. Ich bin recht zufrieden damit.
Kann das übrigens bestätigen, auch im Waschmaschinenbereich. Wir haben uns eine neue Waschmaschine angeschafft und du kannst neben dieser Waschmaschine stehen und dich unterhalten. Du hörst dieses Ding nicht mal beim Schleitern. Mhm. Die sind so leise geworden.
Und das ist echt das toll.
Super,
oder? Das
hat immer die ganze Wohnung.
Ja, ja.
Also,
gerade wenn man die Waschmaschine in der Wohnung hat, ist das natürlich.
Also, wenn bei meinem Nachbarn oben die Waschmaschine schleudert, dann hört es sich an, als würde ein Hubschrauber über dem Haus stehen.
Ja.
Das ist der hier sind die Böden so ein bisschen krumm.
Ja, also insofern, wenn du da so in den Bereich neue Technologien ran willst, da würde ich mal bei LG und Samsung und LG so würde ich da mal
schauen. Ja, das wäre eine interessante Geschichte.
Die haben da bestimmt so ein paar interessante Sachen.
Ja, und die haben ja immer auch ganz ehrgeizige Wachstumsziele.
Ja, genau, da geht was.
Da könntest du zu einer echten Win-Win-Situation kommen.
Da geht was.
Genau. Was hast du denn, Christian?
Ich habe eine Empfehlung heute mitgebracht. Ich mache mir ja immer sehr viel Gedanken darum, wie können wir es noch den Zuhörern einfacher machen, die Podcasts zu genießen.
Ja.
So, jetzt gibt es eine Großzahl an, es gibt viele, die den Podcast direkt auf der Webseite anhören, dort über den Player hören, ja. Dann wahrscheinlich irgendwann aufhören zu hören, weil man hört es ja doch nicht im Stück an, dann kommen sie wieder irgendwann zurück, dann wissen sie nicht mehr, wo bin ich eigentlich gewesen,
ja,
wo muss ich weitermachen. Da kommt jetzt natürlich das Thema Kapitelmarken oder Zeitmarken ein Stück weit zum Tragen. So, und dann gibt es jede Menge natürlich auch an Leuten, die Podcasts auf ihrem Smartphone mit sich nehmen. Mhm. Also iPhone ist da natürlich prädestiniert, ja. Aber auch diese ganzen Android-Telefone von HTC, Samsung und you name it. Oder auch Windows-Mobile-Telefone. So, und ich habe jetzt, ich wollte heute mal vorstellen, eine Lösung fürs iPhone. Ich war es nämlich auch ehrlich gesagt leid, das iPhone dann immer wieder an den Rechner anstöpseln zu müssen, weil man da iTunes dazu braucht und der schaut nach, gibt es einen neuen Podcast? Wenn ja, lade ihn herunter und synchronisiere es dann aufs iPhone. So, das ist natürlich irgendwie nervig. Und es ist ein bisschen besser geworden dahingehend, weil man mit dem iPhone mittlerweile per WLAN auch synken kann mit iTunes, aber trotzdem ist alles irgendwie suboptimal. Es gibt eine App, die heißt Instacast, kostet 1,59 Euro, ist also wirklich kein Geld und die ist richtig klasse. Da kann ich mir aussuchen, welche Podcasts ich gerne höre. Der schaut dann einmal in der Stunde nach, gibt es da eine neue Folge? Und wenn ich irgendwo in ein WLAN reinrumple, dann lädt er mir sofort die Folge drauf, blendet mir das dann auch ein. Hallo, es gibt eine neue Folge von Channelcast, magst du anhören? Und dann kannst du die hören. Kannst jederzeit ausschalten. Der spielt dann genau an derselben Stelle wieder weiter. Genau an derselben Stelle, wo du Schluss gemacht hast, auch wenn du die App geschlossen hast. Oder du hörst zwischendrin einen anderen Podcast und gehst wieder zu dem ursprünglichen Podcast zurück. Selbst da weiß er noch, wo du aufgehört hast. Mhm. Das finde ich extrem komfortabel. Mhm. Funktioniert auch übers Autoradio ausgesprochen gut. Und die kann ich wirklich nur warm ans Herz legen. Das erleichtert das Podcast-Hören ungemein. Und die schöne Nachricht ist, es gibt neben Instacast auch noch ein paar weitere Apps, die ich zumindest kurz ansprechen möchte. Das ist Podcaster und Downcast. Das sind ähnliche Lösungen. Und auch Pocketcast. Ich werde die alle verlinken bei uns auf der Webseite in den Shownotes. Und die gibt es im Übrigen, das Pocketcast gibt es im Übrigen auch für Android und auch meines Wissens nach für Windows. Also man kann es sich ganz einfach machen mit dem Podcast hören, wenn man es über Smartphone macht und dann Kopfhörer oder Autoradio. Das ist mein Tipp. Kosten alle 1,59. Also ist keine wirkliche Investition, aber macht es dann sehr bequem. Mhm. Das war mein.
Wie lange braucht ihr denn so, um so einen Podcast runterzuladen?
30 Sekunden, 40 Sekunden.
Ah ja.
Also Channelcast wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber ich sag mal, so ein
durchschnittlicher
Podcast, der eine Stunde dauert, die haben dann so 30, 40 Megabyte
so
vielleicht.
So kurze Podcasts?
Ja.
Halte ich für total komisch.
Podcasts, die dauern sogar nur 10 Minuten. Ja. Gibt es auch.
Hey.
Ja, aber ja, die meisten sind schon ein Stück weit länger. Aber das geht relativ schnell. Und du musst dich ja nicht drum kümmern, du musst auch nichts anstoßen.
Sondern der macht einfach.
Der macht einfach. Du gehst in den Raum rein, hast WLAN, er erkennt da als WLAN da und dann haut er dir das Ding einfach drauf. Du musst dich um nichts kümmern, du bist immer
komfortabel.
Das ist wirklich komfortabel. Ja. So, dann wären wir jetzt wir sind am Ende der Sendung. Wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis auf unsere Amazon-Wunschliste. Also wir haben hier keine Gummibärchen mehr, wir haben... Andreas hat keine Nüsschen hingestellt, nichts. Wir sind total auf dem Trockenen.
Das stimmt. Nee, zu trinken ist noch da.
Ja, zu trinken ist noch da,
zu genau. Trinken ist noch da.
Da freuen wir uns natürlich immer über Nachschub. Haben aber auch
ja, wunderbar wir
schöne andere Dinge.
Ja, wir müssen hier wirklich optimieren, das ist echt wahr.
Haben aber noch andere schöne Dinge auf der Amazon-Wunschliste stehen, die wir gerne mal ausprobieren wollen und die wir gerne auch im Besitz hätten. Vielleicht mag uns der eine oder andere da mal was gut tun. Und dann habe ich auf channelcast.de noch einen neuen Dienst implementiert. Da wollte ich euch mal fragen, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Flatter.
Ich habe mir das angesehen, nachdem ich das gesehen habe. Interessant, muss ich wirklich sagen. Ja.
Also Flatter ist ein relativ junger Dienst. Das sogenannte Social Payment nennt man das. Mhm. Dient also dazu, um Webseiten, die man häufiger besucht oder Blogschreiber, deren Artikel man gut findet, einen kleinen Obolus zukommen zu lassen. Ich vergleiche es mal mit dem Straßenmusikanten. Ja, man geht, schlendert irgendwo durch.
Ach so, der elektronische Hut.
Genau, es ist im Prinzip wirklich der elektronische Hut. Ja, gefällt mir, finde ich gut. Habe ich jetzt zwei schöne Minuten damit gehabt. Beim Konsum kommt, schmeiße ich einen Euro rein. Mhm. Es sind Kleinstbeträge. Man legt ein bestimmtes Kontingent fest bei sich und sagt, ich gebe jeden Monat 10 Euro aus und das verteilt man dann im ganzen Internet. Unterschiedliche Blogs. Ich lese hier einen Artikel, wo ich sage, war klasse. Ah, Flatter-Button drunter, klicke ich. So, und am Ende des Monats wird dann nachgeschaut, auf wie viele Flatter-Buttons habe ich geklickt. Und dann werden meine 10 Euro verteilt. Ja? Und dadurch bleibt es schön überschaubar, aber es ist halt einfach ein kleines Dankeschön an all diejenigen, die versuchen, unabhängiges Programm zu machen und das halt so aus ihrem eigenen Interesse und eigenen Antrieb zu machen und ich finde es halt einfach eine nette Geste und ich unterstütze das dahingehend, weil ich mir denke, umso verbreiteter dieses System wird, umso mehr das visibel ist, umso eher stößt man dann mal drüber und sagt, was ist denn dieses eigentlich? Ja. Es ist ganz, ganz einfach, einen Account einzulegen. Man muss wirklich nur Namen eingeben und E-Mail-Adresse und dann anschließend natürlich das Konto auflegen. Da hat man jede Möglichkeit, Konto und Überweisung, PayPal, Amazon, also alle Arten, die man so kennt, ist ganz easy. Und fortan kann man wirklich was Gutes tun. Und ich denke, so ein Betrag von 5 bis 10 Euro, also ich gebe jeden Monat 10 Euro aus, den kann wirklich jeder verschmerzen, aber es ist halt einfach Social Payment, der elektronische Hut, den man da rumgehen lässt.
Haben wir auch so einen Hut jetzt bei uns auf der
Seite? Wir haben jetzt auch so einen Hut bei uns
drauf. Steht rechts unten auf der Seite, ziemlich weit unten.
Ganz
unten?
Erstens ganz rechts unten, da kann man so, den wollte ich jetzt mal hochziehen irgendwann, ich habe den da unten vergessen. Da kann man die Website oder Channelcast insgesamt flattern. Oder du gehst halt auf irgendeinen Artikel drauf und siehst dann am Ende des Artikels auch einen Flatter-Button.
Also.
Ne? Also da, wo man auch drücken kann, gefällt mir oder plus eins hier für Google Plus oder einen Tweet absetzen kann. Da gibt es jetzt auch immer einen Button Flatter und da klickt man drauf und das war es dann eigentlich schon. Wollten wir mal machen. Ja, des Weiteren, wie immer, die Möglichkeit oder die Bitte, sich bei Channelcast zu registrieren, geht ebenfalls ganz kurz und schmerzlos. Da haben wir halt einfach die Möglichkeit, die Zuhörer nochmal drüber zu informieren, was wir noch so treiben und was es an Neuigkeiten gibt, und den einen oder anderen Blog-Eintrag kann man dann auch bei uns lesen. Genau. Das war's, oder? Feedback haben wir ansonsten keins bekommen, oder? War noch irgendwas?
Nee. Wann sehen wir uns wieder? Oder wann,
ja.
Wann hören wir uns wieder?
Ich habe einen Kalender eingebaut. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Wenn du auf Channelcast gehst, hier gleich auf der rechten Seite steht Channelcast live hören. Heute Aufzeichnung am 18.11. Und der nächste offizielle Termin wäre der 16.12. Wie passt der euch terminlich? Hat das jemand...
Oh, das könnte bei mir knapp
werden. Wollen wir das gleich abstimmen oder?
Das könnte bei mir knapp werden.
Verschieben wir das auf die Abstimmung auf später. Ich kann es dann ändern. Da hängt nur ein Google-Kalender dahinter.
Ja, den sollten wir nochmal überdenken. Februar. Den müssen wir nochmal diskutieren.
Also, okay. Ja, es geht schon stark
Richtung. Da bin ich eventuell schon weg.
Geht schon richtig stark in Richtung Weihnachten, ne?
Ja.
Das stimmt. Okay.
Ja, aber ich denke, vor Weihnachten machen wir noch eine, oder?
Wir sollten auf jeden Fall einen vor Weihnachten machen.
Das sehe ich auch so.
Ja.
Wenn wir dann von den ganzen Zuhörern hier Kekse zugeschickt bekommen,
zumal ich Glühwein. Ja jetzt, am Montag treffe ich ja noch den Herrn von Kuhnheim von Magirus.
Ach, das angekündigte Gespräch.
Genau, und dann kann ich da noch mal ein bisschen drüber berichten.
Ja. Sehr schön. Also wir werden noch einen Termin finden und den geben wir dann über die üblichen Kanäle bekannt.
Genau.
Ach, haben wir noch einen schönen Einspieler für heute eigentlich? Hat man schon. Ach ja, ich habe noch was Schönes. War nicht unlängst Fußballspiel hier Deutschland-Holland?
Ja, selbstverständlich.
Hat das ja jemand gesehen?
Ich habe mir das zum Teil angesehen.
Also ich habe es komplett gesehen.
Ja.
Boah, sensationell.
Gutes Spiel, ne?
War ein gutes Spiel.
Ja. Klasse. Mhm. Richtig, richtig gut. Nur man hat wieder gemerkt, die Deutschen. Anschließend standen im Studio Kahn, ne? Der Jogi war da und die Katrin Müller-Hohenstein. Ja. Ne? Ein grandioses Spiel. Meinst du, die Deutschen könnten sich mal richtig freuen, wenn sie richtig gewonnen haben? Es ist nicht möglich, dass die mal in Jubel ausbrechen und sagen, hey, super, war richtig klasse, ein grandioses Spiel. Yippie. Und nein, ne? Ja, lassen sie uns da mal nicht zu viel Euphorie aufkommen lassen. Ne? Man muss da immer vorsichtig sein. Boah, diese Reichsbedenkenträger. Ja. Also, da denke ich mir, Leute, echt, also jede Spanier, jeder Franzose, jeder Italiener, die hätten Halligalli in diesem Studio gemacht, die hätten Konfetti geschmissen und die Deutschen stehen da wieder. Ne? Ja, lassen Sie uns da mal nicht zu viel Euphorie aufkommen lassen.
Herzlichen Glückwunsch.
Das verstehe ich nicht. Naja, jedenfalls war dieses Länderspiel und da habe ich, glaube ich, noch eine ganz nette Einspielung dazu. Da geht es nämlich um das allseits bekannte legendäre Spiel.
Bitte? Wir müssen uns noch verabschieden.
Ja, ja, wir verabschieden. Bevor ich einspiele.
Bevor du einspielst, du kurbelst hier schon wieder so an diesem Regler.
Nein, ich versuche mich hier hin zu orientieren. Genau. Nein, wir verabschieden uns noch vorher natürlich. Vielen Dank, Damian, fürs Dasein.
Vielen Dank, Andreas, fürs hierher kommen dürfen.
Ihr könnt jederzeit wiederkommen.
Wirklich? Haben wir uns anständig benommen?
Ja, man ist in der Fischfabrik hier drin und riecht gar nicht danach.
Nein, überhaupt nicht.
Finde ich
überhaupt, das ist völlig geruchsneutral und Christian, vielen Dank für die grandiose, wie immer, Moderation.
Ja, wir werden mal schauen, ob das hier alles geklappt hat, also mit der neuen Technik. Ich bin der anfangs immer
freue dich aufgeregt. Doch einfach mal.
Ja, ich freue mich. Und vielen Dank für das sehr korrekte Drücken der Kapitelmarken.
Wollen wir mal schauen, ob die dann zur richtigen Zeit auch gefallen sind.
Das ein Spielen am Daumen.
Genau. Also dann sagen wir, macht's es gut da draußen. Servus, bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Und jetzt kommt der Einspieler von dem doch ganz bekannten, es gibt ja so ein ganz legendäres Spiel, Holland gegen Niederlande. Kennt ihr es jemand?
Holland gegen Niederlande.
Nein.
Ja, dann hört da mal rein.
Er treibt sich auf der Straße rum. Er lauert seinen Opfern auf. Und das Schlimmste, es kann jeden treffen. Tom Walek ist der Ö3 Mikromakro.
Die Fußball-Europameisterschaft in Portugal ist voll im Gange und heute ein großes Schlagerspiel am Abend, nämlich Holland gegen Niederlande. Wer wird denn da gewinnen?
Die Holländer.
Die Niederländer sind schon besser.
Das weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus.
Aber wenn Sie einen Tipp abgeben würden, Holland oder Niederlande?
Ich bin für die Holländer.
Also ich glaube eher die Holländer.
Eher die Holländer. Aber die Niederländer, glauben Sie, sind nicht so gut?
Naja, mein Freund sagt schon, aber...
Wo leben denn die Niederländer?
In Europa.
Wie könnte das Land heißen, glauben Sie?
England.
England?
Ja.
Woher wissen Sie das, dass die Niederländer in England leben?
Ich schätze es mal so.
Machen wir es vielleicht anders. Wo leben denn die Holländer?
Ja, in Holland.
In Holland?
Ja.
Also das heißt, die Holländer leben in Holland und die Niederländer in England. Wo leben dann die Engländer?
Keine Ahnung.
Aber die müssen ja auch, wo leben die Engländer, ne?
In Europa.
Sind die auch in der EU?
Die Engländer, nein.
Holland gegen die Niederlande, wer gewinnt da?
Das ist mir egal. Holland.
Wo liegt denn Holland? Ist das innerhalb der EU oder nicht?
Nein.
Glauben Sie nicht? Also sind die Holländer nicht Teil der EU? Und die Niederländer, sind die in der EU?
Ja.
Die schon?
Ja.
Da sind Sie sich sicher. Wo liegt denn Amsterdam?
Hamburg.
Bitte?
Hamburg.
In Hamburg. In welchem Land liegt denn Hamburg?
Deutschland.
Das heißt, Amsterdam ist ein Teil von Hamburg und das alles liegt in Deutschland?
Mhm, ja.
Welche Sprache wird in Amsterdam gesprochen?
Hochdeutsch.